Max, wir müssen reden.
Ja, ich habe leider gar nichts. Hier. Oh, danke.
Bitte. Diana.
Oh, Diana, was machst du denn hier hinten in
Max, Aufnahmezimmer? Diana, wir müssen. Genau, das willst du ja trinken. Du willst ja gar kein Bier, das habe ich ganz vergessen.
Scheiße.
Wie scheiße?
Naja, dass du das vergessen hast.
Ach so, nee, das
ich bin ja hier der Gast schließlich.
Ja, du bist hier der Gast. Du bist der Gast in deiner eigenen Wohnung praktisch. Ja.
Genau. Also erstmal hier sehen, wie es so ist, wenn
Prost.
Weil heute zu Gast ist nämlich meine Freundin und Verlobte.
Kann man beides sein?
Ja, ich würde auch gerade sagen, verliert man nicht sofort den Status der Freundin, wenn man...
Nee, wir sind jetzt nicht mehr befreundet, wir sind jetzt Verlobte. Also, das ist jetzt endgültig vorbei.
Ja.
Diana.
Hallo.
Hallo. Normalerweise ist es ja sehr lustig, weil du sitzt dann gerne mal vorne mit irgendwelchen anderen Leuten und wir sitzen hier hinten und labern vor uns rum und das ist das erste Mal, dass du quasi die Seiten getauscht hast. Das nächste Mal macht Michi dann alleine eine Sendung und ich setze mich mit nach vorne, während der Sendung läuft, damit hier jeder mal alles
mit. Nein, wir schicken Michi die Katzen rein. Dann kannst du mit den Katzen.
Diana guckt mir immer zu, wenn ich gerade in MS Pro Pullen gehe, dann komme ich hier halt immer irgendwie so in den Flur.
Guckst du mir immer zu, oder? Was hast du denn da?
Dann gucke ich immer irgendwie, dann komm ich immer so direkt auf das Wohnzimmer zu, da sitzt dann Diana meistens mit irgendjemandem und guckt fern. Und sie countet dann auch immer mit, wie oft ich da aufs Klo muss und so.
Ich führe da Statistiken drüber und ich sag dir, du musst dir die Blase untersuchen lassen.
Ach, also meine Nieren sind okay, das habe ich letztens gechecken lassen jetzt.
Hier. Nein, das ist, wenn man sehr oft auf Klo muss, das ist, wenn man so viel trinkt, wie wir während so einer Sendung trinken, dann ist das absolut normal. Ich habe nicht vor, jetzt zu gehen, sondern ich habe nur festgestellt, dass ich jetzt hier mal ganz vorbildlich nämlich vergessen habe, mein iPad in den Flugmodus zu versetzen.
Ja.
Einmal mit Profis, ne?
Aber ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich schon lange nicht mehr hier gesessen habe, mit jemandem Fernsehen geguckt habe, weil die Casting-Show-Season war gar nicht.
Oh, es gibt
jetzt
Seasons,
wieder,
oder?
Ja, naja, ich gucke ja auch nicht alles, was mir da so angeboten wird.
Was? Selbst du machst da Unterschiede?
Ich gucke so wenig Fernsehen, dass neulich wurde mir von irgendeinem Werbespot erzählt, dem man quasi nicht entkommen sein kann. Und dann habe ich gesagt, doch, ich habe das noch nie gesehen. Wo lebst du denn? Ich so, ja.
Im Internet.
In der Fernsehwelt.
Im Internet.
So viel twittern tust du es aber auch gar nicht mehr, ne? Also,
nee, das stimmt.
Eigentlich arbeitest du ja. Was arbeitest du denn?
Ich,
du lebst in der Arbeitswelt, könnte man ja vielleicht sagen, ja? Also
ich hab,
so verkürzt.
Außer dir machen das alle.
Ich war am vorigen Wochenende ja beim
Netzpolitischen. Mir kommt das mal so komisch vor.
Beim Netzpolitischen.
Da war ich auch.
Der Grünen, ja, stimmt.
Ja, ja.
Weil ich arbeite nämlich für eine grüne Bundestagsabgeordnete und die hat da einen
Workshop. Tabea Rösler, ne?
Rösner.
Rösner. Ach, Rösner.
Ja, mit scharf okay. S. Ö und scharf okay. S.
Also SZ.
Und N. Statt nicht wie das weiße Rössel oder so.
Ach so.
Wie die schöne Rose. Und da gab es einen Workshop zum Thema Arbeiten in der digitalen Welt, digitalisierten Welt, ich weiß auch nicht mehr. Der schöne Titel hat sich meine bezaubernde Kollegin Svea ausgedacht. Dieser Feierabend ist auf ihrer Arbeitsstelle nicht erreichbar, nicht verfügbar.
Den wollte ich mir fast angucken. Ich bin dann aber trotzdem zu Urheberrecht gegangen und das war ganz grauenhaft. Das waren halt grünen Politiker, die über das Urheberrecht genau den gleichen Scheiß erzählt haben, wie sie seit 100 Jahren erzählen und alle haben dann das gleiche dagegen gesagt und dann ist irgendwie, ach.
Ja, Urheberrecht ist immer unerfreulich.
Ja.
Aber da war es ganz nett, obwohl es so ein bisschen den Anstrich von Selbsthilfegruppe hatte. Also jeder hat halt mal erzählt, wie es bei ihm so ist. Und es hat aber wirklich fast jeder, es waren ziemlich viele Leute da, und es hat aber fast jeder was gesagt. Und ich habe dann erzählt, nämlich, dass ich ja das Beste aus zwei Welten habe. Ich bin in Teilzeit fest angestellt, eben im Bundestag bei Tabea Rösner. Und den Rest der Zeit arbeite ich frei, wobei ich die meiste Zeit eigentlich für zwei Kunden arbeite, die auch eng miteinander verbandelt sind, nämlich Sarah Wiener, die Köchin, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen.
Ich bin jetzt auch Koch, ne?
da kommen wir gleich noch drauf.
Ich wollte.
Und die Sarah Wiener Stiftung, so. Und da geht es um ein
Leben. Ah, okay, ja.
Und nicht um dieses Medien.
Ja, da merkt man auch schon am Namen, dass das irgendwie Das ist miteinander das related, ist, ne?
So. Ja. Probiert alle immer geheim aber, zu halten, aber steckt dieselbe Person hinter.
Das ist so eine Briefkastenfrage,
ne? Also, so woher wissen die immer, dass das von mir ist?
Das ist aber eine unabhängige Organisation.
Also das heißt mit anderen Worten, du arbeitest nur mit Promis zusammen. Also sozusagen irgendwie so Tabea Rösler, so Bundestagsabgeordnete und irgendwie Fernsehköchin und sitzt mit Stefan Niggemeier im Büro und Per Schrader auch noch oder
ja,
wie? Ja, okay.
Genau.
Was ist, hast du mit dem geredet über seinen Fernsehblog, den Abgang?
Nee, ich habe nur bei Facebook gelesen, dass er jetzt bei Ulmen TV das
Fernsehblog.
Stimmt,
das habe ich auch gesehen.
Ja.
Genau.
Da habe ich mich sehr gefreut. Er wusste das irgendwie schon neulich, da durfte er es aber noch nicht sagen.
Okay,
Und hat nur gesagt, dass es weitergehen wird.
Stimmt, über diese über den ganzen FAZ-Blog Exodus-Geschichte können wir eigentlich auch nochmal reden, ne?
Ja.
Das ist ja mittlerweile ist das ja ein Waldsterben, ist das ja.
Ja, es wäre ein Waldsterben, wenn es nicht digital wäre.
Stimmt. Nee, dann wäre es ja ein Waldregenerationsprozess.
Ein Bitsterben.
Das ist ein Bitsterben. Die kleinen Bits.
Das ist eine Bitverbrennung.
Die kleinen FAZ-Bitchen vom Aussterben bedroht. Bitte adoptieren Sie einen FAZ-Bit.
Wir sind die
Ja, gut, also ja, und das machst du jetzt alles und
Das mache ich alles, ja, tatsächlich. Das füllt meinen Tag ganz gut.
Dann weiß man auch, aber, warum du kein Fernsehen und kein Internet hast. Also machst so.
Naja, und ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin.
Mhm. Ui.
Jetzt guckt mich hier aber so. Und dann alle zwei Wochen nehme ich noch Gesangsunterricht und habe auch einen Gesangsworkshop gemacht. Und
du hast auch mal eine Band, oder?
Ja, ich hatte mal eine Band. Die hat leider nicht so lange. Die hatte nur einen einzigen Auftritt in dem Wohnzimmer meiner ehemaligen WG.
Und ich war dabei.
Ja, du warst dabei. Ja,
ja. Ich
wir waren alle dabei hier.
Ja, stimmt, wir waren alle dabei. Ja.
Und war super, ich hätte es gerne
mal gesehen. Wann war das? 2009 oder was so?
2010, glaube ich.
2010, okay.
Im April 2010 müsste es gewesen sein.
Und dann haben alle Bandmitglieder gesagt, so, besser wird's nichts mehr. Das ist jetzt, jetzt wo wir Mainstream sind.
Jetzt müssen wir aufhören. Das soll aufhören, wenn es am schönsten
ist. Und dieser Zeitpunkt ist schon lange vorbei.
Ja. Dabei hatten wir so einen schönen Namen.
Wie hieß der denn nochmal?
Asia Shop. Ja, weil wenn man das so schön erklärt, es gibt jede Menge Ramsch dort, aber hin und wieder findet man auch mal eine Perle.
Mhm. Ist das nicht Exotismus?
Was?
Nee, egal. ich wollte jetzt gleich in das Rassismus-Thema.
Du wolltest überleiten in die Critical Whiteness.
Ich wollte dich gleich mal in die Rassismus-Ecke stellen.
Ja, genau.
Das wollen wir nämlich heute.
Das wollen wir heute alle.
Mit allen.
Da wollen wir alle hin.
Genau.
Nein.
No.
Was war denn da überhaupt? Ich habe.
Das ist das überhaupt das Thema jetzt?
Nee,
wir wollten jetzt mal das iPhone sagen, ne?
Ja.
Ich wollte sagen, mein iPhone ist jetzt länger.
Dein iPhone? Also du hast ein Longphone.
Ich habe ein Longphone.
Und du hast das Schwarze.
Ja, ich habe das Schwarze. Und ich finde ehrlich gesagt, das sieht echt viel geiler aus. Also
als weil sie halt
sich diesmal auch entschieden haben, sozusagen die Seiten irgendwie schwarz zu machen. Ich finde das
ja,
echt
auch
sexy.
Das hinten sieht viel schöner aus. Ich auch sagen.
Ich finde das schönste iPhone, das ich bisher so gesehen habe.
Das ist so ein bisschen, es saugt so das Licht weg, ne?
Genau. Also es ist so. Das hat sowas von diesem Monolithen bei.
Stimmt.
Bei
2001.
Bei 2001, ne? Und das habe ich mir gleich gedacht und ich habe mich gleich wie so ein Affe gefühlt, der da so Knochen gegen schmeißt.
Und das ist auch. Und ist die Scheibe schon wieder kaputt?
Nein, es hält. Und ich habe auch diesmal ein Apple Care dazu gekauft und so. Und das heißt mit anderen Worten, ich kann das jetzt hier schon bam. Irgendwie überall
so.
Knallen und das ist alles super.
Ja, ich bin ja, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der tatsächlich ein weißes iPhone 5 hat. Ich kenne mittlerweile wirklich viele Leute, oder nein, nicht viele, aber ich kenne einige Leute, die ein iPhone 5 haben und ich bin der Einzige, den ich kenne, der wirklich ein weißes hat.
Mhm.
Und das ist auch so, am Tag der Vorstellung konnte man noch weiße iPhones kaufen. Das wäre kein so. Bei Fuchsdata gibt's noch iPhones. Schwarze? Nee, nur weiße. Nein, dann nicht. Also wirklich, niemand will. Ich mag das Weiße ja sehr gerne. Ich muss sagen, ich finde das Schwarze schicker. Aber jetzt habe ich halt das Weiße. Aber ich bin der Einzige, der ein Weißes hat.
Ich glaube, das ist ein anderer Podcast. in dem wir gerade gefangen
sind. Nein, das ist,
rumgadgeten tun wir auch.
Genau. Manchmal. Und das ist jetzt sage ich mal, wir haben vorher das schon so ein bisschen besprochen. Ist, jetzt wissen wir mal, wie dieses Prekariat existiert von Nudeln nämlich und sie sparen bei ihren Telefonen. Michi hat nämlich nur ein 32 Gigabyte iPhone.
Irgendwo muss ich doch sparen. Ja. Das ist immer doppelt so viel wie mein altes und jetzt habe ich wieder so nicht mehr so viele Speicherprobleme. Also ich
hatte vorher 16er.
Ich hatte vorher 16er und damit hatte ich echte Speicherprobleme dann irgendwann.
Ja.
Also auch gerade mit irgendwie Instacast und so, das war dann echt irgendwie voll geballert. Und ja, jetzt habe ich wieder so ein bisschen Luft. Ja. Und ja, du mit deinen 64, ne, du solltest mal sowieso mal deine Privilegien checken gehen.
Mist.
Alter.
Ja, nee, ich hatte vorher schon, also es ist ja, bin ja in der glücklichen Situation, dass mir das die Firma finanziert und ich hatte vorher schon 64er. Da war's, da wollte ich eigentlich gar keins. Beim letzten Mal hatte ich gesagt so, nee, ein 32er tut's auch. Und dann war das so wurde irgendwann kam Gernot auf mich zu und meinte so, Max, also damit wir jetzt nur nicht einfach, damit es von der Bestellung her so einfach hat, nimmst du auch einen 64er? Okay, dann nehme ich halt auch einen 64er. Habe ich mich breitschlagen lassen. Und diesmal habe ich mir dann gedacht, nee, jetzt möchte ich, also jetzt, dann hat man sich auch einmal dran gewöhnt. Wenn man sich da mal so dran gewöhnt hat, dass man so schön viel Speicher hat und sowas, dann möchte man ja auch nicht mehr drauf verzichten.
Also guckst du jetzt, liest du dir irgendwie ellenlangen Filme drauf oder?
Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, wie viel Platz da drauf noch frei ist. Wahrscheinlich sind da noch 40 Gigabyte frei und ich könnte problemlos mit einem 32er zurechtkommen. Keine Ahnung, ich müsste mal gucken. Nö, Filme mache ich da überhaupt nicht. Podcasts auch viel. Und dann halt gerne mal irgendwelche Spiele, die ich dann nie spiele, aber die ich trotzdem immer drauf habe. Und ich probiere ja auch immer alle möglichen Apps aus und nutze da, mal gucken, wie viel habe ich noch? Na, 30 Gigabyte habe ich noch frei. 57 insgesamt und
das heißt, mit anderen Worten bist du gerade drüber, dass es dich für dich lohnt.
Gerade bin ich Irkpunkt, genau. Aber da dreht sich das immer so. Wie ist das? Freenode.net oder Freenode.org.net, ne?
Ja.
Entschuldigung, ich habe jetzt Max total rausgebracht, weil er muss
wieder. Das ist doch Colloquy installiert.
Ja.
Okay,
das ist hat nicht besser. Funktioniert mit
ja.
dem
Webchat. Ja, wir gucken auch mal nicht in den Chat rein.
Chat. So, was muss man jetzt hier noch
aus? Ja, ansonsten, also ich bin ganz zufrieden. Es ist halt echt sehr viel schneller. Es ist halt irgendwie, die Siri ist halt immer noch nicht so richtig super usable für mich, finde ich ehrlich gesagt, aber. Vielleicht wird das ja noch im Laufe der Zeit.
Und hast du schon Panoramafotos gemacht?
Nee, ich habe noch kein einziges Panoramafoto gemacht. Aber ich habe schon einen Film gedreht und ich habe schon ein paar Fotos geschossen. Ich bin sehr zufrieden mit der Kamera. Und ansonsten, und was mir halt ein bisschen negativ auffällt, ist halt, dass der Akku so schnell leer drained, wie bei meinem jetzt schon irgendwie 2 Jahre alten iPhone 4. Und da ging es mir schon ein bisschen auf den Sack. Und also ich komme damit jetzt irgendwie bei normaler Nutzung gerade mal so über 24 Stunden so.
Hm.
Aber ganz knapp. Und das ist halt irgendwie, naja, geht halt, ne? Aber ist halt nicht so schön. So.
Und viel schneller? Du merkst ja den Unterschied.
Ja, das ist schon echt sehr schnell. Also gerade was so Kamerabenutzung und sowas ist alles wieder snappiger. Also bei meinem alten war es halt echt super nervig, dass das schon irgendwie dauernd irgendwie sich verhakelt hat und geladen und
Was hattest du vorher nochmal?
Ein Vierer. Mhm. Ja, bin ich eigentlich zufrieden mit. Super. Auch der neue Dock-Connector hier, der ist echt super, der Lightning. Und
wie kamst du mit dem? Ich kam ja am Anfang überhaupt nicht mit dem Display klar. Ich habe ja verzweifelt auf dieses Display und ich habe es angeschrien und nein, angeschrien habe ich nicht, aber ich war wirklich so.
Das geht einfach drauf gucken. Das ist ganz einfach.
Nee, ich meinte mit der Bedienung, also mit dem Daumen überhin.
Einfach drauf tippen.
Einfach drauf. Na, ich hatte immer das Problem, dass ich, wenn ich das so gehalten habe und wenn ich das dann auf dem Finger liegen hatte, dass ich dann nicht oben, ganz oben so gut dran gekommen bin oder eigentlich überhaupt nicht, dass ich dann immer schon ziemlich den Finger aus und dann habe ich gedacht, dann kann ich mir ja gleich einen Samsung holen. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis ich dann eine neue Fingerhaltung hatte, mit der ich ohne jedes Mal den Daumen hier extrem weit ausstrecken zu müssen oder die Hand wirklich auch ganz oben ans Display gekommen bin und sowas.
Ja, es ist so ein bisschen Umgewöhnung. Also so richtig schlimm finde ich das noch nicht. Also bisher habe ich da, glaube ich, eine flexible Handling, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber es ist definitiv ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also insgesamt auch die Optik irgendwie mit dem längeren und so. Das sieht erstmal ein bisschen ungewohnt aus.
Wobei, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist es wirklich so, dann guckt man das andere an und denkt, man hat ein Spielzeug in der Hand. Das ist echt merkwürdig.
Komisch. Also jetzt. Ich hab mein altes noch nicht wieder in der Hand gehabt, seitdem.
Ah ja. Das ist auch viel schwerer geworden plötzlich.
Ja, genau. Das ist halt echt, also das ist schön leicht. Das ist echt super. Also das finde ich, das fällt echt auf, wie leicht das ist. Naja.
Okay, Diana langweilt
sich schon. Genau. Und wir wollten ja auch irgendwie sowieso unsere Privilegien checken gehen. Und
ja. Ich dachte, du wolltest von den Nudeln erzählen.
Ja, das können wir ja auch gleich machen. Ich finde das tatsächlich ziemlich traurig. Also wie sich diese Mädchenmannschaft gerade
verlegt hat. Genau.
Genau.
Erzähl mal die Geschichte, die du
kennst. Ja, die Geschichte. Ja, es gab ja schon immer irgendwie so ein bisschen Spannungen in dieser feministischen Szene, das hat man schon immer mitgekriegt. Vor einigen Jahren, oder ich glaube, es war mittlerweile schon 2 Jahren her, ist irgendwie die Kader ja auch irgendwie bei der Mädchenmannschaft raus, obwohl sie da relativ lange, relativ prominent Mitglied war.
Also die Kader war da auch dabei und hat da auch...
Die hat sogar den Verein gegründet und so.
Okay. Also,
ich glaube, die Mädchenmannschaft ist ja gleich ursprünglich vor 5 Jahren entstanden aus diesem Buch heraus wie Alpha-Mädchen. Mhm. Da kam dann halt schnell welche dazu und unter anderem Kader war einer der ersten, die da dazugehörten und dort geschrieben haben. Und das war halt so ein bisschen, wir erfinden den Feminismus neu irgendwie und halt ein bisschen weniger verkrampft, so ein bisschen mehr irgendwie locker flockig.
Ja,
und
das hat ja geklappt.
Cool. Ja, es war eine Zeit lang, war das ja auch so, das Image, ne? Und das war irgendwie, hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass sich da viele Leute wieder für interessiert haben und hatte dann hat relativ schnell Popularität gekriegt und so ein bisschen die netzfeministische Szene mitgegründet, so, ja, kann man sagen. Es war dann so, dass dann aber tatsächlich durch einige Neuzugänge sich so ein bisschen das Klima verändert hat und die Diskurse haben sich verändert. Es wurde dann ein bisschen weniger von diesem Alpha-Mädchen und diesem lockeren Tralala-Feminismus halt weggegangen zu ernsthafteren, auch teilweise akademischeren Diskursen. Also eine der bekannteren Personen, die das halt so initiiert haben, ist natürlich Nadine Lansch, also Lanschi. Mhm. Und die dort relativ schnell auch dann federführend war, weil sie auch dort auch, ja, man kann durchaus sagen, auch am lautesten war. Aber auch tatsächlich die anderen Mitglieder haben dort relativ bald sich auch in diese eher theoretische, eher akademische Richtung begeben, was ja auch grundsätzlich nicht zu kritisieren ist. Also es gibt einen akademischen Diskurs über Gender und so weiter und so fort. Und wenn du ernsthaft dieses Thema behandeln willst, dann musst du diese Themen auch aufbringen. Ne? Und deswegen ist grundsätzlich. Und es gibt natürlich auch eine berechtigte Kritik an diesem Tralala-Feminismus, der dann tatsächlich auch ganz viele tote Winkel hat und halt bestimmte Sachen nicht sieht und so, ne?
Was ist denn Tralala-Feminismus?
Ja, halt was, also dieser irgendwie, wir sind jetzt die lockeren Alpha-Mädchen, coole Sau-Feminismus, ja. Das ist halt genau dieses mit den Privilegien halt, ne? Also dass man sich dort auch über dass halt auch sozusagen man als Frau, als weiße heterosexuelle Frau, die das dann irgendwie doch durchaus dann immer das Klischeebild da hat, überhaupt erst so einen befreiten, wir sind jetzt cool, Feminismus machen kann, während doch da ganz viele Problemlagen halt unbedacht bleiben, so, ja. Und jedenfalls hat sich da so ein Stimmungswandel ergeben. Ich glaube, die Kader war dann auch bald so ein bisschen raus. Sie fühlte sich auch gemobbt da irgendwie, weil sie da diese Linie nicht mitgegangen ist. Und jedenfalls, jetzt ist das Ganze so ein bisschen explodiert. Das Ganze, genau, also es sind dann halt nochmal ganz viele Seitendiskurse mit reingekommen. Also dieser ganze Queer-Feminismus halt, wo es dann halt über Transgender und verschiedene andere Strömungen halt ging, wo halt einfach sozusagen so ein bisschen gegen die heterosexuelle Norm vorgegangen wurde. Dann natürlich der ganze Antirassismus-Diskurs, der jetzt damit reingekommen ist. Da können wir gleich nochmal drüber reden, über den Critical Whiteness-Diskurs, der jetzt gerade dort auch heftig gefahren wird. Und das heißt also, es wurden halt ganz, ganz viele politische Minderheitendiskurse halt mit reingebracht. Und das ganze Spektrum wurde erweitert. Und dann war es so, dass jetzt das zweite Mal der Slutwalk stattfand Und im Vorfeld des Slutwalks, das war jetzt nicht von der Mädchenmannschaft organisiert, also aber auch eine feministische Aktion. Und der Slutwalk war schon insgesamt extrem schwierig, hat sich extrem schwierig organisiert. Die Organisatoren des vorherigen Slutwalks haben sich da auch so ein bisschen rausgezogen, irgendwie, weil sie da auch nicht mehr so richtig mit den Neuen da mitmachen wollten. Und das war alles so ein bisschen schlecht organisiert und die Leute haben sich da verstritten und so. Und das war so ein bisschen schwierig.
War da nicht auch so eine diese merkwürdige Nummer mit der Abschlussparty oder was da war, wo es dann, weil die irgendwie einen sehr, sehr merkwürdigen Titel hatte, wo dann sich die falschen Leute angesprochen gefühlt haben?
Irgendwie. Genau, also irgendwie wurde plötzlich, weil diese Abschlussparty vom Slutwalk wurde dann irgendwie auf einmal zum großen Hipster-Event irgendwie, auf Facebook haben sich dann irgendwie tausende von Leute angemeldet. Und das war dann halt nicht mehr so die feministische Szene, die sich da getroffen hat, sondern das war dann halt teilweise einfach normales Clubpublikum, teilweise auch einfach irgendwie Leute, die dachten so, oh geil, da geht's um Schlampen, ey.
Das war ja irgendwie so.
Ja, ja.
Und hat aber noch irgendwie so einen Untertitel, oder? So die Abschlussparty, wenn mich nicht alles täuscht. Der irgendwie nochmal so ein bisschen, und wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, wo man dann dachte so, okay, Marzahner, Bitches, tanzen auf dem Tisch.
Und dann gab es da wohl auch einige Vorfälle, wo dann irgendwie Frauen dann auch echt irgendwie blöd angebaggert wurden, ja, und so. Und die hatten dann auch kein richtiges Awareness-Team für sowas. Und das war irgendwie auch irgendwie das schon. Aber das darum ging es jetzt eigentlich auch gar nicht. Das andere war, das war dann irgendwie einen Monat später oder so, war dann die 5-Jahres-Feier der Mädchenmannschaft. Mhm. Also die Mädchenmannschaft ist halt gerade 5 geworden und dann haben sie dazu einen großen Kongress, also einen großen, in Anführungsstrichen, einen Kongress organisiert und halt eine Party dazu und und da gab es dann ein paar Vorfälle und einer der wesentlichsten bezog sich eben auf den Slutwalk. Und zwar gab es dort eine Gruppe, ich glaube, das waren die deutsche Sektion der Femen, die kennt man ja, glaube ich, so aus den Ostblockländern vor allem, die dort immer oben ohne gegen irgendwelche Dinge demonstrieren, auch gegen sexuelle Gewalt. Und die hatten dort auch eine Aktion, auf dem Slutwalk sind sie halt auch rumgelaufen, auch oben
ohne. Das war die deutsche Sektion? Ich dachte, das wären irgendwelche Ukrainerinnen gewesen.
Es kann sein, dass es vielleicht die Ukrainerinnen sogar direkt waren. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall waren es die Femen.
Okay.
So. Und die haben dann unter anderem halt mit irgendwie sich halt schwarz angemalt und andere, unter anderem haben sie auch sich als Muslimen verkleidet mit Kopftuch, ja, und so weiter und so fort. Und sie haben halt dort gegen Islamismus und gegen Kopftuchzwang und gegen halt solche Dinge demonstriert. Und das ist halt aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Winkeln, wenn man im Antira-Diskurs irgendwie so und aktiv ist, ganz, ganz problematisch, weil A, Blackfacing, das hatten wir ja letztens irgendwie, ja, diese große Debatte um das Theaterstück.
Wobei es bei denen, über die wollten überhaupt nicht sich, also es ging gar nicht drum, dass sie irgendwie Farbige repräsentieren wollten, sondern es ging eben um Unsichtbarkeit, aber trotzdem haben sich halt das Gesicht schwarz angemalt, was per se schon
mal Blackfacing schon mal so interpretierbar ist, ja, ja. Und dann halt aber auch grundsätzlich um die Kritik, grundsätzlich gibt es halt diese Herangehensweise, die halt jetzt auch in der Mädchenmannschaft relativ populär ist, zu sagen, wir als Weiße haben überhaupt gar nicht, haben gar nicht die Position, zum Beispiel jetzt islamischen Frauen irgendwie vorzuschreiben zu können, was jetzt der richtige Feminismus ist und was jetzt ihr Unterdrückung ist oder nicht.
Aber bedeutet das, dass man sich überhaupt nicht dazu äußern darf? Das habe ich halt nie verstanden.
Man darf sich nicht in einer Weise darüber äußern, dass man halt sozusagen darüber urteilt, glaube ich, darum geht es. Also, dass man sich da zurückhält und das die Definitionsmacht darüber, was jetzt Unterdrückung, was nicht ist und was rassistisch ist und was nicht ist, halt eben bei den POCs, bei den People of Color liegt. Und dass man halt, wenn man als Weißer überhaupt sich in diesem Diskurs einbringen will, dann sollte man einfach seine Privilegien checken gehen. Ich finde dieses Privilegien checken gehen, das ist übrigens jetzt mittlerweile bei Krautschan das Codewort für verpiss dich.
Okay, geh mal deine Privilegien checken. So,
okay. Kannst halt du sagen, wenn du nachher aufs Klo musst.
Ich geh mal meine Privilegien checken.
Ob noch alle da sind.
Genau. Das ist halt nur durchaus, ich finde das aber durchaus eine streitbare Position. Nur war es halt so, dass tatsächlich, genau, es gab dann ein Panel zu dem Slutwalk irgendwie, wo dann irgendwie eine etwas überforderte Moderatorin da saß und irgendwie...
Warst du da dabei oder?
Nee, ich war nicht dabei, ich kenne das nur aus
das war auf
Blogartikeln und Erzählungen und was.
Das war auf der Open Mind.
Nein, das war auf der...
Komplett
auf
dem, unabhängig davon, okay.
Das war auf dem 5-Jahres-Dings.
Achso, ich dachte, dass das auch irgendwie im Rahmen der Open Mind
stattfand. Nein, das hat nichts mit der Open Mind zu tun. Das war gleichzeitig.
Das war gleichzeitig,
ja.
Da habe ich das verwechselt.
Und da gab es dieses Panel und da waren diese etwas überforderte Moderatorin und dann wurde dieses Problem des Rassismus angesprochen und die Moderatorin und auch einige der Teilnehmerinnen auf dem Panel wollten das Ganze relativieren. Ja, jetzt regt euch mal nicht so auf und etc. Und da waren aber dann ein paar Leute so aus dieser POC-Fraktion, die halt entsprechend mit dieser Critical Whiteness-Theorie beschlagen sind. Unter anderem diese Noah So, die ja schon mal irgendwie, die Malte Welding sich schon mal irgendwie da schon mal da beschrieben hat.
Ich das richtig verstanden hatte, hat sie dann spontan ihren Vortrag abgesagt?
Genau, sie hat sie ist Sängerin und sie hat ihr Konzert abgesagt. Genau. Okay. Also es gab dann halt ein Eklat dort und dann irgendwie sind da halt einige Wut entstürmt irgendwie raus und das war irgendwie ganz schlimm und dann Noah hat dann irgendwie ihr Konzert abgesagt, sie und ein andere paar POCs haben dann irgendwie gesagt, ja, dann machen wir stattdessen jetzt irgendwie so ein Panel irgendwie und erklären jetzt mal Rassismus und so, ne? Und dann halt wurde das Ganze dann sozusagen die Party abgesagt und gab es dann irgendwie eine Lehrveranstaltung in Sachen Rassismus.
Okay.
Und Rassismustheorie, was jetzt auch nicht so schlimm ist, ne? Aber auf jeden Fall gab es dann halt dadurch extreme Spannung und extreme Unentspanntheiten innerhalb der Mädchenmannschaften, die wurden dann wirklich zum Bersten und dann gab es einen ganz langen, großen Blogartikel von einigen von der Mädchenmannschaft, also unter dem Label von Mädchenmannschaft, also als Autor, und der wirklich ganz merkwürdig war, der war wirklich, also es war eine einzige Kaskade an Selbstkasteiung mit irgendwie diesem ganzen Theoriezeugs. Also das ist ja, das liest sich irgendwie ganz ganz merkwürdig, dieses ja, also wir als so und so Positionierte müssen so und so Positionierten und etc. Und das ist schon echt sehr, sehr also wenn man sich in diesem Diskurs jetzt gar nicht auskennt, dann steht man davor und denkt sich so, what the fuck?
First world problems.
Ja, eben, das würden sie ja genau bestreiten. Das ist nicht First World Problems, das sind die eigentlichen Probleme. Das alles andere sind First World Problems. Und das nicht zu verstehen ist ein First World Problem, ja. Und du als Weiße hast jetzt gefälligst die Pflicht, dich auch da reinzuarbeiten und deine Weisheit und deine Privilegien mal zu reflektieren und so weiter, ne? Und das ist halt, also man merkt irgendwie, dass ich bin hier auch mit meinem Zeigefinger die ganze Zeit dabei. Also
ich dachte schon, du wolltest popeln.
Dieser ganze Diskurs hat halt natürlich extrem zeigefingerig, ja. Und diese ganze Zeigefingerigkeit ist natürlich extrem unentspannt und kommt natürlich überhaupt nicht gut rüber, wenn du irgendwie versuchst, die Probleme zu vermitteln. Und das sahen dann auch eine ganze Menge Leute aus der Mädchenmannschaft, die das, glaube ich, aber auch schon länger so empfanden. Und dann sind da reihenweise Leute ausgetreten und so und irgendwie die Clique um Lanchi hat sich auch ein bisschen, die fühlte sich dann von allen angegriffen. Da gibt's ja auf Medienelite auch diesen großen Post irgendwie darüber, wie ja sie überall von allen fertig gemacht wird und und irgendwie werden da die Reihen geschlossen und
wenn dann sie sich halt auch versehen wollte, dann dürfte sie das langsam mal dringend tun.
Auch Helga, die wir hier schon hatten, die ist auch jetzt raus.
Ja, das
heißt und allerdings nicht mit Türen knallen, sondern halt so. Wobei man dazu sagen muss, dass Helga auch halt jetzt einen Job hat und irgendwie auch nicht mehr so viel Zeit hat. Aber auf jeden Fall ist da halt echt ganz schön viel Porzellan zerschlagen worden. Die ganzen Leute, die das gemacht haben, sind gerade ganz schön down, sind ganz schön gerade angepisst und ja, keiner weiß, wie es jetzt so weitergeht. Genau, dann gab's noch mal wieder so einen Post auf der Mädchenmannschaft, der auch wieder ganz strange war, irgendwie mit irgendwie wir haben personelle Konsequenzen gezogen, also so echt.
Die haben wir ja mal schön rausgeschmissen.
Genau. Also so eine Sprache, die man halt eigentlich so jetzt nicht unter irgendwie befreundeten Bloggern irgendwie, die zusammen ein Projekt machen. Also Das sind schon echt verhärtete Fronten und da ist schon echt einiges im Argen, würde ich sagen.
Das ist, ehrlich gesagt, als du mir die Geschichte erzählt hast, neulich, und wir an die Stelle kamen, dass ich beim Slutwalk und du meintest, ja, und dann waren da welche und die haben sich dann das Gesicht schwarz angemalt, ich in dem Moment wirklich laut loslachen musste,
weil?
Ich find's so, ja, weil es genau in die Falle getreten ist, weil genau das passiert ist, was immer ausgeschlossen wird, dass das passiert, also dass sozusagen, wenn jemand versehentlich etwas Rassistisches oder etwas Sexistisches macht, was ja nun auch mal vorkommen kann, weil viele Menschen das einfach nicht wissen und dieses Blackfacing-Phänomen, das ist jetzt, also ich habe das erste Mal davon gehört in einem Spreeblick-Artikel von vor ein paar Jahren, so das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert gewesen und es ist schon damals mir so gegangen, dass ich zum ersten, also es ging darum, dass auf einem Werbeplakat von irgendeiner Spendenorganisation, also irgendeine Hilfsorganisation, die haben ein Werbeplakat gehabt, wo sie um Spenden gebeten haben, wo ein Mädchen drauf war, ein weißes Mädchen, was sich das Gesicht schwarz angemalt hat. Oh. Und es ging darum, halt um Spenden einzuwerben. Und damals hat sich Andreas Schippers, hat den Artikel geschrieben und hat sich dann ein bisschen drüber aufgeregt. Und ich habe dann irgendwie in den Kommentaren so geschrieben, so, verstehe ich jetzt aber nicht, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt kein so großes Problem bei. Und in den Kommentaren explodierte dann die Diskussion darüber. Also so dieses Phänomen, was wir jetzt eigentlich, was da regelmäßig unter den Kommentaren zu solchen Themen abläuft. Und
das ist aber länger als ich.
Und ich wurde da auch, also auch bis hin zu Beschimpfungen und sowas und wirklich so ich stand daneben und ich war halt mit dem Thema nicht so wirklich vertraut. Ich habe, okay, ja, das sehe ich ein, dass das eine schlechte Vorgeschichte hat, aber es ist doch offensichtlich, dass es in dem Fall jetzt hier überhaupt, und ich habe da auf jeden Fall eine Menge rumargumentiert. Und was ich in letzter Zeit halt sehr häufig erlebt habe, dass das gerne mal Menschen einfach ins Gesicht gesprungen wird, die sich irgendwie eben irgendwo sexistisch oder also vermeintlich sexistisch oder rassistisch verhalten haben. Das ist ja nicht mal, also es ist ja nicht so, dass das Leute trifft, die mit Springerstiefeln Asylantenheime anzünden, sondern es sind ja irgendwelche Randbemerkungen, die irgendwo fallen. Und
das ist ja auch diese Grundannahme, dass halt tatsächlich ein Weißer nicht rassistisch sein kann.
Ja, wenn ich nicht rassistisch sein kann, dann brauche ich mir auch gar keine Mühe zu geben. Also dann kann ich es auch, also
jein,
ja, es ist aber, ich meine, wenn du jemanden gleich mit dem nackten Arsch ins Gesicht springst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn sensibilisierst für das Thema und dass er vielleicht nochmal drüber nachdenkt, relativ gering, meiner Meinung nach.
Das stimmt schon, ja.
Die menschliche Natur ist so, dass sie erstmal defensiv reagiert, wenn sie angegriffen wird.
In irgendeinem Jungle World Artikel stand dann auch so schön irgendwie von so einem Typen, der über das Thema Critical Whiteness geschrieben hat, dass tatsächlich irgendwo jemand, so ein POC oder sowas kommentiert hätte, ja, also im Endeffekt ist doch auch scheißegal, ob das jetzt irgendwie an das Landenheime anzündest oder nicht, weil es ist rassistisch, Punkt. Und also im Endeffekt, wenn man halt irgendwie die Sache durch zu Ende denkt, dann kommt das halt irgendwie so ein bisschen bei raus. Deswegen, ich finde das ganz interessant. Das Ganze führt dann natürlich zu so einer gewissen Diskursverweigerung und das hat man dann auch ganz oft, das hat man dann ja auch ganz oft gesehen, dieses, ich sage, das ist rassistisch und ich brauche das auch nicht weiter zu erklären. Also diese Diskursverweigerung kommt ja auch teilweise wirklich so vorbei irgendwie. Und auch bei diesem Noah So Geschichte damals irgendwie mit diesem, wo sie eingeladen war, hat sie ja auch so, nee, wieso? Ich bin POC und jemand, der sich Wissenslücken füllen muss, bist du und nicht ich. Und ich, das ist nicht meine Aufgabe, dir zu erklären, was du falsch gemacht hast. Find das gefälligst selber raus. Reflektier mal deine Privilegien, Alter. Und das ist halt genau der Punkt. Also das ist halt so eine Diskursverweigerung und so ein Ausstieg aus dem Dialog.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Problem, natürlich für Leute, die so an einem konstruktiven Dialog
Nein, nicht nur das, es geht ja nicht nur offensichtlich nicht nur gegen Außenstehende, die, also ich dachte immer, also ich habe das bisher noch nie groß, aber so ein paar Mal so klein. Also ich hatte gestern, irgendwie habe ich vorgestern bei Mobile Max habe ich irgendwie eine Bemerkung, wo ich in dem Moment, in dem ich sie gemacht habe, so im Nachhinein noch dachte, ach, könnte man eventuell auch negativ verstehen, wenn man es böse meint. Na gut, ist halt so, und dann kam irgendwie am nächsten Tag kam ein Tweet, so, ja, was, also so wirklich so direkt auch konfrontativ, so, was bist du denn und Sexist und weiß der Teufel was und
dann. Was hast du gesagt? Hm? Was hast du gesagt?
Ich habe zuerst gesagt, geht's ein bisschen konkreter oder willst du, aber also so weil irgendwie so, ja, du bist ja, ich weiß nicht, Genderbender oder keine Ahnung, wie der hieß. Also es war, das war dann so der erste.
Ich meine, was hast du, auf welche Aussage?
Ach, was ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. Ich habe irgendwie, ich habe jemanden nachgemacht und habe irgendwie gesagt, ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Zusammenhang war. Es ging auf jeden Fall darum, dass ich mit einer verstellten Stimme gesagt habe, ja, dann kann ich ja damit ja auch meine Frau verprügeln, weil irgendwie ein Tablet zu groß ist oder zu klein oder also sowas in der Richtung. Das okay. War so irgendwie und
verprügelt er dich, Diana?
Mit dem Tablet.
Na, eher sie mich.
Neulich hat er tatsächlich zu mir gesagt, naja, wenn es irgendwie hier um Gewalt in der Partnerschaft ginge, dann wäre ich ja wohl eher die...
Der man das zutrauen würde. Diana ist größer als ich. Wir okay. Sind so Kräfteverhältnis ist komm. Ausgeglichen.
Du musst immer die Gläser aufmachen.
Das stimmt, ich muss die Gläser aufmachen. Das ist so ganz maskulin klassische Themen, aber... Ja. So,
Rollenverteilung stimmt.
Du und den Müll Gläser raustragen.
Und den Müll raustragen. Und das habe ich heute Morgen
vergessen.
Das ist
eine klassische männliche Aufgabe im Haushalt.
Oh, okay. Ich trage den Müll ja auch mal raus, aber ich wohne ja auch alleine.
Du bist ja auch alleine. Und das war offensichtlich eben ein Mobile Max-Hörer, der mich schon eine Weile kennt, der mich wirklich auch, die Formulierung jetzt sonderlich glücklich war, darüber möchte ich jetzt gar nicht streiten. Kann durchaus sein, dass die schlecht war, weil das war nach 3,5 Stunden Sendung oder wie auch immer. Passiert halt. Es war halt nicht so ein, ja, da hast du ja einen dummen Patzer erlaubt oder so, sondern es war wirklich sehr konfrontativ. Also es war sofort mit dem, du Sexist und weiß der Teufel was. Und dann habe ich ihm einmal noch geantwortet. So von wegen so, ja, geht's nicht ein bisschen konkreter und aber oder willst du mich einfach noch ein bisschen beschimpfen? Und daraufhin hat er mir dann gar nicht mehr geantwortet, sondern einfach nur in seiner Timeline also ich nur noch so CC, hier kann man hören, wie der, was für ein elender Sexist der 343 Max ist. Und dann ging da so klein, aber also ging so eine kleine Empörungswelle los. Also Quatsch, nicht ansatzweise. Also, das waren 4-5 Tweets. Das war wirklich nichts Schlimmes. Aber das war halt für mich in dem Moment. Also ich habe den Typen dann einfach geblockt, weil ey komm. Also muss man so eine Diskussion ernsthaft führen? Hast du keine anderen Probleme? Also wenn du es so schlimm findest, dann warum hörst du dir das überhaupt an? Also wenn du mich gar nicht kennst, dann warum regst du dich darüber auf, wenn irgendein Typ in einem 4,5 Stunden Podcast in einem Nebensatz irgendwie was macht, was man eventuell falsch interpretieren könnte? Es gibt ich habe das Gefühl, das ist so ein Empörungs, also man hat so das Gefühl gehabt sofort, so da werden so die ich hole gleich meine Brüder, ich hole gleich meine Schwestern, so die werden gleich so alle in Reihe und Glied aufgestellt und dann wird so gemeinsam beschimpft. Und wie komme ich jetzt gerade darauf?
Wir reden eigentlich gerade über was ganz anderes. Aber gut, ja. Gut.
Also
du mit anderen Worten, so gehst du mit Kritik um, du blockst dann einfach die Leute.
Wenn ich das Gefühl habe, dass die Kritik sehr unsachlich vorgetragen wird oder penetrant ist, dann blocke ich die Leute, ja. Also, okay. Das mache ich.
Kommt aber auch immer ein bisschen auf die Laune an.
Das hängt auch immer von der Laune ab, das stimmt schon.
Und Max hat sehr schlechte Laune gerade.
Genau. Aber
warum das?
Weil das Wetter scheiße ist.
Das Wetter ist echt scheiße.
Oh. Also ich wache morgens auf und möchte am liebsten liegen bleiben und schlepp mich irgendwie durch den Tag und
weißt du was? Ich bleibe liegen.
Okay.
ich reflektiere dann auch mal gleich meine Privilegien.
Ach so. Aber aber was ich sagen wollte, also ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, dass eben anstatt den Leuten das zu erklären und ich verstehe, warum die Leute das ungern einander erklären, also es wurde immer so nein, ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären mach dich gefällig selber schlau. Ich habe das schon 500.000 Mal in meinem Leben erklärt. Jetzt bist du mal dran. Okay. Aber wenn es dann noch aus den eigenen Reihen kommt, also wenn es auf einer Veranstaltung ist, auf der sozusagen alle für die gute Sache TM kämpfen, und da passiert jemand sowas, dann kann man doch mal bitte davon ausgehen, dass das nicht in böser Absicht geschehen ist. Und ich finde, es ist auch irgendwie auch eine...
Du bist nicht aware genug.
Ja, und ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich habe am Anfang habe ich noch gedacht, dass das, du hast recht, in dem Artikel steht drin, dass die nur ursprünglich aus der Ukraine kommen. Ich dachte, die hätten auf der, da wären die Ukrainerinnen gewesen und wollte so in der Ukraine, die wissen nichts über die Sklaven in Nordamerika. Das ist nicht deren Geschichtsunterricht. Das ist nicht deren Thema. Die haben andere Probleme, die haben einen anderen kulturellen Hintergrund.
Das stimmt, das ist halt auch so ein Punkt, dass dieser Critical Whiteness-Diskurs natürlich aus den USA kommt, wo natürlich eine ganz andere Historie vorherrscht. Ne? Wir haben natürlich, die haben halt diese Sklavengeschichte, die haben halt irgendwie dieses, vor allem halt mit den Afroamerikanern,
genau.
diese Rassismusgeschichte. Wir haben ja mehr diesen Einwanderungsgeschichte, diesen Einwanderungsdiskurs, diesen
vielleicht noch ein bisschen Kolonialismus, ne?
Ja, klar, natürlich. Also so langsam kommt halt auch so ein bisschen Postkolonialismus-Geschichte bei uns in Deutschland rüber, wobei das natürlich nicht in allen entferntesten mit irgendwie England oder Frankreich vergleichbar ist. Ja. Natürlich gab es auch Kolonialismusverbrechen irgendwie von Deutschland, aber wenn du sie beispielsweise mit dem Dritten Reich vergleichst, dann ist das halt einfach irgendwie eine Fußnote.
Naja, nicht wirklich. Aber also es gibt gar, also die Deutschen haben sich durchaus auch gerade in Nord, wo war Nordwest, Nordost? Also auf jeden Fall die deutschen Kolonien in Afrika, das
ist ein Thema.
Das geht durchaus schon auch, könnte man durchaus als Genozid oder bezeichnen. Also da sind 100.000 Menschen unter barbarsten Bedingungen. Also es gab irgendwie mal so einen Fall, wo irgendeiner da, ich weiß nicht, 50.000 Leute mehr oder weniger aus Lust und Laune in die Wüste zum Sterben geschickt hat und die sind dann da einfach verreckt. Also es war schon.
Ja, es sind auf jeden Fall Verbrechen passiert, es sind Genozide passiert.
Aber es ist trotzdem, also
es steht Blackfacing, aber trotzdem im Schatten des Dritten Reiches steht
dieses
es trotzdem.
Ja, na nicht nur das, dieses Blackfacing, das ist halt ein Phänomen, das hat es hier in Deutschland nie gegeben. Und das hat es noch weniger in Russland oder in Osteuropa gegeben, weil da gibt's schlicht und ergreifend keine Schwarzen. Also ich habe so dieses, wenn in Osteuropa, da gibt es, da ist Rassismus extrem weit verbreitet, also in Russland. Antisemitismus gehört zum guten Ton, also wirklich. Das ist, ich hab ja als Kind in Russland gelebt und wir haben öfters mal so, es gab wirklich Gespräche, die so angefangen haben mit erwachsenen Menschen, so, ihr seid aus Deutschland, ja, mit dem Zweiten Weltkrieg. Also, dass er den gegen uns geführt hat, das ist ja echt scheiße, aber das mit den Juden, das war echt mal geil. Das war eine weit verbreitete Meinung, um sie mal eben so reinschmeißen zu können.
Ist halt auch echt krass, also was da so in Sachen Homophobie und sowas, Alter, das ist echt heftig, also.
Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Also, und wenn die Leute von da kommen, was ich in dem Fall jetzt nicht tan, sondern das ist jetzt mein ganzer Rand hier tatsächlich total für die Katz, aber wenn die Leute von dort kommen, dann sind das schon mal Menschen, von denen man prinzipiell ausgehen sollte, die sind die Guten. Also wenn sich Leute mit solchen Themen auseinandersetzen, dann wissen sie schon mal, dass das Thema existiert und dann ist es schon mal nicht total verkehrt.
Ja, das ist halt klar, das ist dann immer so diese Sache, dann hast du halt irgendwelche Differenzen und dann musst du irgendwie die überbrücken.
Aber ich meine,
mir ging's aber vor allem, ich finde das ganz interessant, weil ich habe auch erstmal diesen Abwehrreflex gegenüber diesem Critical Whiteness-Diskurs gehabt und dachte mir so, oh, was machen die da wieder für ein Brimborium und machen die hier irgendwie, muss das denn jetzt sein und so, ne? Und habe dann auch irgendwie, was dann ja irgendwie bei einem aufsteigt, ist dann auch irgendwie Wut gegenüber diesem, gegenüber dieser undifferenzierten Geschichte. Und dann habe ich mich aber erinnert, dass ich genauso gegenüber dem antideutschen Diskurs reagiert habe, als ich den das erste Mal, als ich mit dem in Berührung kam. Also antideutsch, sagt ihr euch auch was? Das war so eine linke Strömung, die so in den 90ern aufkam, ja. So ein bisschen nach dieser Wendezeit. In der linken Szene gab es halt eigentlich bis dahin immer so einen gewissen Konsens in gegenüber Anti-Imperialismus gegen USA, gegen die Siedlungspolitik von Israel und gegen Zionismus und so weiter und so fort und so weiter. Und dieser antideutschen Diskurs hat dann halt irgendwann diese Schiene gefahren zu sagen, so, hey, Moment mal, irgendwie reproduzieren wir hier mit unseren Parolen und unseren Statements und unserem Denken eigentlich auch antisemitische Gedankengut, was halt durchaus absolut nachvollziehbar ist und auch belegbar ist, dass halt tatsächlich dort antisemitisches Gedankengut reproduziert wird in diesen linken Diskursen. Mhm. Und dann ging plötzlich sozusagen durch diesen antirassistischen Diskurs, durch diesen antideutschen Diskurs, der aber natürlich mit ganz, ganz krassen Parolen auftrat, der halt sagte irgendwie, ah, Deutschland verrecke und nie wieder Deutschland und wie heißt dieser Bomber da, Bomber Harris, do it again, also der Dresden-Bomber, okay. Der Bomber Harris, do it again, und das hat natürlich extrem getrollt auch, ne? Also die haben halt irgendwie extrem getrollt und haben extrem genau diese Position gefahren, hey, wir machen jetzt hier auch keinen auf Diskurs, sondern wir machen hier einen auf Konfrontation, wir machen hier einen auf in die Fresse, Mann. Und schwenken Israel fahren und USA go for it und so, ne? Da sind natürlich auch unangenehme Dinge bei rausgekommen, wie zum Beispiel Broder oder Achse des Guten und so weiter und so fort, und auch Teile dieser ganzen dieses ganzen neurechten Zeugs, das halt jetzt heutzutage irgendwie am Start ist.
Political incorrect
kann man durchaus auch in der Tradition betrachten.
Die sind ja aber extrem pro-amerikanisch.
Genau.
Wobei
die halt auch nie wirklich links waren. Ne?
Das stimmt. Broder hingegen ja irgendwann mal schon, oder?
Ja, Broder ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil er tatsächlich auch links war immer, ne? Und ich glaube, sich vielleicht auf so eine Art auch immer noch als links bezeichnen würde, glaube ich. Aber auf jeden Fall
dieser. Aber nur auf so eine Art.
Auch nur auf so eine Art, ja. Also für Broder war halt irgendwie dieser antideutschen Diskurs, dass seine Rechtfertigung dafür, jetzt halt irgendwie rechts zu werden oder so.
Okay.
Naja, jedenfalls, also für viele Leute war es so eine Bahn irgendwie in die rechte Schiene. Und aber andererseits ist es halt durchaus ein sehr, sehr sinnvoller Diskurs gewesen, weil tatsächlich diese antisemitischen Gedankengut halt dort reproduziert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt, wie gesagt, am Anfang auch erstmal so reagiert, so, was wollen die hier irgendwie Deutschland irgendwie abschaffen und so, wen bringt das jetzt weiter und so, wollen wir nicht lieber gegen Nationalismus allgemein sein und so, ne? Und dachte erstmal, das ist irgendwie ein nicht besonders konstruktiver Diskurs, ja. Es ist einfach ein destruktiver Diskurs. Und das ruft Abwehrreaktionen hervor. Aber ich glaube, durch einen längeren Prozess, der mich, glaube ich, aber durchaus durch diesen Ärger geschickt, dieser Ärger hat mich durchaus in so einen Denkprozess geschickt, in dem ich am Ende dann durchaus auch mich selber und mein Linkssein in dieser Hinsicht reflektiert habe. Und ich würde sagen, dass ich jetzt im Nachhinein bin ich diesem ganzen antideutschen Diskurs sehr, sehr dankbar. Und ich selber spiele dann auch ab und zu ganz gerne mal damit irgendwie, also damit lässt sich immer noch ganz gut Leute trollen, also beispielsweise ein Wiedervereinigungstag dann irgendwie so, nie wieder Deutschland oder sowas. Das lockt halt tatsächlich immer noch irgendwelche Leute hinterm Ofen hervor, was ich selber erstaunlich finde. Aber und deswegen, und dann habe ich irgendwie gemerkt, also ich glaube so Trolldiskurs im Allgemeinen, ja,
probierst du gerade auf das nächste Thema überzuleiten?
Ja, also das ist absolute Überleitung. Weil das ist im Grunde genommen, ist das Trollen, ja. Du grätscht in einen Diskurs rein, mit etwas, was halt nicht anschlussfähig ist für diesen Diskurs, ja. Und das wird natürlich erst einmal nur Abwehr und nur alle regen sich auf produzieren. Aber ich glaube, langfristig kann es dann durchaus ganz, ganz viele Denkprozesse in Gang setzen und ganz, ganz viele Sachen reflektieren machen. Und ich würde, wenn ich jetzt positiv eingestellt bin, würde ich diesen Critical Whiteness-Diskurs auf diese gleiche Ebene stellen wollen. Ich glaube, dass das, was wir uns jetzt ärgert an diesem Critical Whiteness-Diskurs, genau das auch ist, was uns irgendwann zum Denken bringt. Und tatsächlich genau das, was der Critical Whiteness ja auch will, dass wir halt tatsächlich uns kritisch mit unserer Rolle in einer Welt und in einer Struktur befassen, die uns per se privilegiert, und das ist einfach Fakt.
Was mich daran ehrlich gesagt stört, dass dieser ganze Diskurs nur von den Superprivilegierten, der schon ohnehin Privilegierten geführt wird. Weil
jetzt würde ihr Lanschi voll in die Fresse hauen und wir sagen, aber ich bin noch homosexuell und deswegen bin ich
Frau.
Ja, aber sie ist super gebildet, sie, also.
Ja, das fehlt mir auch ein bisschen, bei dieser ganzen privilegierten Diskursgeschichte fehlt mir tatsächlich dieser Faktor Bildung ganz, ganz, ganz wesentlich. Also Bildung ist in unserer heutigen Zeit viel mehr als, und das mache ich mich, glaube ich, jetzt ganz angreifbar von dieser Front her, mehr als Hautfarbe, mehr als Herkunft, mehr als sexuelle Orientierung, ist Bildung heute der Faktor, der dich privilegiert per se.
Ja, oder kann es zumindest sein.
Genau.
Ja.
Es gibt, wenn Schwarze oder nicht unter diesem Klischee zu leiden haben, dann dank ihrer Bildung. Also das ist sozusagen hier.
Ja.
Wie hieß er?
Obama. Nee, was
nee. Nee, ich meinte den anderen, diesen Pferde. Bill Cosby meinte ich. Hier so dieses super schwarz-konservative Milieu, was einfach unglaublich reich ist aufgrund der, oder nicht unglaublich reich, aber relativ reich aufgrund der Bildung, was ja auch da ein
bisschen. Ja, also ich glaube, in unseren westlichen Kulturen haben wir tatsächlich definitiv das Privileg Bildung.
Aber das ist ja eigentlich auch das Lustige, weil das ist ja immer der Vorwurf, der gemacht wird, dass man die eigenen Privilegien, also so zum Beispiel an mich, ich sehe meine Privilegien nicht. Und ich habe darüber einen ganz spannenden Vortrag mir auch angeguckt. Ich glaube, den haben wir beim letzten Mal hier auch erwähnt.
Ja.
Sozusagen, man sieht Privilegien nicht,
wenn man sie hat.
Wenn man sie hat. Also man kann, man guckt morgens in den Spiegel und man sieht halt nicht, dass man weiß, oder wir sehen halt nicht, dass wir weiß sind, sondern wir sehen halt,
wir sind normal.
Ja, also ich meine, aber. Ja,
wir sehen halt, wir sind normal und die anderen sind halt schwarz.
Und das sind, und darum sieht man die eigenen Privilegien nicht. Aber wenn das aus dieser Szene kommt, dann muss sie sich halt vorwerfen lassen, dass sie die eigenen Privilegien eben genauso wenig sieht und sie, jetzt geht wahrscheinlich.
Also ich finde tatsächlich.
Manchmal ist ja diese Selbstkasteiung doch da, dass aber es ist irgendwie ungesund.
Ja.
Ja,
es ist
nicht
kein meiner Meinung nach kein konstruktiver Diskurs.
Aber das ist genau der Punkt. Ich würde jetzt bestreiten, dass halt jeder Diskursbeitrag immer konstruktiv sein muss. Ich glaube, dass auch Trollen, dass auch Trollen seine Wirkung entfaltet. Sie entfaltet sie nicht sofort und sie entfaltet sie. Also ich will ein anderes Beispiel.
Das heißt,
nehmen.
Das ist so ähnlich, aber wie wir bombardieren jetzt einfach mal, ja, und es ist alles Kollateralschäden dann, das was wir kaputt hauen dabei.
Ich weiß nicht, ob
nachher haben wir aber den Krieg gewonnen. Also jetzt mal.
Ich weiß nicht, ob ich diese Parallele jetzt so unterschreiben wollen würde. Ich will ein anderes Beispiel nehmen, das vielleicht ein bisschen weniger aufgehitzt ist und wo ich halt tatsächlich selber sozusagen diese trollende Position mit teilgenommen habe. Beispielsweise, das war halt bei diesem
Unrecht?
Post... Ja, auch, aber
Post-Privacy.
Post-Privacy, ja. Also ist ein gutes Beispiel. Da war eigentlich Christian Heller, der auslösende Faktor hier in Deutschland. Und wenn man sich überlegt, wenn man nachträglich reflektiert, was er getan hat, dann war es, dass er in diesem Diskurs um Datenschutz und Privatsphäre eine Position hingestellt hat, die vorher nicht denkbar war. Sie war halt nicht nur nicht gedacht, sie war nicht nur nicht irgendwie verworfen oder so, sondern es gab niemand, der sie bisher vertreten hat. Mhm. Und solange sie niemand vertreten hat, war sie überhaupt gar nicht im Diskursfeld überhaupt drin. Es ging nicht darum, irgendwie, ob jetzt Datenschutz oder Privatsphäre jetzt etwas Wichtiges ist, sondern es ging nur darum, wie sehr und wie stark wir jetzt das machen wollen und so weiter und so fort. Und das war sozusagen, das waren die einzigen, das war der Schieberegler, in dem die Leute gedacht haben, ja. Und in dem Christian seine Post-Privacy dort, dem Diskurs zugefügt hat. Und zwar durchaus als Singularität, die nicht anschlussfähig war an den bisherigen Diskurs, hat er natürlich diesen gesamten Datenschutzdiskurs und natürlich die Spackerie, was dann alles kam, absolut getrollt. Mhm. Und die Reaktionen, die kannst du auch nachlesen, die waren halt ganz genau so, ey, hier, was soll diese Troll? Und Christian war sich aber die ganze Zeit auch ein bisschen darüber hinaus bewusst, dass er natürlich auch diesen Diskurs trollt mit dieser Geschichte. Aber langfristig, wenn du es jetzt anguckst, wie jetzt der Datenschutzdiskurs geführt wird, er wird anders geführt.
Ja.
Keiner, nicht mal die Leute, die Post-Privacy so doll ablehnen, wie sie überhaupt auch wollen, reden heute auf die gleiche Art und Weise von Datenschutz wie vorher. Der gesamte Datenschutzdiskurs hat diese Position zur Kenntnis genommen und hat das Diskursspektrum, in dem man sich bewegt und in dem man denkt, um diesen Punkt erweitert.
Aber niemand, also Christian hat niemandem gesagt, du darfst überhaupt nicht mehr darüber sprechen, weil
genau.
du
Christian, und das wäre dann auch meine Kritik.
Datenschutzrechtlich privilegiert
bist. Du bist datenschutzprivilegiert, genau.
Ja, aber er hat eine durchaus nicht anschlussfähige Position für den Diskurs halt in den Raum gestellt.
Ja,
habe ich schon verstanden, aber er hat er hat trotzdem allen anderen ihre Meinung zugestanden und hat gesagt, ja, auch du, Thilo genau. Weichert.
Und das ist halt etwas, wo, finde ich persönlich, dieser ganze Critical Whiteness-Diskurs, auch übrigens der antideutschen Diskurs, von Christian lernen können. Denn es gibt einen...
Von Christian lernen heißt Trollen lernen.
Ja, ohne Scheiß. Weil natürlich würden Lanchi und Co. würden dir ins Gesicht springen, wenn du ihnen sagst, dass ihr Diskurs trollig ist. Ja, ja?
Also ich wollte gerade sagen, dass wir bewusst, was
sie
du damit...
Aber, und sie haben auch recht damit, weil sie meinen ihn ja auch nicht trollig. Mhm. Aber ich glaube, sie sollten ihn trollig meinen. Und dann ist er auch gut. Und dann ist er auch wichtig und dann kann er auch, und dann kann er auch wirken. Und ich glaube ganz einfach, das ist halt so diese Zwei-Ebenen-Geschichte. Ich glaube, es ist sinnvoll, es gibt eine Differenzierung zwischen Radikalität und zwischen Fundamentalismus. Ich bin absolut für Radikalität. Ich bin ein großer Freund der Radikalität. Ich finde, das ist vielleicht dem einen oder anderen ja durchaus schon mal entgegengekommen. Ich bin ein absoluter Feind von Fundamentalismus. Ich finde, wenn man ein Radikal, es ist absolut legitim, immer eine radikale Position einzunehmen, aber niemals als die allein klarmachende Wahrheit, sondern immer sich auch reflektieren als Radikalposition neben anderen Positionen, die auch alle ihre Legitimität haben.
Man muss halt, ich glaube, bei Plom ist auch sehr stark, also oder Christian haben wir jetzt ja die ganze Zeit genannt, ist ja auch sehr stark, also ich glaube, er wollte einen Diskurs erweitern. Also das ja, genau. ist, er hat vielleicht eine Position eingenommen. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht nicht am Anfang, also keine Ahnung, wie es entstanden ist, ob sie von Anfang an seine Position war, die er eigentlich ganz gut fand, oder ob er sie sich tatsächlich geschnappt hat, weil sie noch niemand nimmt. Aber es ging ihm offensichtlich darum, diesen Diskurs zu erweitern. Und das ist ja nun mal was man bei Weitem, was nur bei einer Minderheit der Trolle zutrifft. Also behaupte ich jetzt mal. Also es gibt, ich glaube,
da sind wir jetzt wieder bei Definition von Trollen, bei dem ja, bei der Trollcon haben sie das ja auch vergeblich versucht.
Ja, also das ist, ich glaube, das ist ein weites Feld und
ich habe gehört, Christopher Lau hat da
ist der Troll des Jahres geworden. Ja, 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 der Troll des Jahres ist jetzt Christopher Lau.
Er macht das ja auch durchaus intelligent, ja. Muss man ihm das einfach sagen. Ja, das ist also na klar, so wie er das macht, ist das schon gut. Wenn ich jetzt wir haben jetzt hier den anderen Fall, den wollte ich habe ich mir im Urlaub irgendwie einen langen Artikel durchgelesen, halt zu diesem Reddit Troll hier.
Weil bevor wir darüber gehen, wollte ich noch mal ein bisschen weiter noch mal
über Feminismus, über Trollinnen reden. Was ist, wie ist die weibliche Form
nein,
von Troll?
Nein, ich wollte noch mal ganz kurz diesen
oder die wie ist die genderkorrekte Form von Troll?
Troll ist, glaube ich, hat keinen Troll. Gender, ist Postgender.
Das ist eigentlich der Troll.
Der also Troll ist auf jeden Fall männlich.
Also müsste man das Trollum.
Die Trollage.
Genderneutral. Die Trollage.
Das Troll.
Das Troll.
Ja, also ich würde ja tatsächlich, ich bin ja tatsächlich für so einen durchaus positiven Trollbegriff. Also Troll erst einmal nur definieren, also allgemein als jemand, der effektiv einen Diskurs stört.
Agent Provokateur. Oder nee, Devil's Advocate.
Ja, so Devil's Advocate, das passt alles so ein bisschen da rein, das trifft nicht ganz, ne? Also allgemeiner einfach ein jemand, der tatsächlich einen Diskurs schafft zu stören, indem er Dinge tut, die andere Leute zu Reaktionen veranlassen, die vor allem zu emotionalen Reaktionen veranlassen. Und die Arbeitshypothese dazu wäre zu sagen, wenn du dich mit einer emotionalen Reaktion hinterm Ofen hervorlocken lässt, dann scheint da etwas im Argen zu sein. Ja, dann scheint man ja auch einen wunden Punkt getroffen zu haben.
Hm. Ja, ja.
Und das ist halt mal dann, wenn es halt so ein Meinungskartell gibt, wenn es halt so alle sind sich einer Meinung, ne? Alle glauben, dass sie die Grenzen des Diskurses längst abgesteckt haben. Und dann kommt jemand, der halt dann irgendwie plötzlich was ganz Neues auf den Tapet bringt, der stört natürlich den Diskurs. Also ganz im klaren Sinne stört er den Diskurs. Also der Diskurs kann plötzlich nicht mehr weitergehen, wie er bisher weitergegangen hat. Und das ruft immer emotionale Reaktionen hervor. Und die Arbeitshypothese wäre dann sozusagen zu sagen, ja, das ist dann Trollen, das ist dann irgendwie, aber auch gleichzeitig den Diskurs erweitern. Insofern wäre Troll sein ist halt nicht etwas Konstruktives, aber durchaus etwas Produktives.
Troll sein.
Es kann
Troll
etwas.
Sein. Troll sein kann Troll sein, ja, das stimmt.
Es kann eventuell etwas Produktives sein. Aber
ja, aber es gibt natürlich, genau, und Christian meinte zum Beispiel letztens irgendwie per Twitter, dass halt irgendwie viele Leute Trollen mit Bullying verwechseln und also halt mit irgendwie jemanden fertig machen wollen oder so einfach nur, ne? Also
na, ich glaube, das gibt's auch.
Ja, es gibt da wohl Überschneidungen und so, aber ich würde nicht sagen, dass man das dasselbe nimmt.
Es fragt jemand, gibt's Shownotes?
Gibt's Shownotes? Ich fürchte nicht. Wenn ihr keine macht, dann gibt's wohl keine Shownotes.
Genau, also es gibt die Shownotes, die haben irgendwie einmal bei uns die Shownotes gemacht, aber es haben sich dann nicht wieder sehen lassen. Irgendwie.
Wahrscheinlich, weil wir so toll sind und...
Ja.
Nee, ich fürchte, also wahrscheinlich wird Michi mal hoffentlich morgen wieder so ein bisschen Artikel zusammenschreiben.
Ich werde mal versuchen, was ich da tun kann.
Genau.
Stimmt, das hätten wir vielleicht auch mal irgendwie, vielleicht sollten wir das besser kommunizieren.
Ich baue da auch gerade eine Software für. So eine iPad, so eine iPad-App bastel ich dafür.
Eine iPad-App?
Eine iPad-App, ja.
Du Scheiße.
Mal gucken, vielleicht portiere ich die ja noch. Da muss ich ja so ein iPad.
Die Modelleisenbahn des Mannes.
So ein iPad Mini noch kaufen. Genau, meine Modelleisenbahn. Vielleicht packe ich die ja noch ins Store. Ja, aber ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie so, also ehrlich gesagt, wenn ich die Nacht durchgesoffen habe und es geht mir am nächsten Tag schlecht, dann ist es ja unter Umständen auch ganz hilfreich, mal zu kotzen, beziehungsweise noch am selben Abend. Und dann ist das ja auch ganz reinigend für den Magen. Und dann war ja auch offensichtlich, man hätte ja nicht kotzen müssen, wenn vorher nicht was im Argen gewesen wäre und so weiter und so fort. Okay, es hat eine reinigende Wirkung, die ich jetzt auch durchaus dem Trolltum jetzt mal ein bisschen zugestehen würde. Aber auf der anderen Seite, das Kotzen dann gleich zu einer wichtigen, also zu einer positiven Sache zu erheben, was ich jetzt mal hier mit dem Troll auch einfach tue, sozusagen ihn gleichsetze mit dem Kotzen, halte ich dann auch wieder für übertrieben. Also es ist, ich glaube, es gibt da solche und solche. Also es ist hier, wenn Plom das macht und intelligent macht und vielleicht auch mit ein bisschen eben um Diskurs zu erweitern. Dann,
oder ich mit dem Urheberrechtsdiskurs auch, ne?
Oder du das probierst mit dem Urheberrechtsdiskurs zu machen oder auch machst, dann ist, finde ich, ist das was komplett anderes, als wenn jetzt irgendwo in den Heiseforen sich jemand rumtreibt, dem einfach langweilig ist und der darum ein bisschen Leute provoziert.
Aber das hätten wir alle gerne, ne? Aber ich glaube ganz ehrlich, es geht nicht anders, als dass wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo diese These geäußert wird, provoziert fühlen. Und ich glaube, wir vergessen im Nachhinein, wenn wir dann da tatsächlich dieses Thema verdaut haben, wenn wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir die Anschlüsse gefunden haben in dieser Singularität, die uns da vor die Fresse gesetzt wurde, und das dann so ein bisschen Schnee drüber gewachsen ist, erinnern wir uns dann halt darüber, ach ja, nee, das war ja gar kein Troll, das war ja irgendwie doch ein konstruktiver Beitrag. Aber ich glaube, in dem Moment ist man immer getrollt. In dem Moment ist man immer erstmal emotional herausgefordert und sagt sich, ja, das ist doch alles.
Wenn du sehr tief drin steckst in dem Thema, sicherlich. Genau. Aber deshalb, ich glaube, dass es halt deshalb wichtig ist, auch Leute einzubeziehen, die und nicht gleich mit faulen Eiern und Tomaten zu bewerfen, die sich vielleicht nicht so ganz gut auskennen, weil die oft eine ganz gute Moderatorenrolle einnehmen können und sagen, ah, aber guck mal, also ich kenne mich noch nicht so doll aus in dem Thema und das, was der sagt, ist vielleicht ja auch ganz interessant. Das ist zwar eine Extremposition, aber hier erweitert doch den Kreis. Also
ja.
Das, was ich da jetzt so ein bisschen sehe, was das daran stimmt, ist jetzt, was man leider sagen muss bei dieser, also so diese üblichen Trollskurse, also ich meine, du hast ja, die beziehen sich ja im Wesentlichen immer auf geschlossene Kreise und man mischt diesen geschlossenen Kreis auf. Und gerade bei dieser Feminismusdebatte, gerade bei dieser Feminismusdebatte wird ja auch gerne rumgerannt und irgendwelche komplett Außenstehenden einfach mal ein bisschen wild beschimpft und danach wird ihnen gesagt, beschäftige dich doch selber mit dem Thema. Und was haben wir damit eigentlich? Warum müssen wir dir das jetzt hier erklären? Und ich weiß nicht.
Ich schäm dich. Warum? Das musst du selber wissen.
Ja. So. Will ich dir nicht schon wieder erklären müssen?
Das erkläre ich dir nicht. Sau. Ja, ich sage ja auch, ich finde ja auch das durchaus kritisierenswert und ich glaube ja, dass es halt irgendwie ein guter Ausweg wäre für den Critical Whiteness Diskurs, sich als Trolle zu definieren und damit so ein bisschen Abstand zu sich selber, zu seinem eigenen Diskurs zu finden irgendwie.
Ich glaube, diese Leute, also es ist jetzt, glaube ich, sehr böse, wenn ich das sage und ich möchte eigentlich niemanden auf die Füße treten.
Das ist genau der richtige Podcast, genau das zu tun, Diana. Lass dir einfach...
Ich glaube, die Leute, die haben kein Interesse daran, sich... Also die...
Einen Diskurs weiterzuführen?
Die sind einfach sehr selbstverliebt und sehen sich als möglicherweise Heilige oder sie hassen sich selbst abgrundtief. Also so also was dazwischen, glaube ich. Vielleicht so ein bisschen...
Vielleicht auch so ein Wechsel dazwischen.
Ja.
Na gut, also es wäre jetzt nur mein
sie,
Vorschlag
sie
zur Güte.
Sie möchten sich nicht als was Positives sehen, glaube ich. Also ich finde, das ist so
mein
so
Vorschlag,
wenig konstruktiv, dass es für mich da keine positive.
Im Nachhinein bin ich jedenfalls traurig, dass ich nicht bei der Trollcon war, diesem, das war jetzt letztes Wochenende in Mannheim, ein Kongress zum Trollen. Das hätte ich mir doch ganz gerne angeguckt, glaube ich.
Also hättest du gerne getrollt?
Da hätte ich gerne getrollt. Ich erzähle das jetzt mal anonymisiert. Das war eine ganz coole Idee von Leuten, die wir kennen, TM. Die wollten da jemanden hinschicken, statt jemand anderem. Und dieser jemand war Dr. Axel Stoll. Kennst du Dr. Axel Stoll?
Nee.
Okay, also Hausaufgabe, gebt mal Dr. Axel Stoll bei YouTube ein. Und diesen Menschen wollten sie hinschicken, um dort einen Vortrag zu halten. Und das wäre, glaube ich, sehr lustig geworden. Ist leider nicht passiert, weil dann irgendwie jemand keinen Bock hatte, dem das Ticket zu bezahlen, beziehungsweise etc. Aber das wäre dann, das wäre eine sehr lustige Geschichte
gewesen. Wer ist denn Dr. Axel Stoll?
Dr. Axel Stoll ist, ich sag mal so, er ist sehenswert. So, damit will ich dieses Thema auch erstmal abgehakt haben.
Ach so, und dann wollte
ich wollte noch
genau, sagen, genau, wir wollten dann noch über diese Reddit-Geschichte. Achso,
ich wollte nur ganz kurz sagen, am Ende wollen doch alle Leute nur lieb gehabt werden.
Nee, manche nicht.
Meinst du?
Ja.
Also aber auch die haben eigentlich, sie wollen nicht geliebt werden, weil sie vielleicht sich selbst nicht für liebenswert halten. Und meine...
Ich weiß nicht. Also ich finde ja, also es gibt halt auch durchaus einen gewissen Genugtuung, gehasst zu werden. Das habe ich auch festgestellt.
Ernsthaft?
Ja. Also.
Aber das ist doch eine andere Form von Anerkennung. Gut, dann sagen wir nicht geliebt, sondern von anerkennen, anerkannt werden.
Ja, klar.
Ja.
At least it is fame.
Ja, das ist natürlich stimmt. Das ist so eigentlich.
Da sind wir ja bei dem Typen von Reddit.
Da sind wir bei dem Typen von der Welt. Mist, jetzt wollte ich noch kurz nochmal sagen. Natürlich hat's eine Menge, also wir
kommen nie zu der Nudelgeschichte.
Wir haben ja, was denn eine Nudel? Nee, egal. so dieses, man könnte jetzt ja mal auch so rumphilosophieren. Wir leben ja in sehr unemotionalen Zeiten. Wir sind uns alle fremd geworden im Internet. Und was man ja wirklich sagen muss, eine leicht auszulösende Emotion bei anderen Menschen ist einfach Hass
oder bei Katzenbildern. Ne?
Bei Katzen, ja, aber wenn du jetzt, wenn man jetzt anonym im Netz auftritt und einfach nur durch, oder nicht anonym, sondern durch einen Twitter-Account oder durch einen Facebook-Account, also Profilbild plus Name, ist eine einfach auszulösende Reaktion bei anderen ist, oder relativ einfach auszulösen, wahrscheinlich müsste man mal probieren. Wir sollten mal eine Trollschulung anbieten, wie heißt das? Volkshochschulkurs, genau. VHL-Kurs Trollen. Wahrscheinlich wäre ich dann doch schlechter drin, als ich es gerade glaube, dass es ist. Aber es ist ja, manchmal ist es ja relativ, also es ist so Verwirrung oder Widerspruch auszulösen oder auch Hass ist ja eine einfach zu erzeugende
Emotion.
Im Gegensatz zu gemocht zu werden, geschätzt zu werden.
Nein, du Arschloch.
Damals Desaster PR.
Genau.
Was dann diese anderen Leute gemacht haben. Wie hieß das noch?
We shit the storm,
genau. Ja, ich hatte schon vor 2,5 Jahren oder so die Idee, man müsste mal eine PR-Agentur gründen, die den Leuten nur hilft, Skandale zu produzieren. Also Desaster PR war der Arbeitstitel, Katastrophen durch Kommunikation. Und wir wollten zum Beispiel, sie haben keinen Bock mehr auf ihren Job als Vorstandsvorsitzender, wir schreiben ihnen eine Rede, wir haben hier einen Experten für Hitler-Vergleiche, so einen promovierten Historiker. Oder auch der Katastrophen-Relaunch.
Wir rufen sie doch mal beim ZDF an.
Der Katastrophen-Relaunch.
Unsere Firma ist dieses Jahr so gewachsen wie die NSDAP damals in ihren besten Jahren nicht.
Stimmt, das hat... Stell dir vor, du wärst in der Partei und würdest so einen Vergleich bringen.
Ja.
Never ever.
Stimmt. Jetzt hat Diana wollte Desaster PR gründen und jetzt haben die das schon gemacht, die Piratenpartei.
Stimmt. Das ist auch ein ganz cooler Name eigentlich, Piratenpartei.
Und für Unternehmen den Katastrophen-Relaunch irgendwie, Ari, Umweltskandal ist gerade vergessen, das macht nichts, wir buddeln den nochmal auf und jagen nochmal die Sau durchs Dorf.
Das finde ich total gut, ja.
Ja, das haben doch hier welche Agentur hat das gemacht?
Wir schicken Kinderarbeiter, um ihre Ölpest zu beseitigen.
Genau, die haben es.
Lucy und die gelbe Gefahr.
Die haben es damit bis in die Tagesschau geschafft.
Das war aber nur ein Mitarbeiter von denen, der hat das gar nicht im Auftrag gemacht.
Ach so.
Lucy und die gelbe. Die haben noch We Shit the Storm.
Ach ja, stimmt, ja. Ich kann mich erinnern.
Gemacht. Da war ich sehr traurig.
Genau, wir schicken Kinderarbeiter, um ihre Ölpest zu beseitigen.
Ja. Stimmt. Na, du solltest
Trollberater, Troll- oder Shitstorm-Berater werden. Ja. So bei irgendwelchen großen Firmen. Ich meine, im Endeffekt, Mercedes macht doch auch nichts. Google, die trollen doch die ganze Zeit. Also ich meine, das ist.
Ja, ich meine, wir leaken mal aus Versehen eine E-Mail damit.
Wir veröffentlichen mal ihre negativen Zahlen versehentlich einen Abend vorher. Ich meine, das haben dieses Jahr gleich zwei Firmen gebracht.
Also das ging, weiß ich auch nicht. Mercedes.
Aber Max, ich würde sagen, du erzählst mal von dem Reddit-Dings und ich gehe dann mal...
Ach.
Ja, du gehst mal deine Privilegien checken. Vorsicht hier, dein iPhone.
Nicht, dass es schon wieder runterschmeißt.
Wenn der MS Pro weg ist, können wir ja auch vom Urlaub noch erzählen.
Stimmt, dann können wir ein bisschen vom Urlaub...
Was?
Klar, wir erzählen jetzt so ein bisschen. Oh, und die Geckos waren so süß.
No, die Geckos.
Ach, das war toll. Ach, von diesem...
Das ist jetzt wieder Dia-Abend, ja.
Ist jetzt...
Wir machen jetzt einen auditiven Dia-Abend mit
euch. Genau, das wollte ich tatsächlich eigentlich so ein bisschen machen, weil ich finde ja...
Ja, Max hat mir angekündigt, er möchte den ganzen Podcast nur über La Palma sprechen.
Nicht den ganzen Urlaub, sondern ich habe gesagt...
Die armen Leute.
Die armen Leute. Es gab Leute, die haben gebeten darum, dass wir das war ein bisschen was erzählen darüber.
Deine Mutter.
Genau. Nee, ihr Troll-Account. Was... Nein, das ist ein und dieselbe Person. Nein, nein, wir waren, jetzt machen wir das tatsächlich. Wir waren auf La Palma, wo ich Diana mit hingeschleift habe, weil ich war da vor ein paar Jahren schon mal. Da waren wir noch relativ frisch zusammen
Waren wir gerade nicht mehr zusammen, bevor wir dann wieder zusammen.
Okay, genau. Und
bevor du es dir nochmal überlegt hast.
Bevor ich es mir nochmal überlegt habe, war ich auf La Palma und wollte das jetzt quasi so ein bisschen auch wieder gut machen. Zum Zweiten wollte ich auch selber einen tollen Urlaub haben und darum haben wir gedacht, okay. Habe ich Diana seit 2 Jahren in Ohren gelegen, dass wir mal nach La Palma müssen. Das weiß erstaunlicherweise niemand, eine von den Kanarischen Inseln ist. Die Kanarischen Inseln liegen nicht im Mittelmeer, sondern im Atlantischen Ozean. Das ist neben Afrika, also neben der Sahara quasi, links daneben. Also so ein bisschen westlich.
Nee, wie schön, dass ich das nicht nur so sage. Ja.
Jetzt müssen wir Michis Mikro auslassen. Muss man mich immer so ein bisschen trollen und kriegt da einfach kein Mikro und wir erzählen weiter von La Palma. Und das ist eine kleine Insel, die ist ungefähr 25 Kilometer breit und
zweieinhalbtausend Meter hoch.
Zweieinhalbtausend Meter hoch, also.
Ja, zweieinhalbtausend Meter.
Genau. Zweieinhalb Kilometer hoch, 28 Kilometer breit, 30 Kilometer oder 40 Kilometer hoch.
Lang,
ach geil. Und da kann man ganz großartig wandern, weil halt ein sehr hoher Höhenunterschied da ist. Man hat ständig tollen Blick, es ist überall warm.
Fast überall.
Man kann im Ozean baden, der bei uns wirklich pisswarm war. Das war ganz großartig. Wir waren tauchen und haben Fische gesehen. Das war toll. Und
Geckos. Und wir haben eine Bootsfahrt gemacht und haben ganz viele Delfine gesehen.
Genau, Delfine.
War auch toll.
Und Diana hat kurz überlegt, einen Gecko zu heiraten.
Ja, ich wollte auf La Palma bleiben und den Gecko heiraten, der bei uns im Apartment wohnte.
Also wenn ich mir da so die Auswahl...
Es gibt übrigens gerade im Bundestag Max, Gecko, eine ganz große... Gecko,
ich kann auch sehr süß an der Wand kleben.
Es gibt gerade eine ganz große Protestwelle im Bundestag, weil das Tierschutzgesetz soll irgendwie geändert werden und Sodomie soll strafbar sein. Und es gibt jetzt eine ganz große Protestwelle von Leuten, also die das möchten, dass Sodomie strafbar gemacht wird. Und dann gab es auch ein Fax von einer Vereinigung, die...
Der Sodomisten.
Genau.
Ja.
Die sagen,
dass
es gar keine Tierbordelle gäbe. Also die,
ja, diese diesen Tierbordellen.
Genau, die behaupten immer, das Tierbordell. Und die schicken auch Fotos mit von geschändeten Hundebürzeln und so.
Hunde was?
Hunde Hinterteile.
Okay, mhm. Aha. Naja, ich habe ja immer gedacht, so irgendwie das nennt sich Streichelzoo, diese Tiermodelle. ja, also ich habe das immer verwechselt. Ich war das so.
Also ich weiß auch nicht. Irgendwie.
Du freier Sex für freie Tiere. Nee,
Also ich habe mal. Gott, ja, sie ist anonymisiert. Na, ich weiß nicht, kann man auch nie Geschichte.
Du hast mal, ich finde, wir sollten in diesem Thema keinen Satz anfangen mit ich habe mal.
Also mir ist da mal alles rausgerutscht.
Wie ist die Ziege? Machst du raus in der Sprache?
Also ich frage mich halt, also sie behaupten halt irgendwie, dass einvernehmlicher Sex sei und ich weiß nicht.
Das ist schwierig, ne? Das ist halt so, das ist ich meine, das ist eigentlich auf so eine Art auch wie bei Kindern, ne? Denen man ja auch nicht irgendwie zugesteht, halt irgendwie eine eigene Entscheidung darüber zu fällen.
Ja, bei Kindern ist auch noch so, dass sie auch meistens noch nicht geschlecht reif sind und so. Also das kommt noch erschwerend hinzu.
Ja, bei Tieren ist es so, dass sie zum Beispiel halt meistens, die meisten Tiere sind halt nur zu einer ganz bestimmten Zeit überhaupt nur geschlechtsfähig. Also sie sind ja nur spitz irgendwie zu einer bestimmten Zeit irgendwie.
Also ich glaube, die Hoffnung.
Also das heißt mit anderen Worten, also
halt wegen so. wegen der Nachkommen macht das, glaube ich, niemand. Also das ist davon. Also
das stimmt, aber weder das eine noch das andere.
Aber ich weiß nicht, wie, also ich habe mal, kann natürlich auch einfach eine Geschichte sein, ein Freund hat mir mal erzählt, der ist auf dem Land groß geworden, das ist jetzt die Geschichte, die ich erzählen wollte, und der hat da seine Ausbildung, also hat seinen Zivildienst da gemacht und war auf dem Rettungswagen und der hat eine Geschichte erzählt, ich gebe sie jetzt nur verkürzt wieder, wo sie zu einem Notfall gerufen worden sind und da hatte sich der alleinerziehende Vater und unten saßen die drei Kinder oben im Schlafzimmer eingesperrt mit dem Hühnchen und es war jetzt schon seit einigen Stunden erstaunlich ruhig und da haben die Kinder dann den Notarzt angerufen und dann wurde die Tür aufgebrochen und dann hatte der Vater tatsächlich einen Herzinfarkt gehabt wohl und war gestorben.
Der hat ein Hühnchen gefickte.
Das Hühnchen allerdings auch.
Das Hühnchen
war auch tot.
Ah, okay. Ja.
Das hatte nicht einen Herzinfarkt und
ich glaube, das überleben die auch nicht, wenn du da so ein großes Ding reinsteckst.
So ein Huhn ist, also keine Ahnung, ich weiß, also ich habe mir gesagt,
aus dem Hals wieder raus.
Das ist das hängt vom Hühnchen ab.
Ich kann es nicht glauben.
Und vom Penis.
Ich bin in einem Podcast und rede über so dumm.
Also das ist, also mit anderen Worten, also falls diese Geschichte stimmt, was ich nicht mal hundertprozentig...
Ja, es gibt ja hier, wie heißt es, dann, es gibt es ja auch in der weiblichen Form dieses irgendwie, wie heißt es, Birgit hat ihren Schäferhund.
Susi hat einen Schäferhund.
Susi hat einen Schäferhund.
Das verboten.
Und diese
Claudia.
Oder Claudia
hat einen Schäferhund.
Und das verboten das ganze Lied, ne?
Ja.
Und diese ganzen Erzählungen A Friend of a Friend mit irgendwie Erdnussbutter oder Nutella und
Erdnussbutter oder Nutella,
ja, die man sich dann halt in die entsprechenden Stellen reibt, damit die der Hund dann auch,
ach, der Hund, Hunde stehen auf Erdnussbutter,
einige, ja,
also bei unserem Kater wüsste ich, was man sich irgendwo hinsperren müsste, damit er das, also aber ich
Blauschimmel geht's.
also ja, keine Ahnung.
Ich glaube, das.
Meine Kollegin erzählt, war ganz schockiert, die Geschichte, dass es mal bei dem Teddy Award, das ist der schwul-lesbisch-trans-Filmpreis bei der Berlinale, da gab es mal so einen Kurzfilmabend irgendwie in dem Rahmen. Und da wurde dann auf einmal ein Dokumentarfilm über zwei Menschen, die in einer Beziehung mit ihrem Haustier lebten, gezeigt.
Beide zusammen oder unabhängig voneinander?
Wie?
Naja, waren das zwei Menschen, zwei Geschichten sozusagen? Oder?
Zwei Geschichten,
okay.
Ja, genau. Und sie sagt, also es war schon ein bisschen... Sie fühlte sich visuell fast schon vergewaltigt, weil, also es wurde auch richtig gezeigt, wie der mit seinem Hund
Sex hat?
Poppt.
Okay. Ja.
Und sie meinte, sie hat irgendwie 5 Dioptrien und hat dann mal kurz ihre Brille abgenommen, so dass das, aber sie hat gesagt, also sie war auch deshalb schockiert, weil das hat halt mit schwul, lesbisch, trans nichts zu tun und
ja.
Also
Schwierig.
Und, Horizonte genau, erweitern. Das Krasse war, der Regisseur und auch
da die Protagonisten. Da wurden die Schwul-Lesbischen wohl ziemlich getrollt.
Und die Protagonisten des Films waren auch irgendwie vor Ort. Also das war dann auch alles sehr, sehr...
Und die haben geworben für ihre eigene sexuelle Eigenständigkeit. Ja. Ja, das erlebt man ja nicht erst recht, nicht umsonst. Also zum Beispiel die Pädophilen berufen sich ja auch ganz oft, wenn sie sich mal öffentlich äußern, das gibt es tatsächlich, berufen sie sich auch tatsächlich auf die Homosexuellen und sagen, ja, das war auch eine tabuisierte sexuelle Neigung und wir haben diesen Kampf erst noch vor uns, wir werden auch noch gerade stigmatisiert und so. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache, so wie man das jetzt irgendwie natürlich ist das nicht dasselbe, ne? Und
aber mit der Sodomie kommt das, hat das jetzt irgendeinen aktuellen Hintergrund oder ist das?
Ja, wegen des Tierschutzgesetzes, weil das gerade eben irgendwie, das wird novelliert, das Tierschutzgesetz, und da soll eben reingeschrieben werden, explizit, okay, dass Sodomie strafbar ist.
Okay, also das ist jetzt mehr oder weniger versehentlich, weil ich wollte gerade sagen, so, also so bei dem, was Tieren bei uns in diesem Land im großindustriellen Maßstab angetan wird, halte ich jetzt Sodomie nicht für das allergrößte Problem für Tiere. Also keine Ahnung, ich kenne da keine Zahlen zu und vielleicht ist es ja auch ganz furchtbar für das Tier, aber
also ich glaube,
aber wahrscheinlich ist es einfach, das war
wenn solange diese Menschen Fleisch essen, denke ich, brauchen sich über Sodomie keine Gedanken machen.
Also als Veganer darf man Tiere ficken.
Das ist echt, ich glaube, so eine Sache,
ein Veganer möchte.
Ich meine, mal ohne Scheiße, ich meine, ich esse Tiere so, andere ficken Tiere so. Was ist schlimmer, ne? Ja. Ich meine, so, es ist schon, ich meine, wir leben in so Zeiten, wo solche komischen Dinge echt auf so einer ganz komischen Ebene verhandelt werden, auf der man nicht mehr wirklich rational argumentieren kann.
Ja, aber wenn das einfach nur das Tierschutzgesetz novelliert wird und dann haben sie unter anderem reingeschrieben und übrigens Sex mit Tieren ist auch strafbar und jetzt regen sich plötzlich, oder nicht regen sich, aber ist das sozusagen aus dieser Gesetzesnovelle die Zeile, die jetzt so massive Aufmerksamkeit erregt, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist, ja, dann kann man vielleicht mal den Medien mal kurz so einen Schädel hauen, warum sie dieses Thema jetzt hier und uns auch natürlich.
Nee, aber das in den Medien habe ich ehrlich gesagt darüber noch gar nichts
gelesen. Na doch, zu diesen Tierbordellen und sowas,
es ging halt rum, aber das war ein Hoax.
Also, war das ein Hoax?
Das war ein Hoax, also es gab halt niemand, der halt irgendwie die Existenz von Tierbordellen bestätigen konnte.
Genau, ich habe nur einen Zeitungsartikel darüber gelesen, oder ich wollte ihn lesen, dass eben eine Zeitung losgezogen ist.
Ich hatte ganz fest vor diesen Artikel.
Ich hab den noch in den Tab offen.
Ja, ja.
Dass man doch mal bitte, also dass die sich auf die Suche nach Tierbordellen gemacht haben, also sozusagen, und anstatt sich mit den restlichen Absetzen dieses Tierschutzgesetzes auseinanderzusetzen, haben sie sich natürlich dann wieder auf dieses Thema gestürzt.
Das ist so ein bisschen wie bei dieser Kinderpornografie, diese Millionen, Milliarden Industrie Kinderpornografie.
Ja, oder die zu widerlegen. Das ist ja.
Genau. Ja. Ach. Naja, gut, also wollen wir das mal irgendwie so, auch.
CK Intner führt jetzt gerade sehr schön, in dankenswerter Weise, vielen Dank dafür, hat jetzt unsere Shownotes angefangen. Und wir haben jetzt hier ein Absatz Tierbordelle Sodomie.
Ja, das
hat man so bei WMR auch noch nicht.
Ja, wollen wir dann jetzt hier diesen Reddit-Menschen noch machen oder wollen wir das einfach mal weglassen dann?
Naja, das war jetzt zu diesem anderen Troll-Thema halt. Also so können Trolle auch sein. Es ist ein ganz, doch ganz interessanter Artikel. Also es gibt hier, Gorka hat einen Troll geoutet. Du musst das aussprechen, sonst machen sich alle wieder lustig drüber.
Violent Acres.
Acres, okay.
Acres.
Und weil ansonsten machen sich wieder alle über meinen dummen, dass ich kein Englisch kann.
Ach.
Da machen sich immer alle lustig drüber.
Oh.
Ja.
So
kleine
Max möchte aus dem Kinderparadies
abkommen. Ja. Und der Typ, der hat, der ist einer der Trolle von Reddit. Also der hat einen Preis von Reddit bekommen, für zum Troll des Jahres quasi gewählt worden, per Publikumsabstimmung. Der hat allein irgendwie die 20 größten Subreddits, also es gibt so Unterreddits quasi, betreut und alles hart an der Grenze zur Illegalität. Also also eben irgendwelche Bilder von Frauen, die nicht wussten, dass sie fotografiert worden sind, aber den man mal unterm Rock vorfotografiert hat. ein Forum, in dem nur Fotos von toten Teenagern gepostet worden sind. Also wirklich Sachen, wo man sagt, okay, das ist so eine Ecke vom Internet, die wollte ich niemals kennenlernen. Und dann hat sich ein Gawker hier Reporter aufgemacht und hat dessen Real Name recherchiert, was gar nicht so unglaublich schwer war wohl. Hat ihn dann angerufen, hat ihn mit seiner Aussage konfrontiert und hat dann ein Interview mit ihm gemacht. Und hat dann im Endeffekt auch seinen kompletten Namen gepostet und also sozusagen hat ihn geoutet. Und der war jetzt nochmal auf CNN aufgrund dessen dann sozusagen, hat dann seinen Job verloren. Erstaunlicherweise hat seine Familie überhaupt gar keine Probleme damit, die machen da alle mit. Jedes seiner Familienmitglieder hat einen Reddit-Account, der sich immer auf seinen Namen bezieht. Also sein Sohn hat irgendwie Spawn of a Violent Acre.
Acres. Ich hab erst eben wieder gelesen.
Okay. Of a Violent Acres Reddit-Namen gehabt und so. Also es ist an sich, man liest diesen Artikel, denkt sich, irgendwie ein Arschloch, irgendwie aber auch einfach eine furchtbar arme Sau. Aber ich habe so bei mir so das Gefühl gehabt, also ich meine, er ist jetzt geoutet worden, dessen Leben ist eigentlich im Wesentlichen im Arsch. Der hat jetzt, hat keinen Job mehr, wird wahrscheinlich auch so bald keinen finden. Okay, in der Familie findet er noch Hinterhalt. Kann zumindest unter diesem Namen erstmal so bald nicht wieder auftreten da bei Reddit. Aber es war so, was sehr lustig ist, ist halt, dass diese Reddit-Trolle oder Moderatoren oder wie auch immer man sie jetzt nennt, für sich immer das Recht auf freie Meinungsäußerung total wichtig nehmen. Also es ist so, sobald Kritik laut wird, also es ist auch so ein sehr starkes, also es war ein Teil seiner Verteidigungsstrategie, naja, wir posten solche Bilder, weil das unter die Meinungsfreiheit fällt, weil wenn man anfängt, das dicht zu machen, dann ist man kurz davor auch Kritik an der Republika, also das haben sie nicht gesagt, oder also das dann ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Also das ist, in der Meinungsfreiheit muss sowas auch erlaubt sein. Und das war schon sehr merkwürdig, das zu lesen. Und das Erstaunliche war, ich habe mit dem Menschen wirklich am Ende überhaupt keinerlei Mitleid gehabt. Also es ist so, er hat es selber so gewählt, er hat die ganze Zeit lang, er hat über Jahre hinweg seinen Spaß damit gehabt, dass er sich bei irgendwelchen Arschlöchern dadurch beliebt gemacht hat, dass er die Privatsphäre von Kindern und von jungen Menschen ohne deren Wissen massiv verletzt und ist jetzt geoutet worden, obwohl er wirklich mehr als genug Warnschüsse, also es ist das letzte Mal war, das hat CNN einen Bericht über ihn, ohne seinen Namen zu nennen, vor einem Jahr gemacht. Also da haben die, und einer von den ganz besonders krassen ist der und der. Und er hat sich dadurch nur angestachelt geführt und hat es nicht aufgehört. Also er hätte drauf kommen können, dass irgendwann er auch mal geoutet wird, insbesondere weil er sich wirklich eigentlich, wie gesagt, relativ wenig Mühe gegeben hat, seine Identität zu verstecken. Und jemand, der das dann nicht mochte, was er machte, ein Freund von ihm, der sich dann irgendwann davon distanziert hat, hat ihn dann quasi verpetzt. Solche Trolle gibt's auch.
Okay. Ja, das ist natürlich, ich finde, das ist so ein allgemeines Problem, mit dem wir uns seit dem Internet beschäftigen müssen, ist, dass wir wussten bisher gar nicht, was Meinungsfreiheit ist, ja. Also wir hatten das schon immer irgendwie in unseren Menschenrechten und dann irgendwie im Grundgesetz vereinigt, reingeschrieben haben, gehabt, dass das so Meinungsfreiheit ist. Was ist denn Meinungsfreiheit wirklich? Und wir erfahren jetzt erst durch das Internet, was Meinungsfreiheit wirklich bedeutet. Also, wo nicht nur jeder das Recht hat, Dinge öffentlich zu sagen, sondern auch jeder die Möglichkeit hat, Dinge öffentlich zu sagen. Und Clay Shirky ist auch gerade so ein bisschen an diesem Thema dran und ich finde, er macht da sich ziemlich gute Gedanken dazu. Er meinte irgendwie, jede Medienrevolution war erst einmal auch eine Revolution dessen, dass mehr Leute öffentlich sprechen konnten. Ne? Ob es jetzt die Schrift war, ob es jetzt irgendwie der Buchdruck war, ob es jetzt irgendwie das Radio war oder auch jetzt das Internet. Es war immer so, dass halt eine größere Menge an Leuten plötzlich den Diskursraum aufgemacht haben und miteinander diskutiert haben. Und er meinte, diese ganzen Ideen, die sich, das ist ein schöner Vortrag auch von Katrin Passig immer, diese Ideen, die sich immer an neue Medienrevolutionen geknüpft haben, dass sie den Weltfrieden bringen würden, sind totaler Quatsch.
Ja.
Weil im Endeffekt heißt irgendwie, je mehr, wenn du eine Medienrevolution hast und mehr Leute können ihre Meinung sagen, dann sind da auch mehr Dinge, denen man widersprechen kann. Das heißt, im Endeffekt gibt es mehr Dinge, an denen man sich reiben kann. Jede Medienrevolution bringt mehr Leute, mehr Meinungen und damit auch mehr Dinge, an denen man sich reiben kann. Und beispielsweise hat er dann auch noch gebracht, und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, die Druckerpresse hat die Reformation gebracht, hat auch den 30-jährigen Krieg gebracht. Ja?
Die Druckerpresse?
Und die Druckerpresse.
Den 30-jährigen Krieg betrifft?
Indirekt schon, ja.
Also wie
die,
das?
Die 30, also sie hat halt auf jeden Fall, die Reformation hat sie definitiv gebracht.
Ach so, und die Reformation hat die den 30-jährigen Krieg ausgelöst.
Der 30-jährige Krieg ging um die Reformation. Und das heißt mit anderen Worten, also was wir momentan, glaube ich, mit dem Internet erleben, wir was ganz Ähnliches. Immer mehr Leute, also wenn es eine Meinung gibt zu einem Thema, dann wird sie geäußert werden. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass es heutzutage keine mögliche Meinung mehr zu einem Thema gibt, die nicht irgendwie öffentlich geäußert wird. Und das heißt mit anderen Worten, du kannst dich, wenn du drauf bist, kannst du dich den ganzen Tag an Dingen reiben, die deiner Meinung widersprechen. Und bei manchen Leuten hat man den Eindruck, dass sie tatsächlich auch nichts anderes mehr tun.
Also ist das die umgekehrte Filterbubble quasi?
Jein, ja klar. Also ich glaube, das ist so die Kehrseite der Filterbubble. Ja, die Filterbubble ist tatsächlich Notwehr, ist praktisch vielleicht sogar so eine Art Notwehr dagegen, dass du dich nicht mit allen Meinungen auseinandersetzen kannst. Es geht einfach nicht mehr. Du kannst einfach dich nicht mehr, nicht mal zu einem speziellen Thema kannst du dich irgendwie vollkommen mit allen Meinungen auseinandersetzen. Du musst filtern. Du bist angehalten zu filtern. Es gibt, glaube ich, ein Imperativ unserer Zeit. Filtere. Sei filtersouverän. Weil.
Wie spar.
Und vor allem grenze dich ab gegen Diskurse, grenze dich ab gegen Meinungen, grenze dich ab gegen Trollerei. Ich glaube, wir sind heutzutage, unsere Aufgabe heutzutage in Sachen Medienkompetenz ist vor allem die definierte Abgrenzung von sich selber aus. Weil sonst ist ein Überleben in diesem Wust an Informationen, an diesem Wust an Meinungen, an diesem Wust an Diskursen und Streits überhaupt gar nicht mehr möglich. Und wenn ich mir momentan Twitter angucke, wie sich dort alles zerreibt und alles in sich differenziert und nochmal kleiner wird und noch klein ziselierter irgendwie sich ausdifferenziert, und das Mädchenmannschaft ist ja nur eins von diesen Beispielen, das andere sind die Piraten, ja, beispielsweise, wo halt auch halt ganz viele Leute angetreten sind mit einer gemeinsamen Idee, mit einer gemeinsamen Vision, die sich jetzt alle nur noch in kleine Nebenkriegsstaubplätze verrannt haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, also, das wird weitergehen.
Also brauchen wir doch geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, oder wie? Ich musste nur gerade dran denken, weil jemand, der das halt, der jetzt noch nicht so lange, der das noch nicht so gelernt hat, musste an diesen Fall denken von diesem kanadischen Mädchen, die sich umgebracht hat, weil sie so gedisst wurde im Real Life und vor allem auch im Internet.
Ja, Mobbing ist auch nochmal so ein Problem, ja. Das hat damit zu tun.
Und wo du sagst, du musst dich dann abgrenzen und so weiter.
Ja, also
das wenn ist du etwas 15 bist, ist es halt ein bisschen schwierig.
Das stimmt schon, ja. Vor allem wenn, ja, es ist natürlich von so Heranwachsenden ist es, glaube ich, ein bisschen, das müsste man nochmal tiefer reflektieren, wie man da vorgehen könnte. Ich sag nur, was ja, ich meine da, Erfahrung,
das,
was
das
meine
ist
Erfahrung.
Das ist tatsächlich was ich von Politikern schon gehört habe, die sagen, ja, sobald wir irgendeinen Vorschlag machen, wie man Kinder oder Jugendliche schützen kann, dann wird gleich aufgeschrien. Aber ein wirklich sinniger Vorschlag, wie denn das aussehen kann, fehlt halt. Kommt da nichts von der so-called Internetgemeinde.
Das ist natürlich auch echt schwierig. Also ich bin jetzt auch kein Pädagoge. Ich bin jetzt auch nicht.
Von Medienpädagogen kommt natürlich eine ganze Menge. Das muss ich gleich dazu sagen.
Also, genau. Also ich hoffe da einfach, dass tatsächlich das ist auch eine Form von notwendiger Abgrenzung, dass ich sage, das ist ein Bereich, in dem ich mich jetzt nicht auskenne und ich bin aber der Meinung, dass oder auch der festen Überzeugung, dass es da Leute gibt, die sich damit beschäftigen und da die da halt einfach mehr zu sagen haben als ich. Also ich glaube, aber grundsätzlich ist halt dieses sich abgrenzen können und zwar gegen alles Mögliche, ist glaube ich eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, die man entwickeln muss. Ich meine, ich merke das halt in meiner täglichen Leben im Internet, dass ich ignorieren lernen muss, ne? dass ich halt wirklich ignorieren lernen muss, sowohl Leute, die mich irgendwie versuchen zu trollen, ja, irgendwie ganz bewusst, also wirklich einfach nur so auf so einer bulligen Art, also so einer dummen Art, dass ich die halt gelernt habe, nach langer schmerzhafter Lernphase halt dort zu ignorieren, dass ich aber auch gemerkt habe, hey, dieser Diskurs, der scheint irgendwie so ein bisschen abzudriften und ich steige dir jetzt mal nicht ein, ich lasse das jetzt mal einfach oder ich lasse mich jetzt auch davon nicht berühren und so. Mhm. Und ich meine, ein gutes Beispiel, das hat man eigentlich schon immer gehabt, war eigentlich das Leid auf der Welt. Ja, das ist so das Allgemeine, das kennen wir alle irgendwie. Wir sehen im Fernsehen verhungernde Kinder und Krieg und hast du nicht gesehen. Und trotzdem fühlen wir uns völlig unterschiedlich emotional davon berührt. Ich weiß nicht, bei der Oder-Flut habe ich geweint und irgendwie bei hungernden Genozidkindern in Afrika habe ich das nicht. Und das ist eigentlich irgendwie total eklig, weil natürlich ist das Leid dort in Afrika viel, viel größer gewesen, als die Oder-Flut irgendwie die Keller unterdingst hat damals. Aber trotzdem hat es mich berührt, weil ich mich irgendwie näher dran fühlte.
Ja, das sind die ganzen Kriterien. Nähe ist halt eins der Kriterien.
Aber das ist jetzt halt nur eben, das müssen wir jetzt verstehen, dass es halt nur noch eins von vielen, 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 vielen möglichen Kriterien ist, sich gegen Dinge abzugrenzen oder irgendwie sich involvieren zu lassen. Und im Endeffekt geht es darum, heutzutage sich seine Herde und auch seine Konflikte und auch seine emotionalen Involviertheiten sehr, sehr bewusst auszusuchen und auch zu begrenzen.
Also ich glaube, dass...
Aber auch
das,
gar nicht mehr auf einer regionalen Ebene, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen
Geschichten. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, zuerst mal, dass man, und das ist relativ schwierig, würde ich behaupten, dass man lernt, seinen Selbstwert nicht von anderen abhängig zu machen. Also, dass der andere dir auch sagen kann, du bist doof und du sagst, ja... Gut, gibt Felder im Leben, da bin ich ganz schön doof.
Ich sehe das schwierig. Also du kannst, dein Selbstwert wird immer abhängig sein von anderen. Du kannst halt nur sagen, irgendwie von dem und dem will ich mich nicht ab, von dessen
das
Urteil.
Das bleibt dir ja unbenommen von dem auch immer.
Aber du wirst dein Selbstwert immer aus anderen Leuten ziehen. Und wenn es irgendwie Max ist oder wenn es irgendwie deine Eltern sind oder wie auch immer, wen du dann zulässt, halt der, von dem du dann dein Selbstbild nimmst. Aber diese Idee, du kannst aus dir selbst heraus dein Selbstbild und dein Selbstwert herausmachen, das ist ein solipsistischer Holzweg, glaube ich. Das glaube ich nicht dran.
Also ich glaube, man braucht einen Spiegel und
ja, das auf jeden Fall, aber das sage ich ja nicht mit Selbstwert, sondern auch wenn Max mich morgen verlässt,
wird's dir ziemlich scheiße
morgen gehen. Morgen schon?
Nein. Wird's dir ziemlich scheiße gehen.
Wer weiß.
Vielleicht wird's ja auch darunter leidet mein Selbstgefühl.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dir wird's ziemlich scheiße gehen. Also mir geht es ziemlich scheiße, wenn Leute, die mich bisher großartig gefunden haben und mich lange Zeit großartig gefunden haben und ich habe mich großartig gefunden, dass sie mich großartig finden und dann finden sie mich auf einmal nicht mehr großartig, dann macht mich das komplett fertig. Und das ist ja völlig normal und das jetzt als schlimm empfunden. Ich glaube, das ist völlig menschlich, so funktionieren wir. Wir sind soziale Menschen, wir sind von Anfang an, ich lese übrigens gerade ein spannendes Buch, ich kann da jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber ich habe es gerade angefangen, Gernhardt, das politische Bewusstsein der Öffentlichkeit oder sowas. Es ist auf jeden Fall so, die Grundthese ist, dass wir das Bewusstsein in erster Linie öffentlich ist. Die Weltöffentlichkeit des Bewusstseins. Und erst im Nachhinein sozusagen so etwas wie Individualität ausgebildet wird. Also das heißt, der Mensch, so ein bisschen auch diese Condition Humana, die halt irgendwie Hannah Arendt definiert hat, dass wir a priori soziale Wesen sind und diese Individualisierung und dieses Individuumsdings halt erst so eine nachträgliche Erfindung ist. Und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube da fest dran, dass wir Menschen uns nicht als Einzelmensch wirklich abschließend definieren können und auch nicht abschließend einen Wert zuweisen können. Ich glaube, wir sind a priori soziale Wesen und funktionieren nur auch nur als soziale Wesen. Aber das ist jetzt eine Grundsatzfrage.
Und ich würde trotzdem sagen, dass es wichtig ist, dass du auch, dass du zumindest weißt, also zumindest bleiben wir bei dem Beispiel, wenn Max mich morgen verlassen würde, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich traurig. Ich wüsste aber, in 2 Tagen, 2 Wochen, 2 Jahren geht es mir wieder gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht.
Naja, aber es ist ja. man muss halt die Erfahrung gemacht haben. Also ich war ja, seid ihr auch bei dem Team, bei diesem Mädchen, findest was?
Wahrscheinlich auch jemanden, der dich dann halt wieder genauso wertschätzt und
naja, ich habe erstmal hat man meistens ja nicht nur eine Person, sondern vielleicht, also wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch ein paar Freunde, die einen dann auch auffangen.
Eben.
Und keine Ahnung.
Seid ihr jetzt noch gerade bei dem Mädchen?
Das hatten wir eben ganz kurz.
Ja, weil ich meine, das ist natürlich bei einem Teenager ist das was anderes. Die haben halt im Zweifelsfall nicht die Freunde, die haben noch nicht den Anschluss, die haben noch nicht die Erfahrung gesammelt, dass es jetzt dreckig geht, aber in 2 Wochen wahrscheinlich wieder gut gehen wird.
Und die Mitschüler sind halt auch echt widerlich.
Und Menschen und die Mitschüler haben Kinder auch noch nicht.
Nazis.
Erstens das und zweitens haben sie auch noch nicht gelernt, wie unglaublich viel man jemanden wie sehr man mit kleinen Verletzungen mit kleinen Bemerkungen verletzen kann oder mit auch schlimmen Bemerkungen. Und ich habe diese Geschichte da gelesen, das war auf Heise war das so ein Artikel darüber und das war wirklich, also es war, sie hat so ein Video auch noch gepostet, wo sie so Karten zeigt, was sie so alles durchgemacht hat und was dann so mit schwarz-weiß, sie hält wirklich nur so eine Karte nach der anderen, wo es draufsteht, in die Kamera. Man sieht sie eigentlich überhaupt nicht und die hat sich dann irgendwie eine Woche später umgebracht und das zweite Mal dann, also sie hat es mehrfach probiert und das zweite Mal dann erfolgreich und sie hat das erste Mal jetzt auch nicht gerade für Arme, sondern hat gleich direkt irgendwelche Bleichmittel gesoffen. Chlorbleiche gesoffen, also wo man normalerweise, also jetzt nicht irgendwie so ein Fake, ich tue mal so, als ob ich ich nehme mal Vitamintabletten und probiere mich damit umzubringen.
Hier ganz kurzes Interlude bei der Sache, so wenn ihr euch umbringen wollt, dann tut euch selbst einen Gefallen und kauft euch, nehmt euch echt irgendwie viel Geld und kauft euch Heroin. Und zwar richtig, richtig viel. Setzt euch einen goldenen Schuss. Es gibt, glaube ich, keine bessere Art zu sterben.
Was?
Ist man da sofort tot?
Nee, aber man ist erst einmal in einem total, in einem totalen Rausch und in einem totalen Flash und gleitet dann halt ab in diese,
Ich würde sagen, probiert euch selber zu verhungern, weil dann habt ihr noch genügend Zeit drüber nachzudenken, ob es wirklich so eine gute Idee ist, euch umzubringen.
Ja, da bin ich dagegen. Das ist schon wieder Essstörung oder das ist Bulimie. Da sind wir schon wieder bei ganz kritischen Themen.
Aber Heroin willst du ja sowieso.
Nein.
Apropos Essstörung. Heute ist Weltnudeltag.
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Leid auf der Welt, weil die Leute sich mit den falschen Methoden versuchen umzubringen.
Ja, aber ich glaube, Heroin kannst du auch ganz schön saumäßige Schmerzen haben.
Ja, das stimmt. Das kann echt mies werden.
Ja.
Ja, also du solltest halt schon auf jeden Fall reines Zeug nehmen. Spart da nicht dran. Echt jetzt.
Kriegst du aber nicht so einfach, mein Lieber.
Ja, also so die Quellen dafür aufzutreiben, so für ein
und. Also ich habe noch nie versucht, Heroin zu kaufen, aber ich stelle es mir nicht so leicht vor. Ist das auch wirklich rein? Ja, ja, klar.
Läuft. Habe ich zweimal reingenießt. Ansonsten.
Ist nur ein bisschen gestreckt.
Ist in meinem Arsch transportiert. Kannst du drauf gehen, dass das rein ist.
Das geht rein und es geht auch wieder raus.
Ja, gut, wir wollen was anderes,
Weltnudeltag.
Weltnudeln.
Heute ist Weltnudeltag.
Genau.
Herzlichen Weltnudeltag. Ich wollte wegen Essstörung.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, gut, reden wir darüber.
Happy Weltnudeltag.
Ich wusste davon ja tatsächlich gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass heute Weltnudeltag ist, bis Zeitrafferin irgendwie meinte, irgendwie auf Twitter.
Die blöde Kuh.
Sie wünscht sich von mir.
Nudeln schenken, aber.
Sie wünscht sich von mir, einen Blogpost zu Weltnudeltag. Ich hatte heute ein Shitload an Terminen. Aber auf dem Rückweg des ersten Termins habe ich, tatsächlich mir überlegt gehabt, dass ich halt mal endlich diese Kochshow, die ich mir schon länger überlegt habe, mal mache, so Nudeln mit MS Pro. Und dann habe ich
Rumnudeln mit MS Pro.
Und dann habe ich halt tatsächlich dieses, ich hatte halt sozusagen das Gerät, die Gerätschaft jetzt mit diesem iPhone 5 hatte ich jetzt endlich auch da, mit dem ich halt
endlich kannst du deine Kochshow machen, das ist so.
Vernünftig auch mit so einem Bildstabilisator und so halt vernünftig Video machen kann. Und dann dachte ich mir, ja, mache ich das einfach und habe mir halt einfach so Asianudeln geholt und habe jetzt die erste Folge aufgenommen.
Ich hab's ja nicht bis zum, du musst mir nochmal das Rezept geben.
Ich hab das alles, kannst du dir alles nochmal durchgucken. Das ist nur 10 Minuten, das kannst du dir nochmal angucken.
Ja, ich wollte das nicht alles mitschreiben.
Es ist kompliziert, ich weiß. Es war auch relativ anspruchsvoll für die erste Sendung. Aber ich dachte mir, ich setze gleich mal die Standards hoch, was so die Kochshows allgemein angeht. Und dann habe ich jetzt einfach mal tatsächlich die erste Nudel-Kochshow gestartet.
Und ich habe so gedacht, das kann doch gar nicht.
Sarah Wiener, der musst du das auch mal zeigen. Die wird von Neid erblassen. Auf jeden Fall. Die wird von Neid erblassen.
Ja, ich hab mir nur gedacht, Menschenskinder, es kann doch gar nicht die Küche vom MS Pro sein, weil da würde doch niemals ein Mensch und ein iPhone reinpassen in diese kleine Küche. Aber... Ah, das war ja auch ein Witz, der total nach hinten losgeht.
Waren es wenigstens Bio-Nudeln?
Ich glaube nicht, nee, es waren die Barilla. Nee, Quatsch, es war Bio-Nudeln. Nein, es war halt einfach diese Asianudel, so eine Packung.
Die günstigen für 30 Cent oder die teuren für 1 Euro?
Ich habe, glaube ich, 28 Cent bezahlt.
Okay. Ja. Du weißt, dass man die bei eBay saubillig kaufen kann?
Für wie viel?
Ich glaube so 3 bis 5 Cent pro Packung. Also dann musst du gleich 200 Packungen auf einen Schlag nehmen, aber dann...
Das ist super. Auf jeden Fall, also für den nächsten Atomschlag ist das...
Wo ich früher gearbeitet habe, haben so die Kollegen, also saß dann, liegt da so eine Riesenschüssel, was natürlich so also so im Büro ist das, wenn man jetzt wirklich einem gar nichts anderes einfällt und 200 Packungen kriegt man schon irgendwie im Laufe der Zeit leer, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann hatten die noch irgendwie so 20 Packungen davon rumliegen, konnte man sich mal eine klauen, wenn man wollte. Waren sie nicht so hinterher, das Geld wieder einzutreiben.
Ja gut, also ich habe auf jeden Fall dieses Video gemacht, das kann man sich jetzt irgendwie angucken. Auf meinem Blog habe ich das verlinkt und ist eingebunden und ansonsten habe ich das auch getwittert. Nudeln mit MS Pro, Folge 0. Ich weiß nicht, also ich bin am Konzept, ich und mein Manager konzipieren gerade die zweite Folge.
Okay.
Wir müssen gucken, ob wir das Studio nochmal gemietet kriegen. Das ist natürlich auch schwierig, immer mit Terminen. George Clooney dreht ja gerade seinen neuesten Film und ich hoffe, dass wir das irgendwie dann nochmal demnächst wieder hinkriegen. Wir brauchen noch einen Finanzier für die nächste Nudelpackung, deswegen drückt alle bitte den Flatter-Button jetzt.
damit MS Pro sich eventuell noch ein zweites Mal Asiennudeln leisten kann.
Genau. 28 Cent,
Xen ist jetzt hier im Chat aufgeschlagen und sagt Hi und ich sage, Xen, jetzt haben die Mikrodilettanten wohl aufgehört, wach?
Wer ist denn Xen?
Keine Ahnung.
Aha.
Okay. Aber ich beschimpfe jetzt einfach jeden, dass, mal gucken, ob die Mikrodilettanten hier noch am Werken sind.
Bestimmt, die machen doch auch immer so ewig.
Machen die immer so ewig? Ich weiß es gar nicht.
Wie spät ist eigentlich? Oh,
aber weißt du das überhaupt? Hörst du etwa fremd?
Ich höre überhaupt keine Podcasts.
Und woher weißt du dann, wie lange die Mikrodilettanten sind?
Ich sehe das immer, ich folge Gero
bei
Facebook und Twitter und dann sieht man ja manchmal, wie lange die da rummachen.
Na gut, aber dann kannst du ja gleich mal irgendwie von 2006 erzählen.
Ja, die Oma erzählt vom Krieg, ne?
Genau,
Mutti erzählt vom Krieg,
das war übrigens der Arbeitstitel, den wir uns gerade für dieses Thema ausgedacht haben.
Genau, Jana stand nämlich, das mache ich jetzt mal so als kurzen Spoiler, stand nämlich bei der Fußball-WM 2006 bei der Eröffnungsspiel auf dem Feld.
Nein, nicht beim Eröffnungsspiel.
Nicht beim Eröffnungsspiel?
Nein.
Auch beim Finalspiel?
Nein.
Bei irgendeinem
beim,
Spiel?
Beim Vorrundenspiel Deutschland gegen Ecuador.
Beim Deutschlandspiel?
Ja, und das war, muss ich sagen, schon...
Da kannten wir uns noch gar nicht, ne?
Nee, nee, da kannte ich euch nicht.
Da war ich noch ich habe die 2006er WM habe ich in Hamburg geguckt. Da war ich noch in Hamburg.
Und was ich sagen muss, 2006, da hätte ich Twitter brauchen können, weil da habe ich immer SMS geschickt an so 26 Leute oder so, weil mir so tolle Sachen passiert sind und ich das immer gleich mitteilen wollte. Aber da hatte ich noch kein Twitter.
Das wäre was gewesen, wärst du jetzt... Also was war denn da 2006?
Also 2006 war ich Volunteer bei der WM hier in Berlin.
Bei der Fußball. Wie wird man, also du im Gegensatz zu mir, hast du ja Ahnung von Fußball und magst Fußball auch?
Ja.
Was?
Fußpilz? Fußpilz?
Was ist dein Verein gleich?
Ja, jetzt, ne? Welcher Verein? Komm, Max.
Lautern. Erster FC Kaiserslautern.
Genau.
Nee. Erster FC,
doch, früher hat er manchmal gesagt Karlsruhe, dann musste ich
verhauen. Ich war mir jetzt auch nicht so 100% sicher, aber hey, diesmal gleich auf Anhieb das Richtige.
Genau.
Ich so viel zum Thema häusliche Gewalt. Das ist, weil bei euch die Frau sich um den Fußball kümmert. Das ist irgendwie, das ist, Gott wollte das anders.
Also, jedenfalls, ich bin jetzt schon, habe echt schon lange kein Bundesligaspiel mehr gesehen. Ich werde schon, krieg schon Vermisstenanzeigen von meinem kleinen Fanclub hier in Berlin.
Ui.
Also nicht von meinem Fanclub, sondern vom Kaiserslautern Fanclub. Auf jeden Fall, bei dem ich Mitglied bin. Aber ich möchte auch niemanden damit langweilen. Max hat sich aber gewünscht, dass ich von der WM.
Ja, ich finde das, also, ich meine, wie kommt man, ich hol mal ein Bier.
Es gab da Volunteers.
Du musst eh aufs Klo.
Dann hol du Bier.
Okay.
MSP muss wohl mal wieder seine Privilegien checken.
Ich gehe mal meine Privilegien checken und bring euch Privilegien mit.
Ich habe gar keine Privilegien.
Ich bringe euch Privilegien. Klar, du bist weiß.
Ah ja.
Und gebildet.
Ja. Nee, also mal ganz im Ernst, ich weiß, dass ich sehr, sehr privilegiert bin und ich bin sehr dankbar für jedes Einzelne. Und schäme mich auch ein bisschen.
Aber nur ein bisschen.
Nein, schämen ist auch doof.
Schämen ist auch. Nee, WM, wie kommt man, was muss man machen, um Volunteer bei der WM zu werden?
Man muss sich bewerben. Es gab da einen sehr breit angelegten Aufruf und dann habe ich das gesehen und habe mich da beworben. Und dann gab es sogar ein kleines Vorstellungsgespräch, aber das war mehr so, man war so in einer größeren Runde und jeder musste mal sagen, ich bin der, und die wollten halt nur sehen, dass sie da keine Vollwarmbars einstellen.
Musstest du irgendwie so Sicherheitscheck durchgehen oder weiß der Teufel was?
Nicht für das, für was ich da angestellt wurde. Also man musste jetzt nicht irgendwie ein polizeiliches Führungszeug. Das Wichtigste, was man angeben musste, war die Kleidergröße und die Schuhgröße. Weil man ja so ein kleines Dress bekommen hat. Also Schuhe, Socken, zwei Paar, eine Hose, eine kurze Hose und, oder war das? Ja, ich glaube, eine lange und eine kurze Hose haben wir bekommen. Und zwei Poloshirts und eine Trainingsjacke.
Und das war dann so, und was musstest du damit dann machen mit den ganzen Sachen?
Naja, dann, also ich war eingeteilt im FIFA Headquarter, das war im Interconti Hotel in der Nähe
vom Bier vergessen.
Oh Mann, mich.
Der Michi vergisst das Bier. Was kommt da als nächstes?
Also im Interconti Hotel war ich an der Akkreditierung und da haben sich die ganzen Werbepartner und FIFA-Funktionäre und sowas akkreditiert. Und das Aufregendste war, Pelé hat sich dort akkreditiert.
Der hat auch irgendwas mit Fußball zu tun, ne?
Ja, Pelé, großer
Fußballer. Ja, okay, einer der größten Weltfußball-Dingsbums.
Gott.
Gott. Weltfußball-Gott, okay.
Ja.
Und den hast du dann...
Wie groß ist der genau?
Der ist nicht so groß. Aber er ist unheimlich freundlich.
Aber ich dachte, so groß.
Der ist nicht groß. Pelé ist nicht so groß. Auf jeden Fall hat er sich bei mir, ich war der einzige Volunteer an dem Tag in diesem Headquarter, und er hat sich bei mir akkreditiert. Und er musste noch warten, weil irgendwas geklärt werden musste, in welche Zonen er überall darf, weil er musste aufs Spielfeld und er hatte keine Akkreditierung fürs Spielfeld. Und dann saß er die ganze Zeit vor mir und ich saß da und und er telefonierte dann.
Pelé hatte keine Akkreditierung fürs Spielfeld.
Naja, es gab da so verschiedene Zonen, die man auf seinem Ausweis hatte, und er hatte nur zwei und er brauchte aber eins.
Und selbst an Pelé lassen sie nicht einfach aufs Spielfeld.
Aber das ist ja so, als ob der Papst nicht im Kölner Dom gelassen wird.
Ja, und das musste abgecheckt werden.
No. Okay.
Es war irgendwie vorher nicht klar, dass er aufs Spielfeld...
Stopp, Papst, hier mal kurz, wer sind Sie überhaupt?
Wer bist du denn? Und nimm mal deine hässliche Mütze ab.
Was ist doch diesen Tweet irgendwie? Wie war nochmal dein Tweet? Der war ganz großartig damals, irgendwie beim Papstbesuch irgendwie zu sagen...
Ein riesengroßes Polizeiaufgebot in Berlin wegen dem Papst, aber erkennt man ihn doch schon so leicht an seiner Mütze.
Stimmt. Die finden den nicht. Das ist doch ganz leicht zu erkennen. Also Pelé, die haben jetzt Pelé nicht erkannt und wollten ihn nicht in die Kathedrale lassen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, da habe ich zum Beispiel dann eine SMS an sehr viele Leute geschickt, ich habe Pelé getroffen. Und ich habe dann seinen Begleiter so diskret gefragt, ob er dann vielleicht Autogrammkarten dabei hätte. weil der Security-Mann, der selber angewiesen war, nicht nach Autogramm zu fragen, hatte mich vorher gebeten, kannst du vielleicht nach einem Autogramm fragen? Habe ich also den Begleiter gefragt und er so, oh no, I don't have, but you can ask him, he will do it. Und dann habe ich also zwei Briefumschläge gemopst und dann habe ich gefragt, could I have an autograph from here? Of course, yes, what's your name? Und dann hat der Security-Mann also sein Autogramm gekriegt und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt. And one for me too. Und jetzt habe ich hier ein Autogramm von Pelé. Oui. To Diana with love, Pelé.
Oh.
Und
dieser Pelé war jetzt auf jeden Fall mal schon mal Fußballspieler.
Das hatten wir doch schon geklärt, gerade als du noch draußen warst. Er hat
für Bayern München gespielt.
Ich gehe nach und Hause. Ach so, ich bin zu Hause, Mist.
Nee, für Kaiserslautern hat er gespielt. Ich weiß es ja nicht. Naja.
Auf jeden Fall.
Was hast du auf dem Spielfeld gemacht vor dem Vorrundenspiel?
Ja, es wurden dann Leute gesucht, die bei dem Spiel diese Mittelkreisfahne, die es da immer gab, so Say No to Racism oder so, die musste ja immer weggetragen werden, bevor das Spiel anfing. Und das haben auch so kleine Volunteers gemacht. Und da musste man vorher ins Stadion und musste das üben, wie das dann da weggetragen wird. Und dann abends stand ich also an der Eckfahne und im Olympiastadion, als dann Deutschland gegen Ecuador spielte. Und das ist schon sehr, sehr krass, wenn du auf diesem Spielfeld stehst und dann die Nationalhymne gespielt wird. Und also auch die ecuadorianische. Es war nur bei der Deutschen, war es natürlich, waren mehr Leute da, die mitgesungen haben. Und da dachte ich, mein Gott, das hat der Hitler hier schon ganz gut geplant.
Also mit Autobahnen wollen wir ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Ich meine, so ein Stadion, ich meine, man macht sich doch keine Vorstellung, ne? Ja. Also so ein Stadion ist natürlich darauf ausgelegt. Also wenn man da unten steht, ne, und irgendwie die Fangesänge vom ganzen Stadion und auf dich reinprasseln, das muss schon irgendwie so ein Kick sein. Also der muss schon irgendwie ganz schön
das,
krass sein.
Das kann ich mir seitdem sehr lebhaft vorstellen. Also wir mussten dann eben da hinlaufen. Ich habe das damals aufgenommen. Also es war natürlich alles streng verbunden. Du durftest natürlich nicht nicht fotografieren oder so. Und das, ich hatte damals so ein olles kleines Nokia-Handy.
Es gab ja noch keine iPhones.
Genau. Und da habe ich einfach die Sprachaufnahme angeschaltet und habe das in meiner Tasche gehabt. Also ich habe davon eine Aufnahme, die natürlich total mies ist, aber trotzdem schon relativ beeindruckend.
War das da so mit, also du warst mittendrauf auf dem Feld?
Nein, ich stand an der Eckfahne.
Ja.
Also wir standen da an der Eckfahne und dann, als die Nationalhymnen fertig waren und so, dann sind wir draufgelaufen und haben uns da um dieses Mittelkreisbanner postiert, haben das weggetragen und dann konnten wir noch ganz kurz unten zumindest stehen bleiben, halt weg vom Spielfeld und mussten dann aber auch verschwinden. Also ich glaube, es fiel relativ früh ein Tor und das habe ich, glaube ich, noch von unten mitbekommen. Also ich habe es nicht gesehen, weil ich da noch was wegbringen musste. Ja.
Aber wie ist das da? Ich habe irgendwann mal gehört, ja, da unten kann man problemlos, also weil die Fußballarenen brüllen sich ja auch immer gegenseitig irgendwelche Kommandos zu, also so hier, bla bla ja. bla. Und war das dann, weil man ja, ich dachte mal so, tosender Lärm in so einem Stadion von den ganzen Leuten, aber war das da nicht so? Also du standst da drauf und es war irgendwie wahrscheinlich so eine Lärmwand im Hintergrund, oder?
Also so genau kann ich mich jetzt auch wieder nicht erinnern.
Ach, schade.
Es hat ja auch keiner von uns gesprochen. Wir haben uns darauf konzentriert, dieses scheiß Banner wegzutragen.
Hat das geklappt?
Mir wurde gesagt von Leuten, die im Stadion das beobachtet haben, ich habe dich gesehen, du hast dich zu früh gebückt. Ja, okay.
Oh.
Ich habe es versaut, die Choreografie.
Nee, das dir ist das damals nichts geworden.
Auch wieder. Ja, genau. Jetzt ändere ich mich wieder. Du warst das. Das hat mir echt den Tag versaut. Damals. Die vielen Millionen anderen Menschen. Naja, uns ja jetzt nicht mehr zu ändern.
Diese Erfahrung hat mich dann auf jeden Fall dazu bewogen, mich freiwillig dann zu melden bei dem Spiel, bei dem Viertelfinalspiel gegen Argentinien. Und ich kann so drei Worte Spanisch und dann wurde ich da als Platzanweiser eben eingeteilt. Und
Platzanweiser ist Leute.
Das heißt, ich musste da irgendwo rumstehen und wenn Leute gefragt haben, wofür nicht Block sowieso, dann habe ich denen gesagt, hier entlang bitte.
Okay.
Und dann, als die Leute dann alle saßen, konnte man halt, wenn noch man irgendwo einen Platz gefunden hat, konnte man sich halt hinsetzen und dann saß ich habe ich einen Platz gefunden neben einem Herrn, der von Gillette eingeladen war, also in irgendeiner Ecke, die die Sponsoren gekauft hatten, und habe mir dann das Viertelfinalspiel.
Hab mir dann das Viertelfinalspiel. Ja, die haben das wirklich gekauft.
Ja, auch so eine Art, stimmt, ja.
Die gehen dafür ein paar Millionen aus, um.
Und das Allercoolste war, dass ich sogar fürs Halbfinalspiel in Dortmund dann noch Karten bekommen habe. Und zwar unsere Akkreditierungsbüro war im selben Büro wie das Ticketing für die FIFA-Leute. Und auch wieder einer von den Security-Typen hatte mal gefragt, ja, gibt es vielleicht irgendwelche Restkarten, die nicht abgeholt wurden oder so für das Viertelfinalspiel? Und dann hat sie gesagt, oh Mann, hättest du das ein bisschen früher gesagt, aber jetzt, also geht es nicht mehr. Und hat aber gesagt, beim Halbfinale könnt ihr, fragt nochmal. Und dann haben wir also an dem Spieltag sozusagen oder einen Tag vorher, glaube ich, mussten die Karten alle abgeholt sein. Und dann gab's halt noch welche und sie meinte, ja, ihr könnt die kaufen. Und die billigsten haben aber irgendwie, glaube ich, 200 € gekostet oder 220 € pro Stück. Und dann habe ich aber gesagt, komm, scheiß drauf, das ist nur einmal hier WM wahrscheinlich in meiner Lebenszeit in Deutschland. Und habe dann zwei Karten gekauft und das Geld wurde nie von meiner Kreditkarte abgebucht.
Ui.
Das heißt, ich habe das Halbfinalspiel.
Du weißt aber, dass hier unter unseren Hörern mit Sicherheit jemand von dem Kreditkartenunternehmen oder von dem Unternehmen.
Und die dabei FIFA hat wegen ihrem Korruptionsskandal gerade ganz schön was so, also die stehen nicht so gut. Hey, guck mir jetzt nochmal nach. Ah, Diana?
Von Webel. W-E-B-E-L. Schauen Sie nochmal nach in Ihrer Datenbank. Da müsste irgendwie ein Preisfeld sein. Ich glaube,
das ist verjährt, oder?
Stimmt, nach 2 Jahren kann man das nicht mehr einfordern.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Du musst jetzt ganz schnell heiraten, damit der Name weg.
Nee.
Nee, mein Name nennt sich ja.
Ach so, dein Name.
Ja.
Ach ja, stimmt, das hast du erzählt. Dabei finde ich Winde total super. Ich finde, ihr solltet das kombinieren. Von Winde.
Von Webelwinde.
Von Webinde.
Die Webelwinde hat sich doch der Marc so gefühlt.
Von Webelwinde.
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 Ja. Marc, von Marc und Marie.
Ach so, ja, stimmt. Ich brauche keinen Namen. Ach,
Namen,
ich bin 343. Ich dachte, ich heiße 343, aber es ist jetzt nee. Und dann warst du noch irgendwie VIP, bla bla bla?
Was? Genau. Und bei der Abschlussfeier war ich dann noch VIP-Betreuer. Ich habe damals für Sabine Christiansen gearbeitet. Und hab
für unsere jungen Zuhörer, das war eine Fernsehmoderatorin.
Das ist die Mutter von Anne Will.
Das ist die Mutter von Anne Will.
Genau. Oder die Vorgängerin von Günter Jauch.
Ja, vor. Zwischendrin war ja Anne Will da.
Ja.
Also die Großmutter von Günter Jauch.
Die Großmutter von Günter Jauch.
Und davor habe ich mal so einen Bundestagswahlkampf, als Joschka Fischer noch Bundesaußenminister war.
Du schüttest ja aber schon so ganz schön die Promis so aus.
Das habe ich damals dann geschrieben, habe gesagt, so nach dem Motto, ich kenne mich mit hochrangigen Politikern und irgendwelchen Prominenten aus, weil ich unbedingt halt da bei der VIP-Feier.
Okay. Ach so, du hast dich da.
Es stand irgendwie wir haben jeden Tag so ein Volunteer-Newsletter gekriegt.
Und jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du mit Max Winde zusammen.
Ja.
Und mit MS Pro in einem Podcast.
Und mit MS Pro in einem Podcast.
Oh mein Gott.
Der mit den Nudeln.
Mit Max und MS Pro in einem Podcast.
Der MS Pro mit den Nudeln?
Ich meine, Pelé, Joschka Fischer und was weiß ich, ey. Die kannst du alle. Jetzt bist du hier, wie im Ehren. Du hast es echt geschafft jetzt. Also,
war ein langer, steiniger Weg, aber.
Oh Mann.
Du hast dich echt gut hochgeschlafen, würde ich sagen.
Ich muss weg. Ach, Kinder.
Ja.
Aber ihr wollt die Geschichte gar nicht hören.
Doch, immer her. Wir mögen deine Geschichten.
Also ich kenne sie ja schon.
Ich kenne ja nicht, Joschka Fischer. Du hast den grünen Wahlkampf gemacht. So war das doch,
oder? Nee, aber ich wollte eigentlich erzählen, aber das kann ich auch ganz kurz machen, dass ich dann Toni Braxton für die Jüngeren unter euch.
Ist auch ein Fußballspieler.
Unbreak my heart, say you love me again.
Ah, das kenne ich ja. Doch.
Die war das?
Ja.
Ja, okay. Genau.
Und das war mal Fußballhymne.
Die hat, die ist einfach aufgetreten und Shakira ist dann noch aufgetreten und
Julio
Iglesias.
Nein, bei der WM.
Bei der WM, bei der Abschlussfeier der WM. Das Coolste war aber, dass Toni Braxtons ganze Entourage, das sind ja Amerikaner, die sich noch nicht so für Fußball interessiert haben, die haben so ein Freikartenkontingent gehabt und ich habe mich ganz gut verstanden mit diesem Tourmanager von Toni Braxton. Und der hat dann gesagt, du, wir haben da so Karten gekriegt, wir brauchen die nicht, willst du die nicht haben? Und dann habe ich meinen damaligen Freund angerufen und habe gesagt, du, ich habe Karten für heute Abend. Und er so, was? Und dann hat er seinen Kumpel angerufen und die sind noch aus Duisburg hier nach Berlin gekommen und haben sich dann das Finale für Lau angeschaut.
Das ist aber auch nicht schlecht, ne?
Also ja. Du hast die ganze WM über nur Fußballtickets abgegriffen und
war das nicht Italien dann irgendwie? Italien gegen irgendwas?
Genau.
Gegen wen?
Italien hat jedenfalls gewonnen. Gegen Frankreich.
Ach stimmt, das war ja dieses, oh, dieses gemeine Spiel.
Ja.
War das
Mit
Zidane mit dem
ja.
Kopf?
Ja.
Echt? Das war das? War es nicht bei der EM? Verwechselst du das nicht mit der EM?
Jetzt guck mal hier, jetzt kriegen wir das mal raus hier.
Also ich...
Jetzt hat Xen
WM 2006.
Nee, das stimmt, das muss gewesen sein. Das habe ich im Fernsehen gesehen mit Zidane.
Ah.
Aber ich glaube, dass die WM war wahrscheinlich der Vorläufer dazu.
Moment, wenn die Wikipedia hier lädt.
Was war auf jeden Fall aber auch schon WM 2006.
Weltmeister Italien, okay, das wissen wir. Hier steht bei der Wikipedia steht nicht mal. Ach, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Schade, dass der Toko nicht...
Italien gegen Frankreich.
Doch, ja.
Ja, also gegen Frankreich, das weiß ich. Aber ob das ist... Das
schon mit dem bla bla bla, Verlängerung, Golden Goal.
Also es war auf jeden Fall... Ich habe mich nicht gefreut für die Italiener.
Bester Spieler, Zidane.
Ja.
Unmotiviert wirken in Brasilien.
Schlussfigur war... Das Deutschland-Argentinien-Spiel wollte ich nochmal hervorheben für die Fußballfreunde unter unseren Zuhörern. Das war ja das, wo damals dieses Zettelchen auf einmal aus dem Socken gezogen wurde.
Stimmt, ja.
Das war schon ziemlich cool.
Das war echt spannend, alter Schwede.
Ja.
Das war ja sowieso immer am spannendsten, wenn es dann irgendwie so ums Elfmeterschießen ging.
Weiß eigentlich jemand, was auf diesem Zettel drauf stand?
Links, rechts.
Geradeaus.
Ballfang.
Genau. Ball fangen.
Okay.
Anweisung. Befehl! Das war ein Befehl!
Nee. Das war 2006. Größter Aufreger des Spiels war in der 110. Minute eine Tätigkeit Zidans gegen Materazzi. Stimmt, Materazzi. Jener hatte seinen Kopf in den Brustkorb des Italieners gerammt, nachdem dieser mehrfachen Beleidigung gegen die Familienmitglieder Zidans ausgesprochen hatte.
Ich glaube, er hat sowas wie Fick deine Mutter gesagt.
Ah. Zidane wurde des Platzes verwiesen, die FIFA belegte später beide Spieler mit Spielsperren und Geldstrafen.
Ja,
und jetzt noch Joschka kurz.
Was soll ich denn erzählen? Das war cool, das war neben der
WM. Was hast du denn neben der WM?
Neben der WM war das mit die coolste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, bislang. Damals bin ich als noch Studentin aus Mainz nach Berlin gekommen und um im Bundestagswahlkampf 2002 ein Praktikum zu machen, halbes Jahr lang. Und habe in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen gearbeitet. Und was soll ich denn machen? Max zeigt auf das Mikrofon.
Perfekt.
Ich soll das Mikrofon näher.
So ein bisschen näher. So ein bisschen. Ja, so ist gut. So, dass man dich so ein bisschen... Ja, so ist gut.
Meine Stimme etwas voller hört.
Exakt.
Besser ist das.
habe ich das Praktikum gemacht und wurde zugeteilt der Assistentin des Wahlkampfmanagers und wir beide haben zusammen die Tour von Joschka Fischer unter anderem organisiert und die des Spitzenteams. Es war damals, ich weiß noch, der Spiegel hat das beschrieben, der Hai und seine Putzerfische, weil es gab ja das Spitzenteam, also mit Joschka an der Spitze und dann Claudia Roth, Jürgen Trittin, Renate Kühner.
Das sind immer noch die gleichen Gesichter, ne?
Genau,
immer noch die gleichen Gesichter. Alter Schwede, die Grünen sind echt irgendwie stehen geblieben so. Naja.
Nur so ein bisschen schon.
Wann war das?
2002, vor
2002, vor 10 Jahren,
ja.
Alter.
Ja.
Und wenn du jetzt an die Grünen denkst, sind immer noch die gleichen Nasen vorne. Das geht eigentlich gar nicht, ne?
Ja, eigentlich schon.
Tja. Wir haben ja auch Urwahl. Als Spitzenteam für die Spitze, die jetzt,
Bisch.
Aber da darf ich mich jetzt nicht so despektierlich zu äußern. Aber ich
Dann erzähl doch mal weiter über diesen tollen Wahlkampf 2002.
Als die alle noch frisch waren.
Junge Fischer. Nein, er war auch schon.
Genau. Erzähl doch mal vom jungen Fischer. War er da gerade schlank oder war er da gerade dick?
Der ist gelaufen im Wahlkampf.
Zeitpunkt, ja. Ne? Ja,
der war ja richtig dünn, auf der Wahlkampftour war immer ein Termin am Tag, war immer ein Lauf. Das war
jeden Tag ist er gelaufen.
Also auf der Wahlkampftour, immer wenn es möglich war, die Leute fanden das natürlich auch cool, dann vor Ort eben so einen Lauf mit Joschka zu organisieren. Ach,
das war ein geplanter Termin.
Es war ein öffentlicher Lauf.
Leute mit dabei?
Ja, ja, genau. Okay. Also es wurde immer gesagt, ja, Joschka kommt. Es waren immer so 10 Kilometer etwa.
Wäre ich auch gelaufen dann, wenn er das
genau,
hier...
Genau, so eine Stunde, also es musste ja im Rahmen sein von der Zeit, deshalb. Ich fand vor allem auch cool zu erleben, wie so Personenschützer vom BKA arbeiten.
Mussten dann auch immer mitlaufen, ne?
Ja, klar.
Ja.
Deshalb wurden immer so sportliche Leute gesucht und für den Wahlkampf wurde Verstärkung vom Bundesgrenzschutz noch dazugeholt. Die konnten sich da melden, weil man da irgendwie ein größeres Team braucht, weil die ganzen Termine ja auch vorbereitet werden müssen vom BKA und so. Das war echt, die fand ich ganz cool, die Jungs.
Okay.
Und Mädchen.
Mhm. Und
ein paar Frauen bei.
Du hast irgendwann mal so eine, ich weiß nicht, ob man die öffentlich erzählen kann, die Geschichte, aber ich glaube, man kann sie erzählen. Du hast irgendwie erzählt, dass Joschka Fischer öfters mal ausgebüxt ist, weil er keinen Bock mehr auf die Personenschützer hat.
Nee, das war aber nicht im Wahlkampf.
Ach, das war nicht
im Wahlkampf? Nee, das darf man mir nicht erzählen.
Das war nicht im Wahlkampf und das ist wohl tatsächlich so, dass er, also er wollte halt einfach, manchmal hat er seinen Personenschützer nicht Bescheid gesagt und ist einfach mal so laufen gegangen oder so und die haben sich immer wahnsinnig geärgert, weil sie sind ja dafür zuständig, ihn halt zu schützen und haben gesagt, einer hat glaube ich dann mal gesagt, ich wünschte mal, es würde mal einer so richtig in die Fresse hauen, damit er das nicht mehr macht.
Und wie war das Codewort, wenn er dann wieder da war?
Irgendwie sowas. Ich glaube, sie haben ihn immer den Tiger genannt. Und der Tiger ist jetzt im Käfig.
Oh, der Tiger ist im Käfig.
Aber ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen so bei Personenschützer so, dass wenn er dann mal entführt wird, dass er dann, dass die Entführer dann auch nicht Bescheid sagen, wenn sie ihn jetzt gerade entführen? Also das ist ja schon so ein bisschen.
Was? Das verstehe ich jetzt.
Also so Personenschützer, waren die nur dafür da, ihn zu beschützen, wenn er unterwegs ist, oder sollten die auch ein bisschen auf ihn aufpassen, wenn er zu Hause ist?
Der ist ausgebüxt, wenn er zu Hause war.
Und da mussten die nicht auf ihn aufpassen?
Doch, natürlich. Da stand immer einer, das ist doch jetzt auch, guck mal, du kannst immer ganz gut erkennen, wenn irgendwo ein Minister wohnt, steht meistens jemand vor der Tür, wenn er zu Hause ist.
So bei meinem Kollegen, da haben wir ja neulich auch geguckt, ob da jemand da ist, aber da war der Innenminister gerade unterwegs.
Wenn der Minister zu Hause ist, dann steht meistens auch...
Und wie ist der da ausgebüxt?
Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Also bei Joschka war es so, der hatte mit einer der höchsten Sicherheitsstufen...
Als Außenminister, klar.
Nicht nur als Außenminister, sondern weil er besonderes Gefährdungspotenzial hatte. Ich habe keine Ahnung, wie die das ausrechnen da beim BKA. Und da.
Halt noch eine hohe Trollability.
Ja. Ja, nach diesem Farbbeutelwurf vielleicht auch. Da war das war, glaube ich, echt traumatisch für so einen Personenschützer, wenn du bei so einem Angriff dabei ist auf seinen Chef.
Stimmt,
ich meine, das hätte ja auch was anderes sein können.
Als und er hatte, glaube ich, tatsächlich irgendwie einen Trommelfellriss, ne? Ja. Dadurch, ja. Okay. Gut.
Ja. So war das. Aber es war ganz cool. Also im Endeffekt bin ich dann durch Deutschland gefahren am Ende und war die Vorhut dieser Tour und habe immer geguckt, ob dort in den Ortsverbänden auch alles so vorbereitet wurde, wie wir das gesagt haben, weil im Wahlkampf vorher war ja noch kein Außenminister und da war das halt, oh, der Joschka kommt. Und das war ein bisschen schwierig, dann tatsächlich auch den Leuten beizubringen, ja, aber jetzt haben wir hier den Außenminister mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe und es ist halt jetzt nicht mehr so alles so einfach.
Okay.
Der kann jetzt nicht bei euch zu Hause übernachten.
Aber wir haben doch das Gästebett. Haben wir doch extra jetzt alles aufgebaut.
Also es war so, im vorherigen Wahlkampf hat er noch so auf der Couch bei irgendwelchen Leuten geschlafen und dann plötzlich so...
Naja, das wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt mal überspitzt gesagt, ja, es war schon so, ja, aber dann kann der doch bei uns irgendwie duschen. Nein, wir bräuchten vielleicht schon ein Hotelzimmer, wo er sich duschen kann. weil da sind auch Personenschützer dabei und wir können nicht irgendwie 10 Leute bei dir duschen lassen.
Ach, die duschen alle mit, diese Personenschützer.
Yoshi, kann ich dir den Rücken einreiben?
Jetzt weiß ich, warum sie sich Tiger nennen.
Ja, schön.
Ja.
Gut.
Am Ende war es auf jeden Fall ganz spannend, dann auch mal wieder zurück. Also ich bin, wenn ich konnte, zurückgefahren und habe mir dann auch ein paar Veranstaltungen angeguckt und das war.
Also zurückfahren im Sinne von, du bist ja die Vorhut gewesen.
Ich bin die Vorhut gewesen, war immer ein paar Tage vorher da und hatte deshalb andere Stationen als die Tour und bin dann, wenn die Entfernungen nicht so groß waren, eben zur Tour zurückgefahren, um auch ein bisschen was mitzubekommen. Also das Coole war, ich habe entweder eben bei Grünen vor Ort gewohnt, wenn das ging. Das haben wir vorher abgefragt. Und wenn es nicht ging, dann durfte ich auch in die schönen Hotels. Habe ich dadurch ein paar schöne Hotels kennengelernt.
Jana mag sehr schöne Hotels.
Ja, ich.
Wer mag keine schönen Hotels?
Ich möchte an dieser Stelle mal Schleichwerbung machen für die Small Luxury Hotels. Ich war noch nie in einem, aber ich kriege immer den Newsletter und bin ganz großer Fan und gucke immer, in welches Hotel ich
fahre. Dann warst du das noch nicht da.
Die sind sehr teuer.
Die Small Luxury Hotels, ja, es geht. Also die haben manchmal so für, man kann da so einen Club mit
ihnen Max, werden. Max, hint.
Und dann ist das gar nicht so teuer.
5.000-6.000 Euro, nein.
Nein, eins ist sogar in Brandenburg.
Könnte halt man sogar für mal nach Brandenburg fahren für das Small
Luxury Hotel. Ganz kurzer, nodrama.de twittert gerade, als Privilegierte hat man gar keine Zeit, sich abzugewöhnen, die anderen zu unterdrücken. Was? Also typischer No-Drama-Tweet.
Ah, so.
Ich kenne No-Drama nicht.
No-Drama ist auch so ein Chat. Also sowas wie WMR, nur ohne Podcast.
Aber dafür mit mehr Drama.
Genau.
Anders als es der Name vermuten lässt.
Also, aber ja, genau, wollen wir mal zum nächsten Thema?
Kommen wir mal zum nächsten Thema.
Genau. Amazon Kindle DRM. Also, da gab es jetzt diesen großen...
Ich gehe mal meine Privilegien.
Genau. Diana, geh mal deine Privilegien checken, Alter. Aber nicht ohne...
Das sind auch Privilegienhausschuhe. Ich sehe es auch von hier aus.
Privilegierten Hausschuhe.
Die Katze ist, glaube ich, draußen. Kannst ja mal gucken, ob die vielleicht rein will.
Ja, also, da gab es jetzt diesen schönen Artikel... und das war ganz lustig. Ich war eigentlich gerade, das ist eigentlich eine schöne Verkettung von Zufällen.
Wovon erzählst du gerade?
Ich saß gerade bei einer Konferenz, die da hieß Das kulturelle Erbe und im digitalen Zeitalter, war von iRights Info organisiert und zusammen mit dem Jüdischen Museum und dem der Stiftung Preußischen Kulturbesitz und so verschiedenen, sag ich mal, musealen, archivalen Institutionen zusammen organisiert, wo es ein bisschen um Open Access ging. Aber nicht nur Open Access in der Wissenschaft, sondern vor allem Open Access von Archiven, von Museen und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Projekte, verschiedene Sachen, die halt versuchen, Digitalisate von den kulturellen Erbe, wie man so schön sagt, irgendwie auch online zu stellen und dann natürlich die entsprechenden Debatten darüber, wie das zu geschehen habe und so weiter und so fort. Und iRights Info viele andere Leute, Aktivisten in dieser Hinsicht, sagen natürlich, hey Leute, stellt den Scheiß einfach als Linked Open Data unter CC0, ja, also als sozusagen freiste Lizenz, irgendwie online, dann erfüllt ihr euren Auftrag des Public Access Management für die Bevölkerung am besten. Und da gibt es aber ganz viele Leute, die dann halt irgendwie dann Angst davor haben, dass dann ja, oh, könnte doch jeder dann kommen und
meine Werke lesen.
Das ist doch das Gute, dass jeder kommen kann. Und dafür ist es doch da. Aber nein, dann vielleicht macht dann ja jemand eine Postkarte daraus und verdient Geld damit und so. Und also es ist halt so ganz viele Ängste davon. Mhm. Ne? Und in dem Zuge gab es diesen Open Access Kongress, also diesen Kongress von iRights Info, der bei dem ich dann halt einfach mal da war, weil ich hatte nichts Besseres zu tun, habe ich da mal hingesetzt und habe mir das angehört. Das war auch eigentlich gar nicht schlecht, waren teilweise ganz gute Vorträge. Und jedenfalls habe ich da gesessen und gelauscht und währenddessen habe ich Jens Best getroffen. Jens Best ist ja, trifft man ja überall auf irgendwie allen Konferenzen. Und Jens Best war ganz begeistert wieder von einem neuen Buch.
Ist der Grund, dass ich nicht mehr auf Konferenzen
gehe. Und zwar von diesem, genau, von dem ich schon mal geredet habe, von dem Gernhard. Scheiße, wie heißt er nochmal?
Von Gernhard, wie heißt er Scheiße nochmal?
Genau, der Herr Scheiße nochmal Gernhard. Wolfgang Gernhard. Gernhard, Öffentlichkeit. Ich muss das jetzt mal alles googeln hier. Öffentlichkeit, individualistisch, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall, dieser Gernhard irgendwie und seine Öffentlichkeit. Ich habe jedenfalls dort
Volker
Gernhard, genau.
Hat der Chat das gesagt?
Ja.
Aha.
Volker Gernhard.
Den
Volker
Chat,
Gernhard.
Man sollte öfter mal den Chat befragen.
Volker Gernhard und Jens hatte sein Buch da am Start und war ganz begeistert und irgendjemand, ich glaube es war Max Senges, hat mich auch damit schon vollgelabert, dass das ganz toll wäre. Und ich hatte das dann halt in Händen und Jens wollte unbedingt, dass ich das mal reinschaue und dann habe ich reingeschaut und fand das echt auch ganz interessant, so von der Thematik. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann will ich das jetzt auch haben. Der erste Blick war natürlich erstmal nach Amazon.
Mhm.
Und Amazon Kindle-Version gab's dort. Also die Hardcover-Version gab's für 39,99. Und die Kindle-Version, kannst du mal raten, für
20?
33,99 €.
Das lohnt sich ja.
Ja, das fand ich dann auch. Und hab mir gedacht, fickt euch, ihr Säcke. Und ich hab dann natürlich erstmal geguckt, irgendwie bei den entsprechenden Portalen, wo man sowas halt auf dem nicht offiziellen Wege bekommt. Und da war aber tatsächlich, weil das natürlich auch ein Nischenthema ist, natürlich irgendwie ein philosophisches Werk, ist natürlich etc., ist natürlich schwierig zu finden. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden.
Mhm.
Und das heißt mit anderen Worten, ich musste irgendwie eine andere Lösung machen. Ich habe ein bisschen bei Twitter rumgefragt und dann war dann die Idee da, okay, ich kann mir so ein Buch leihen, ich kann mir so ein Buch bei Amazon ziehen.
Mhm.
Von Kindle-Version und ich kann es auch wieder zurückgeben. Innerhalb von 7 Tagen.
Innerhalb von 7 Tagen?
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das. Ich habe mir es gezogen für 33,99 €. Und dann habe ich tatsächlich mit einer gewissen Toolbox, die ich dann dort gefunden habe, das Ganze vom DRM befreit und dann wieder zurückgegeben. Und jetzt habe ich eine befreite Version von dieser Geschichte und von diesem Buch und jetzt lese ich das. Finde ich gut. Und
das ist eigentlich gar nicht das, was ich erzählen wollte.
Am gleichen Tag, genau, und an dem gleichen Tag kam dann tatsächlich dieser Artikel raus von jemandem, der seine gesamte Kindle-Sammlung von Büchern, die er sich alle, so eine Frau, glaube ich, es war ein Typ, der das geschrieben hat, aber berichtet hat von einer Frau.
Er war so der, du hast doch Ahnung von Computer und,
genau.
Und ihr ist das passiert,
sie hatte wirklich einen gesamten Kindle voller Bücher, sie hat unglaublich viel darauf gelesen und die waren auf einen Schlag alle weg.
Genau.
Einfach so. Und hat dann irgendwie bei Amazon angefragt und kam dann irgendwie eine Mail zurück, dass ihr Account auf verschlungenen Wegen, sie konnten nicht sagen, wie genau, assoziiert ist mit einem Account, der dem Violation of Terms of Service irgendwie vorgeworfen sind. Und daher wurden alle ihre Einkäufe, die sie je getätigt hat, dort einfach gesperrt.
Ihr wurde nichts weiter dazu gesagt, ihr wurde nicht mal gesagt, welcher Account, ihr wurde nicht mal gesagt, was dem Account vorgesagt
ist.
Es wurde nicht gesagt, was wie der Zusammenhang besteht, ihr wurde gar nichts
gesagt. Ihr wurde nur gesagt, alle ihre Sachen sind weg und sie hat auch keine Möglichkeit, wieder neue zu
bestellen. Und ihr wurde gesagt, du weißt schon, wovon wir sprechen. So, das wurde ihr so ein bisschen durch die Blume, so ein bisschen.
Halt wie bei Kafka das Urteil, also dieses, du erfährst einfach nicht, was dir vorgeworfen wird.
Ja.
Ja. Und, also das ist halt, gab es ein Hin und Her irgendwie. Ich glaube, mittlerweile hat Amazon auch reagiert. Glaube ich, es gab ein großes PR-Desaster.
Naja, es hat sich innerhalb kürzester Zeit massiv verbreitet, diese ganze Geschichte. Sie hat auch mehrfach noch zurückgefragt, was denn nun eigentlich sei und hat immer im Wesentlichen dieselbe, ein bisschen anders verschwurbelte, nichtssagende Antwort bekommen. Und dann hat es plötzlich die große Runde gemacht, weil, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mittlerweile bei Amazon habe, aber ich habe also diese, ich habe da bisher noch nirgendwo die Arbeit gemacht, mich da vom DRM zu befreien.
Ich habe noch nicht ein einziges DRM-Buch.
Also bei mir dürften es so 20 oder 30 schon sein.
Okay.
Ich weiß nicht, wie wenige ich davon gelesen habe.
Du bist ja auch ein Fan des Urheberrechts.
Ich bin kein Fan des DRMs. Ich habe es einfach, ich war so mehr oder weniger Faulheit. Also es ist halt so, ich habe es, also ich meine, warum soll ich nicht für ein Buch bezahlen? Ist ja okay. Und das ist ja, und bisher gab es ja auch keinen Anlass, das irgendwie vom DRM zu befreien. Also ich habe es ja und da ist es ja drauf und ich kann es überall lesen, wo ich es gerne lesen wollte. Das
ist halt so lange, wie Amazon glaubt, dass du es haben darfst.
Genau. Und Amazon hat ja dann auch, das war ja auch irgendwie sehr merkwürdig, weil sie hat dann so ein paar Stunden später, nachdem die Geschichte dann so durch die Medien ging, war ihr Account plötzlich wieder genauso spurlos, wie er verschwunden war, war auch plötzlich einfach wieder da. Mhm. Und alle ihre Bücher war da. Und dann gab es ja nochmal so ein kurzes Statement von Amazon, irgendwie so von wegen, ja, sowas dürfte nicht passieren, weil wenn man bei uns was gekauft hat, egal was, das kann man nicht wieder weggenommen bekommen. Und und wenn sowas nochmal passiert, dann wenden Sie sich doch bitte an den Kundensupport.
Ja, das hat sie ja gemacht.
Was exakt das ist, was sie gemacht hat. Mhm. Also, tja. Andere Geschichte, die erstaunlich ähnlich ist, ist jemand, bei dem es nicht ganz so positiv ausgegangen ist. Der hat einen Microsoft Live Account und also ja, Microsoft bla 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 und da kriegt man so eine Festplatte mit ein paar Gigabyte Daten drauf, so was wie Dropbox so ein bisschen und kostet halt nix und so. Und das ist jetzt auch wirklich nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte höre, gerade von diesem Live-Services. Die haben irgendwo klein in den AGBs stehen, dass man da keine Fotos von nackten Personen hochladen darf auf diese Mailbox, auf diesen Festplattenspeicher.
Ja, der Typ war Fotograf, ne?
Der Typ war Fotograf. Das ist ein rein, also es geht nicht darum, das mit irgendjemandem zu sharen oder sowas, sondern es sind rein private Backups von irgendwelchen Daten und der hat halt auch Aktfotografie von irgendwelchen Leuten gemacht. Alles absolut legal, alles in absolut normalen Rahmen und dann irgendwann hat halt Microsoft ihm den Account gesperrt. Und auch mit ähnlich so, du weißt schon, was du getan hast und wenn du einmal bei uns was Böses tust, das kann man nicht wieder rückgängig machen, deine Daten sind weg. Und übrigens mit uns zu diskutieren bringt gar nichts. Also das ist so die relativ deutliche Nachricht, die oder ich glaube, es ist exakt die Nachricht, die sie dir rüberbringen. Also und das ist halt, also ich meine, dass Microsoft da sich offensichtlich wegen Lappalien den Account dicht macht, ist ja das eine, aber dass Microsoft offensichtlich in deinen Privatdaten guckt, ob du eventuell gegen ihre Richtlinien verstoßen könntest, mit anderen Worten, da Leute damit beschäftigt sind, sich deine Fotos, die du bei ihnen hochlädst, anzugucken.
Das sind bestimmt automatische Bilderkennung.
Bestimmt machen das keine Menschen. Und guckt sich die Einzelfälle nochmal an. Und bestimmt hat da auch niemand drauf Zugriff.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie, glaube ich, bei den anderen Diensten. Es gibt Algorithmen, die halt irgendwie gucken, oh, das könnte ein nackter Mensch sein. Und dann kriegt das halt irgendwie ein Support-Mitarbeiter dann irgendwie
für die Fresse. Ja, weil es sind deine privaten Daten, die du hochladen.
Ja, ich finde es auch scheiße.
Also wenn Leute Fotos von sich gegenseitig also nackt machen, dann ist das ja... Also von mir existieren jetzt auch Nacktbilder aus La Palma, die jetzt...
Eins.
Das war jetzt ja, ich weiß, das kennt man ja.
Ja, ja.
ist doch schon längst rumgegangen. Ja,
ja. Und ich weiß nicht, ob ich die einem anonymen... Also ich...
Ich habe sie schon versehentlich auf unserem Fernseher gezeigt.
Das ist jetzt auch nicht schlimm. Lisa.
Also ich meine, ich habe ja auch auf meinem Handy habe ich entsprechend viele Nacktbilder von
Ja, und dann kommt da irgend so und dann kommt so irgend so ein Microsoft Mitarbeiter und guckt sie sich mal an, ob die wirklich nackt sind.
Kennst du das irgendwie so dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn jemand sagt, darf ich mal kurz dein Telefon haben, um da irgendwie was zu checken und dann hat man mal Angst, dass er so in die Fotos reinguckt und dann einfach so wild durchscrollt und kennst du das nicht, das Gefühl?
Nee.
Nein, okay. Ja.
Nee, das ist...
Ich kenne das Fühl.
Wo ist denn
das Fühl?
Wo ist denn der Dings, der...
Ja.
Ja, also keine Ahnung, was man daraus machen soll, außer vertraut. nicht irgendwelchen blöden Cloud-Services, wenn Unternehmen, also doch, was glaube ich schon mal aus rein Support, nicht mal, weil sie unbedingt wahnsinnig böse sind, sondern aus rein, weil es eben vom Support her, was hast du da, Biozisch?
Biozisch Rhabarber.
Ich finde ja tatsächlich diesen Namen schon so abschreckend, dass mir schon schlecht wird
davon. Probier mal, das schmeckt
ja
lecker.
Ja, das ist bestimmt total lecker, aber Scheiße, ich kann diesen Namen Biozisch nicht lesen, ohne irgendwie mir dreimal ins Gesicht zu schlagen. Ja, schmeckt tatsächlich gut, ja.
So, und jetzt noch dreimal ins Gesicht schlagen.
Aua.
Hat er tatsächlich gemacht.
Ja, aber was, ich hab jedenfalls diese Amazon-Geschichte, habe ich vertwittert mit dem Hinweis, tut der Welt einen Gefallen, kauft keine DRM-Bücher, holt euch Raubkopien. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, man darf diese Regime, und das sind Regime einfach, man darf diese Regime nicht stützen, nicht unnötig. Ich glaube, man sollte sich von diesen Regimen unabhängig machen. Das macht man A, indem man bei Amazon definitiv keine DRM-Geschichten holt oder wenn, dann sie davon befreit und dann vielleicht auch der Community zurückgibt, indem man diese Dinge halt dann auch irgendwie als Raubkopie anbietet, halt damit man anderen Leuten hilft. Ich halte das für eine ethische Tat, definitiv. Ich halte andererseits auch, jetzt zum Beispiel diese Services, wie zum Beispiel dieses Microsoft Live angeht, halte ich nur insofern für bedenklich. Es gibt ja ganz viele Leute, die kritisieren irgendwie die Cloud und dies und jenes. Ich bin da kein großer Kritiker der Cloud. Ich finde Cloud sinnvoll und es ist nützlich. Ich glaube aber, man sollte definitiv sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht auf einen Anbieter verlässt. Wenn man ein Backup in der Cloud macht, ist das eine schöne Sache, aber es darf nicht das einzige Backup sein. Es darf nur ein zusätzliches Backup sein. Und wenn einem die externe Festplatte zu Hause abrauft, dann ist man froh, wenn man noch den Windows Live, den Microsoft Live Account hat. Und wenn der Microsoft Live Account einen Stress macht, dann ist man froh, dass man auch die Festplatte hat. Und ich sage, Redundanz ist das, womit man fröhlich wird und nicht irgendwie mit Kritisierung der Cloud und nicht mit, aber auch nicht mit irgendwie allein heilig machen der Cloud.
Also, ehrlich gesagt, das ist auch wieder eine sehr privilegierte Diskussion, die wir hier führen.
Ach so, eine externe Festplatte kostet jetzt nicht so viel.
Nee, darum geht's nicht, sondern die meisten Leute schaffen es ja noch nicht mal irgendwie geartetes Backup zu machen ihrer Daten.
Dann haben sie auch das Cloud-Problem nicht.
Naja, aber es wird, also was ich mich ja bei dieser ganzen Amazon-Geschichte frage, das ist jetzt ja, so ein...
Wird dir aber einfach gemacht, weil viele, weil dann auch angeboten wird, ja, deine Fotos sind dann da automatisch und bla 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 und
Es ist auch scheiße.
Ich mache das jetzt übrigens auch hier mit meinem iPhone. Das wird alles nochmal schön hier bei Dropbox hochgeladen. Es ist gleichzeitig auch bei iCloud drauf und es ist auf meinem Rechner drauf. Das ist alles genau richtig. Meine Fotos sind sicher. Und weißt du, warum sie sicher sind? Nicht, weil ich bei einem Anbieter bin, der total cool ist, sondern weil ich bei drei Anbietern bin, die total cool sind.
Die im Zweifelsfall
auch. Ja, eigentlich vier, wenn ich mein Time Machine Backup noch, mein lokales Time Machine Backup.
Also wenn die Staatsanwaltschaft mal hinter dir her ist, dann kriegst du auf jeden Fall bei einem dieser drei Anbieter Zugriff.
Das ist genau der Punkt, natürlich ja. Also das ist, ich kaufe das natürlich ein, ich spreade die Daten, ich speichere sie redundant und werde sie damit wahrscheinlich auch nie wieder los, aber immerhin, ich will sie auch nicht loswerden. Mir ist es wichtiger, dass ich die Daten habe, als dass ich sie mir irgendwie
Also ich würde sagen, ich glaube, die Unternehmen arbeiten darauf hin, also ich meine bei iCloud, das
kannst du das vielleicht.
Soll ich das wieder abmachen? Sieht das bekloppt aus, dass ich hier so eine Sicherheitsnadel an meiner
Brille hängen hatte? Sonst, also.
Das siehst du, Michi kennt das schon. Also dieses Es wird ja, also so beim iPhone, das Backup hier, iCloud und sowas, das wird einem ja auch alles schön einfach gemacht. Das ist auch bequem. Ich meine, man braucht es nirgendwo anschließen, man hat es einfach da und nachts, wenn mein Telefon da liegt und sowieso lädt, dann macht es noch ein Backup zu iCloud. Ich finde das an sich, so sollte es sein, so ist es toll, man müsste bloß sich wirklich hundertprozentig darauf verlassen. Und sie haben die Infrastruktur, also Apple hat die Infrastruktur, Amazon hat die Infrastruktur, Dropbox hat die Infrastruktur, um dafür zu sorgen, dass die Daten wirklich sicher sind. Ist ja nicht so, dass die, oh, uns ist jetzt mal die Festplatte umgefallen, jetzt haben wir deine Daten verloren. Okay, das passiert auch bei entsprechend bekloppten Diensten. Und eigentlich müsste man denen nur mal vielleicht mal, ja, keine Ahnung, ob man den gesetzlichen, so, ihr geht hier einen Vertrag ein, dass ihr bestimmte Daten vorhaltet für den Kunden und ihr sagt ihm das zu, dass die bei euch sicher sind, dann macht das auch rechtsverbindlich, den ganzen Scheiß. dann haftet ihr auch dafür, wenn die Daten weg sind. Und dann könnt ihr euch nicht damit rausreden, dass die irgendwo abhanden gekommen sind und dass, oh, sie haben Fotos, wo Haut drauf zu sehen ist. Also damit konnten wir wirklich nicht rechnen. Darum haben wir den Account nicht gemacht. Ja,
aber das sind halt irgendwie so Empörungspotenziale, die halt irgendwie für jeden anders ausfallen. So, der Nächste sagt halt so, ja, aber wenn da jetzt Kinderpornografie drauf ist, dann sagt halt der Nächste, ja, was ist, wenn da Nazi-Propaganda drauf ist? Weil sagt der Nächste, dies und das und bla bla bla.
Was ist damit? Sie dürfen es einfach nicht durchsuchen. Ja. Sind meine Daten. Das ist das, was mir quasi versprochen wird. Vielleicht nicht in den AGBs im Kleingedruckten, aber das ist das. Hier speichern Sie Ihren privaten Daten hoch und da sind Sie sicher. Und sicher heißt natürlich auch nicht nur, dass Sie sicher sind dagegen, dass Sie wegkommen können und dass Sie plötzlich nicht mehr da sind, sondern das heißt natürlich auch sicher dagegen, dass also gesichert vor den Einblicken Dritter. Und das schließt selbstverständlich auch die entsprechenden Mitarbeiter des Unternehmens mit ein. Das ist doch nicht so schwer. Mir ist klar, dass im Augenblick so mit unserer aktuellen Rechtsentwicklung, wo, was ich echt schade finde, habe ich so angefangen, so einen Podcast, hier einen Medienpodcast mit Medienradio mit Philipp Banse mir anzuhören. Und da war der SZ Online Chefredakteur und der hat das Wort freies Netz gesagt und zwar in einem Ton, wo ich so dachte, wow, warum spricht eigentlich niemand so vom freien Netz? Das Problem war, dass er auch nicht so vom freien Netz gesprochen hat, sondern dass er meinte damit kostenloses Netz. Aber er hat so, das muss ins freie Netz. Und das ist so, warum? Also der Radiosender hier in Berlin, der hieß früher SFB, Sender Freies Berlin. Also so dieses, in 50er Jahren und so war so dieses frei im Sinne von, sag deine Meinung frei, hab keine Angst vor Repressionen frei, hab keine Angst davor, dass dir irgendjemand was Böses tut frei. Das war so das wichtigste Argument überhaupt. Das war das, was über allem steht. 1990, als die Mauer gefallen ist, war das Thema. Also ja, okay, ihr könnt jetzt unsere Bananen essen, aber gleichzeitig seid ihr endlich frei. Und das war so das, was uns vorgehalten worden ist. Und heute leben wir, ja, du musst damit rechnen, dass deine Daten, dass da immer irgendjemand reinguckt und du darfst dich niemals sei nicht so dumm und verlass dich drauf auf einen Anbieter. Warum kann man nicht einfach sagen, warum kann man nicht dafür jetzt auch mal so ein Freiheitsschlagwort? Ich meine, die CDU, als die immer mit Freiheit beworben hat, geht jetzt ganz vorne weg mit Vorratsdatenspeicherung Wieso kann denen nicht mal wieder jemand die Freiheit eindreschen? Und wieso besinnen die sich nicht auf ihre Pseudowerte?
Ja, okay, also Freiheit ist natürlich auch ein totaler Worthülse.
Natürlich.
Also gerade in politischen Kontexten. Und
lass sie uns mal wieder neu füllen.
Ja. Ja, klar, also ich denke auch, das sollte man machen. Es gab jetzt irgendwie diese Diskussion, Twitter hat jetzt tatsächlich in Deutschland das erste Mal Verfügung bekommen, einen Account zu sperren. Mhm. Das war von, glaube ich, diesem Neues Hannover oder Freies Hannover oder sowas irgendwie.
Besseres Hannover?
Hannover oder
Besseres sowas? Hannover, schöneres Hannover.
Irgendwie sowas, ja.
Volleres Hannover.
Irgendwas
mit Hannover und irgendein Wort, was überhaupt nicht dazu passt.
irgendeine Wortkombination, die halt gar nicht passt. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so schöner Papst oder so. Naja, jedenfalls, es war dann halt diese Geschichte, dass irgendwie, da gab es einen kleinen Shitstorm, deswegen wohl, dass halt es Leute, dass Deutschland war, glaube ich, auch sogar eines der ersten Länder, das überhaupt davon Gebrauch gemacht hat. Wir hatten ja schon diese Idee, diese Twitter-Zensurregelung besprochen. Twitter bietet an, Dinge zu zensieren, wenn tatsächlich rechtskräftig da irgendwelche Geschichten bei ihnen auflaufen auf nationaler Ebene. Dann wird aber tatsächlich nur für Leute, deren Nationalität eingestellt ist in diesem Land, halt ein bestimmter Tweet oder ein
ist das wirklich Account, die Einstellung?
Ja, genau, wird dann einfach gesperrt, so dass wir halt dann irgendwie nicht mehr auf die Nazi-Inhalte zugreifen können, alle anderen schon. Das war halt sozusagen ihr Kompromiss hin zu, wir wollen eigentlich eine freie, unzensierte Infrastruktur sein, zu, wir müssen trotzdem bei irgendwie uns an gesetzliche Normen
nationale Gesetze halten. Ja.
Und Deutschland war jetzt sich eines der ersten Länder, die jetzt irgendwie dadurch Juhu. Genau, Zensurland Deutschland. Deutschland ist ja sowieso immer auch ganz vorne, wenn es irgendwie bei DMCA-Geschichten irgendwie bei oder halt insgesamt Rechtsgeschichten irgendwie bei Google angeht. Die machen ja auch immer ihren Report, wo halt immer die meisten Legal Enforcements da herkommen und das ist irgendwie Deutschland immer auf Platz 2 oder sowas.
Ne? Ja, wenigstens irgendwo sind wir genau. Weit vorne.
Genau, also wir sind Zensurweltmeister und es gibt aber tatsächlich einige Leute, auch aus der Piratenpartei, die das irgendwie ganz großartig fanden, dass halt irgendwie dieser Account gesperrt wurde. Und da gab es dann halt so eine große Diskussion darum.
Herr Urbach ganz weit vorne, der in der SZ hat da, glaube ich, einen Artikel dazu
genau, geschrieben. Genau, ja, genau.
Und da den ich allerdings auch, ich habe noch einen Tab offen. Nee, okay. Den hatte ich auch nicht vorzulesen.
Ja, und das gab es dann halt auch irgendwie so sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also wie gesagt, also ich bin ja persönlich immer dafür zu sagen, so ja, lass uns die Infrastruktur neutral halten, lass uns da irgendwie nicht eingreifen. Im Endeffekt sagen dann auch immer alle, ja, geil, irgendwie keine Zensur und so. Aber es ist dann ganz oft so, dass halt dann, wenn man dann einzelne Themen anspricht, dann doch ganz viele Leute umfallen und sagen so, nee, also Nazis, also da hört es irgendwie bei mir auf. Das finde ich jetzt irgendwie, das sollte dann schon irgendwie
auch. Darum ging es doch auch in diesem Artikel vorhin über den Violent Acres, dass Trollgeschichten auch immer die einen halt sich erregen darüber, hier gibt es das Forum so und so und die anderen kommen dann mit Free Speech in den
USA. Genau, genau.
Das hattest du doch erzählt, dass das so
die. Genau. Und dann muss man halt einfach fragen, ist so Reddit eine neutrale Infrastruktur? Ist Twitter eine neutrale Infrastruktur? Ist Facebook eine neutrale Infrastruktur? Das sind alles diese Fragen, die ich halt mal unter diesem Label Plattformneutralität versucht habe zu adressieren. Und da kann man sich sicherlich drüber streiten, wie das im Einzelnen ist. Also ich glaube jetzt so, ich kenne mich jetzt nicht so total super aus mit Reddit, ja. Aber für mich ist das eher eine Publikationsplattform als tatsächlich irgendwie eine Infrastruktur. Twitter ist für mich.
Nö, das ist was ist.
Twitter ist für mich viel mehr noch eine Infrastruktur.
Das ist, ich glaube, das ist diese Trennung, mit der tust du dir keinen Gefallen auf Dauer, weil also es ist halt, du wendest dich an andere Leute und sowas, aber du schmeißt da Artikel rein und votest die halt hoch und das ist du erreichst im Endeffekt nur andere Leute. Also macht das so einen großen Unterschied, ob es eine Publikation oder eine Infrastruktur ist? Also ich finde, gerade bei dieser Twitter-Diskussion finde ich ja, Twitter geht da eigentlich, also das finde ich sowieso ganz spannend, so bei ihrer API, was sie da machen, okay, das ist scheiße, aber sowas, diese ganzen Rechtsdurchsetzung und sowas angeht, da ist ja Twitter geradezu vorbildlich nach wie vor. Und ich finde, auch da haben sie eigentlich den besten, gerade noch so gehenden Weg macht, nämlich sie sagen, okay, wir sperren sowas nicht pauschal, sondern wir sperren es nur für einzelne Länder, zum einen. Zum zweiten, wir zeigen deutlich an, wann was passiert ist. Also so, da kommt man kann ja auf diesen Twitter-Account gehen, und da passiert ja nicht, kommt ja nicht einfach eine 404-Seite, sondern da steht ja, dieser Account ist gesperrt. Und zum dritten informieren sie ja auch im Vorfeld darüber. Also sie haben ja irgendwann mal angekündigt, dass es diese Infrastruktur geben wird. Und dahinter und so ein Unternehmen wie Twitter, das muss sich an nationale Gesetze halten. Punkt. Kommt's nicht dran vorbei. Diese Gesetze, das finde ich auch gut, dass sie sich an nationale Gesetze halten, weil so ein Unternehmen wie Twitter oder Facebook oder Google, finde ich, hat kein Recht, sich über Gesetze zu stellen. Und außerdem hat man so am ehesten noch eine Chance, Einfluss drauf zu nehmen. Und der Rest ist unsere Diskussion, also sind wir als Land, finden wir es gut oder finden wir es schlecht, dass Nazi-Inhalte gesperrt werden? Und mit Twitter hat das gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das hat halt damit zu tun, das ist eigentlich eine Diskussion, die man so auch schon 100-mal hätte führen können, nämlich, oder auch schon geführt worden ist, sollte man Nazi-Inhalte sperren? Soll man Rassisten sperren im Netz oder soll man es nicht tun? Und oder generell, nicht nur im Netz, sondern auch Publikationen, Printpublikationen, Fernsehen, bla bla bla. Und das ist die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen.
Also, ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal euch schon unterhalten habt über die Leistungsschutzrecht-Petition.
Ja. Zufällig. Ein bisschen.
Weil, also, oder? Ich bin ja da in dieses Netz so ein bisschen reingeraten in der Zeit, als gerade die Proteste losgingen gegen Zensursula damals, also gegen die Internetsperren.
Diana war auch eine der drei Petitentinnen.
Naja, also Franziska hat da ihren Kopf hingehalten sozusagen und noch zwei andere, nämlich eine davon war ich. Wir haben so ein bisschen geholfen bei der Formulierung damals.
Du hast den Text mitformuliert bei der Petition 2009.
Bei der Petition. Hättest du mal bei der Petition jetzt auch wieder einen Text mit ein bisschen mitformuliert, dann
ja, wäre vielleicht. Der Bruno hätte dich mal anfragen sollen, der Bruno Gerd Kramm. Du bist hier Petitionstexterin.
Ja.
Vielleicht dein neuer Berufszweig, ja. Petitionstexterin.
Tatsächlich wollte ich noch jemand anderen mal bei einer Petition helfen. Da ist aber irgendwie nie was draus geworden. Muss ich ihn nochmal anhauen. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir auch im Rahmen des Netzpolitischen Kongresses haben wir überlegt, warum sich denn damals die Leute so beteiligt haben und dieses Mal nicht bei dem Leistungsschutz. Habt ihr darüber schon gesprochen?
Nee,
stimmt. Wir haben das eigentlich noch nicht. Ne?
Wir haben dieses Thema komplett ignoriert.
Das ist eigentlich ein ziemliches Desaster für die Netzszene gewesen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mhm.
Und mich würde mal interessieren, ich wurde hier gerade gefragt, soll noch sagen, was ich so aus dem Netz ziehe, außer Twitter und Facebook. Unter anderem das Instagram noch. was ich ganz gerne mag. Und außerdem versuche ich.
Und Netzpetitionen.
Hat man vielleicht auch daran gemerkt, dass ich dass ich nicht mehr so viel twitter. Ich versuche tatsächlich auch bewusst ein bisschen Abstand zu nehmen zum Netz, um vielleicht wieder mehr selber Sachen zu machen, was bisher nur so mittel gelingt, beziehungsweise ich habe noch viele andere Interessen, die auch nicht unbedingt was mit dem Netz zu tun haben.
Und, arbeiten zum Beispiel,
ja, was ich ganz viel, arbeiten nicht, sondern ich
habe ja auch noch Spaß.
Und was ich noch aus dem Netz ziehe, sind viele tolle Blogs. Einer meiner Lieblingsblogger ist ja Leo Babauta von zenhabits.net.
Aha.
Der so ein bisschen mehr oder weniger Lebenshilfe-Blog hat.
Mhm.
Und wo es um Lebensorganisation und um besseres Leben geht.
Okay.
Und aus dieser ganzen Ecke, da nehme ich noch ziemlich viel mit. Ja. Und fragte mich aber in diesem Ganzen, es war so eine Gedankenverkettung, die ich jetzt schwer wiedergeben kann, da fragte ich mich, was bringt eigentlich die Leute dazu, mitzumachen im Netz?
Mhm.
Und bei der Leistung, also warum ist das baden gegangen, die Leistungsschutzrechtspetition? Kann man es so schlecht erklären? Die Leute denken, also eine These war, die Leute denken, das hat nichts mit mir zu tun, das ist der Kampf Google gegen die Verlage und mich betrifft es nicht.
Mhm.
Und bei den Internetsperren hatte man auch so ein schönes Feindbild, das war so emotional.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also es hat natürlich mehrere Gründe, ne? Und einer davon ist, glaube ich, ganz richtig. Irgendwie, man fühlt sich, glaube ich, nicht so direkt davon bedroht.
Aber von Kinderpornosperren fühlte ich mich persönlich jetzt auch nicht so. Also ich meine, es wurde...
Doch, ich glaube schon, also weil es halt dort irgendwie eine allgemeine Zensurinfrastruktur gebaut werden sollte. Und das war ja das, was vorher gewarnt wurde. Das war halt ein Einfallstor für Zensur einfach, ne, insgesamt. Also wir zensieren jetzt das Netz, war halt einfach diese Botschaft und die hat einfach gegriffen. Da fühlte sich jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit dem Netz assoziiert hat, irgendwie definitiv von betroffen. Bei dem Leistungsschutzrecht ist halt genau wie Diana sagt, irgendwie ist halt irgendwie, ja, Aggregatoren und so und Blogger vielleicht, aber vielleicht auch nicht und mal gucken und schauen wir mal.
Aber wir sind uns doch eigentlich alle einig, dass das Leistungsschutzrecht eine schlechte Idee ist. Also
ja, das ist eine schlechte Idee, klar, natürlich.
Auf jeden Fall. Und wieso gelingt es trotzdem nicht, gegen diese schlechte Idee genug Leute zu sammeln?
Es gibt ja noch weitere Gründe. Ne? Ein weiterer Grund war erstens, der Text war relativ schlecht formuliert.
Das halte ich auch für einen wichtigen Grund.
Ein zweiter Grund war auch tatsächlich, dass es strategisch ganz schlecht gelaufen ist. Also, dass halt Bruno Gerd Kramm von der Piratenpartei das gemacht hat, zusammen mit anderen Piraten, also es halt eine Piratengeschichte war, hat dem eine ganze Menge, das ist halt wieder ganz ekelhaft eigentlich, ganz viel Unterstützung von vornherein ausgeschlossen.
Hm.
Also wenn so etwas von einer Partei kommt, von einer Partei, dann hast du immer Probleme, dass von anderen Parteien mitgetragen wird, dass es auch von parteinahen Institutionen mitgetragen wird und so weiter und so fort. Also wir sind hier irgendwie in Deutschland alles, ist alles immer sehr, sehr parteiisch organisiert, ja, irgendwie bis in die kleinsten Fisseligkeiten. Und das hat halt dazu geführt, dass halt das die Piratenpartei gemacht hat, hat zum Beispiel dazu geführt, dass halt zum Beispiel halt Markus Beckedahl und halt DigiGuess und so jetzt da keinen großen Wind drum gemacht haben. Hat dazu geführt, dass die Grünen insgesamt halt das Thema und die Petition nicht weiter groß unterstützt also, haben.
Tabea hat das unterstützt und hat auch mehrfach.
Aber als Einzelperson, Und es war ganz am Schluss ist halt die digitale Linke mit aufgesprungen, aber halt irgendwie das war da schon irgendwas Besonderes.
Also tatsächlich glaube ich, dass es damals bei den Internetsperren schon einfach ganz cool war, dass eine Frau, die bis dahin weder politisch engagiert war, noch so war. Noch
und auch nicht wie, irgendwie in irgendeiner Partei war.
Genau,
und
oder dies
und
jenes, das
überparteilich oder so, war. Eine besorgte
genau.
Bürgerin.
Ja. Genau. Und das war das und das halt sofort irgendwie so einen piratischen Touch hatte, hat dem Ganzen von vornherein strategisch echt geschadet. Also weil die ganzen Bürgerrechtsorganisationen, die ganzen parteinahen Geschichten und so weiter und so fort, die waren alle irgendwie so, ja, eigentlich finden wir das ja auch, aber was die Piraten da wieder machen, das finden wir auch irgendwie auch schlecht formuliert und Und ganz am Schluss gab es dann ja tatsächlich, und das, da hat ja irgendwie sozusagen Sascha Lobo die Ruckrede sozusagen.
So, warum man das doch unterschreiben sollte,
auch wenn ja, genau. Halt nochmal geschrieben, ey Leute, reißt euch zusammen. Jetzt mal von irgendwelchen netzpolitischen Nicklichkeiten und Animositäten mal abgesehen. Es ist wichtig, dass diese Petition durchkommt. Und ich finde es aber irgendwie auch wiederum relativ fatal, weil er dort in dem Artikel relativ auch gut klar gemacht hat, dass diese Petition und diese Petition zu gewinnen eine sehr, sehr wichtige symbolische, ein sehr, sehr wichtiger symbolischer Wert ist innerhalb der Politik. Und das macht natürlich diesen das Scheitern dieser Petition umso schmerzhafter
im also Nachhinein. Ich habe mir aufgefallen ist die Formulierung. Ich habe die Petition gelesen. Also erstmal war tatsächlich, ich war von vornherein irgendwie nicht so extrem motiviert, die zu unterschreiben. Vielleicht, weil man schon mal negative Erfahrungen gemacht hat mit Petitionen, das Gefühl hat, dass, also gerade bei der Netzsperren-Petition damals, die war ja ein durchschlagender Erfolg und hatte zumindest rein formell, ich meine, in der Praxis hatte sie einen sehr großen Erfolg, aber rein formell auf der offiziellen Ebene hat sie null Erfolg gehabt.
Ja, das kann man so nicht sehen, aber
gut. Naja, ich meine, es hat die Anhörung.
Sehr, sehr kurzsichtig, so etwas zu sehen, ja.
Naja, aber es hat, also, so, der, vom Werkzeug her, es hat die Anhörung im Bundestag stattgefunden oder in dem Ausschuss da und dann wurde halt so, ja, tschüss, gehen Sie nach Hause und rein formell hat sich nichts daran geändert. Also dass die Petition natürlich eigentlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, nämlich auf dem, was man hinterlässt das für einen Eindruck bei den Politikern und was hinterlässt das für ein Signal. Und im Endeffekt
hat es auch dazu geführt, dass halt tatsächlich das Sperrgesetz auf Eis gelegt
natürlich.
Wurde und dann auch noch abgeschafft wurde.
Genau.
Es hat das alles mitbewirkt.
Ja, definitiv. Ja. Aber eben, ich fand die Texte, also ich selber fand den Text merkwürdig formuliert, also so, dass ich, also ich meine, man ist ja, wenn ich da eine Petition unterschreibe, dann gehe ich ja nicht hin und unterschreibe ungelesen, sondern es ist ja, da ich als Bürger trete dafür irgendwas ein und ich möchte nicht im Endeffekt für irgendwas eingetreten sein, was ich nicht unterstütze. Das heißt, ich muss zum einen muss für mich irgendwie alles abgedeckt sein, was ich da drinne sehe. Es muss auch nicht irgendwie, na okay, ich würde auch mal eine Petition mittragen, die vielleicht ein bisschen zu schwach formuliert ist für meine Verhältnisse, aber ich würde ungern eine Petition mittragen, bei der ich das Gefühl habe, dass ich damit jetzt irgendwas fordere, was ich gar nicht fordern möchte.
Mhm. Ja.
Und das konnte ich bei dieser Petition überhaupt nicht ausschließen, weil ich sie nicht verstanden habe. Mhm. Und ich habe sie dann doch irgendwie auch mal halbherzig getwittert und habe als Antwort mehrfach zurückgekriegt, warum soll ich denn unterschreiben? Ich verstehe das gar nicht. Und also ich glaube, das war ein wichtiges Argument.
Du hast total einen Fehler gemacht und hast dir den Scheiß durchgelesen. Ich habe mir den nie durchgelesen. Ich habe einfach unterschrieben.
Ja, nee, ich finde das...
So mache ich auch meine Verträge.
Ja, und du bist immer gut damit gefahren.
Ja, ich bin einverstanden mit allem. Da. Mach mal da, das ist alles...
Waschmaschine, Trockner, alles liefern.
Genau, mach mal hier ist ja, läuft.
und ja, das ist halt, das finde ich halt so ein bisschen problematisch dabei, aber ja, vielleicht, also wie wichtig sind die, also was ich ja bei sowas finde, wir haben ja noch ein anderes Thema drauf, das könnte man ja, diese IP aus Zukunftsgesetzentwurf, der da, also wir brauchen es jetzt gar nicht so großartig im Detail und das ist jetzt auch schon spät und wir brauchen uns da vielleicht nicht mehr drum zu kümmern, aber es gibt halt diesen Heise-Artikel, dass da irgendwie die IP-Adressen und dass die Regierungskoalition ein Gesetz einbringen will, der es wesentlich leichter macht und eventuell schon bei quasi Bagatelldelikten kann sofort eigentlich kommen, wer will und kann von den Providern fordern, dass die doch mal gefälligst jetzt hier ganz dringend mal die Adresse zur IP-Adresse rausrücken müssen. Und nicht nur das, sondern es steht auch irgendwie was von Passcodes und von Passwörtern zu irgendwelchen Cloud-Diensten, die diese Provider mit anbieten. Also wirklich so, wenn man sich so denkt, okay, wenn ich jetzt also in Zukunft dabei erwischt, wenn jemand, also gab es ja neulich diesen schönen Fall, wo jemand sich darüber aufgeregt hat per Facebook, dass da irgendwie dass da ein Blitzer hängt und hat dann halt ein paar Schimpfwörter verwendet gegen die entsprechende Polizeibehörde, wo dann sich tatsächlich dann diese Polizeibehörde per Brief bei dieser Person gemeldet hat und gesagt hat, so, übrigens, wenn Sie finden, dass, wenn Sie hier glauben, dass Sie über Blitzer rummeckern müssen, dann sind Sie vielleicht nicht geeignet, ein Fahrzeug zu führen, dann sollten Sie hier mal dieser Idiotentest kommen. Wenn Sie das nochmal machen, dann kommen Sie mal vorbei. Also klingt so, wenn ich das jetzt so richtig rauslese, als ob wir sowas in Zukunft weitaus öfters haben würden, weil nämlich die Möglichkeit existiert, bei Providern einfach mal anzufragen. Und
lustigerweise habe ich vorhin, irgendjemand hat gefragt, mit wem war ich denn beim am 1.8.2008 in der so und so Bar bis 23:07 Uhr. Ich frage hier für einen Bewirtungsbeleg. Und dann hat jemand anders geschrieben, wieso? Das Finanzamt Mitte denkt doch, dass du da mit mir in Chicago essen warst oder sowas. Und wo ich auch dachte, wenn das Finanzamt das liest, dann prüfen sie vielleicht nächstes Mal
deine
Sachen genauer.
Also ich meine, es wäre ja nun naiv davon auszugehen, dass die sowas nicht nutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass das so bei solchen Themen. Und also ich habe außer diesem Heise-Artikel, und wir hatten das ja in der Vorgespräch schon, dass wir darüber so ein bisschen geredet haben, und wir hatten ja alle drei keine Ahnung, was genau bedeutet das jetzt. Also
ja, weil wir alle den Gesetzentwurf nicht kennen.
Weil wir alle den Gesetzentwurf nicht kennen, aber...
Ich sage nichts ohne einen Gesetzentwurf.
Ja, natürlich, das ist wichtig, aber es ist so, irgendwie fehlt da so, um da jetzt, also da müssen... Wenn das, was in dem Artikel drinsteht, ich mache hier gerade so das Duracell-Häschen, dann müsste man jetzt mal ordentlich auch auf die Trommel hauen. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass das gerade bei diesem Gesetzentwurf, dass der jetzt sehr schnell kommen soll und dass das dann relativ flott geht. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht der Fall, wer weiß. Was ich sagen möchte, wenn niemand von den Medien, also wenn ich so eine wichtige Stelle darauf hinweist, so, jetzt aber mal los, auf die Barrikaden. Dann geht auch keiner auf die Barrikaden. Das ist so mein Eindruck. Und das war bei dieser Petition, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass niemand so richtig mit Autorität gesagt hat, jetzt mal auf die Barrikaden, und dazu einen locker flockig tollen Artikel geschrieben hat oder einen Aufruf irgendwo hingepackt hat oder sowas. Und dass das jetzt diesmal wieder der Fall sein könnte, dass alle so eher sagen, warum geht's denn da? Und ja, das ist ja alles kompliziert. Und sollte man da jetzt...
Beim Leistungsschutzrecht oder...
Bei der Leistungsschutzrechtpetition, aber jetzt auch bei diesem Gesetzentwurf, sofern er denn da ist.
Ja, eben, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt schon...
Nee, ich glaube, also ich hab noch nichts dazu. Ist nicht mal beim auf die Barrikaden geh Blog Nummer 1, netzpolitik.org, steht irgendwas dazu, zu diesem Gesetzentwurf. Und
auch nicht bei Rechtsanwalt Stadler und also ich bin da relativ ratlos. Also
genau, die Netzautoritäten haben noch nichts dazu gesagt.
Genau. Und ohne die Netzautoritäten bin ich praktisch auch gar nicht befähigt zu sprechen, weil bevor das nicht irgendjemand von den Großen irgendwie einmal durchgenudelt hat, weiß ich gar nicht, gegen wessen Meinung ich mich stellen kann.
Naja, es ist ja tatsächlich ein bisschen, ich meine, was soll man aus diesen Artikeln machen? Ich verstehe ihn nicht mal. Es klingt für mich so raus, als ob da irgendwas Böses drin sein will. Aber will ich meine gelangweilten 10.000 Twitter-Follower jetzt gegen irgendwas hetzen, was nachher vielleicht total harmlos ist? Also ich meine, ich probiere ja für mich auch diesen ganzen Erregungskanon so nicht mitzumachen, sondern nur an Punkten ein bisschen mitzumachen, wo ich ihn für berechtigt halte. Und wenn ich vorher nicht weiß, ob ich den für berechtigt halte, oder ob das jetzt berechtigt ist, dann lasse ich es im Zweifelsfall im Augenblick lieber bleiben, weil Aufregung über Nullthemen haben wir mehr als genug. Also Und vielleicht gehen dabei die wichtigen Themen dann unter.
Ja, apropos wichtige Themen, ich weiß gar nicht, ob das so viele mitbekommen haben, dass vorige Nacht Flüchtlinge in den Hungerstreik getreten sind vorm Brandenburger Tor und das Camp quasi aufgelöst wurde.
Wurde es aufgelöst? Ich dachte, das sollte von der Polizei toleriert werden.
Nee.
Und okay. Heute jetzt eben gerade was?
Nee, aber ich wie toleriert jetzt doch?
Ich hab irgendwie heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass ja die Polizei will das dulden sozusagen.
Ja, will das doch dulden.
Also ich habe irgendwie heute von Leuten auf Twitter gelesen,
aber ich weiß nicht,
die also dort die waren und die meinten irgendwie, die haben von denen noch berichtet, dass sie da wären. Also
ich habe nur vorhin gelesen, dass da irgendjemand sagte, Wärmflaschen würden gebraucht und irgendwie warme Getränke und
war es doch ganz schön kalt.
Warm halten. Ja, und es regnete.
Ach, die haben da ohne Zelte gesessen.
Und Schlafsäcke können sie auch brauchen.
Wir haben hier noch einen Schlafsack rumfliegen, den wir da vielleicht mal abgeben könnten.
Stimmt, das kann ich morgen machen. Ja, gute Idee.
Gut.
Ja.
So. Jetzt sind wir schon durch und ich konnte gar nichts vom Puja erzählen.
Doch, jetzt kannst du was vom Puja erzählen.
Ja, aber ganz kurz,
haben wir jetzt wirklich alle Themen durch?
Nee, Linkfrieden hat man noch nicht in dem Einkauf da. Wir können jetzt Puja trotzdem vorziehen.
Ja, dann machen
und ich muss mal kurz.
Machen wir Puja jetzt.
Dann, genau, und Max geht auch mal Puja machen. Genau. Ich war nämlich gestern bei einem, erstmals in meinem Leben bei einem hinduistischen Ritual und zwar zum Ende des Navrati. Navrati.
Das ich glaube, du musst es jedes Wort
erklären. Ja, ich weiß, das will ich auch gerade sagen. Hm. Ich musste das ja auch alles bei Wikipedia nachlesen.
Okay.
Also es ist so ein sind 9 Tage und am 10. Tag findet dann so ein
mal hier, ich kriege gerade ganz kurz Räumung, Unterstützung gebrauchen, Räumung am Brandenburger Tor, Follower Poor Refugee und Seeräuber Jenny. Ich retweete das mal.
Ja, dann retweete ich das auch mal schnell.
Gut.
Was mir eben noch eingefallen ist, was ich noch aus dem Netz kriege, ist natürlich Musik.
Musik? Ja. Aber bestimmt illegal. Sau. Nee, du wolltest von Puja erzählen.
Bei Spotify.
Lass dich von Puja erstmal.
Puja, erstmal ja. Puja fertig. Mhm. Also, und da wird eben einer Gottheit gehuldigt. War das Durga Puja und Durga ist so eine weibliche Form von Gottheit, wie auch immer. Und das ist eine ganz das wird wohl gemacht auch zur Einschulung von Kindern. Mhm. Also die Kinder werden eingeschult und haben dann dieses Ritual am Anfang.
Ich kenne mich jetzt mit Hinduismus überhaupt nicht aus. Haben die mehrere Götter oder wie ist
das? Ja, da gibt es mehrere Götter, aber das eigentliche Göttliche wohnt immer auch in einem selbst. So habe ich das
verstanden. Ja, das habe ich auch schon längst gemerkt bei mir.
Ich bin jetzt auch nicht der Hinduisten. Ja, das finde ich auch ganz schön. Zum Beispiel, wenn man sich am Ende verbeugt, so, dann verbeugt man sich immer auch vor sich selbst. Das ist nicht, man verbeugt sich nicht nur vor einem Lehrer, obwohl man den auch irgendwie ehrt und so weiter. Aber ich bin jetzt auch nicht die große Hinduismus-Expertin. Ich habe gerade angefangen, so ein bisschen was über hinduistische Mythologie und so weiter dazu zu lernen. Eben durch die Ayurveda-Ausbildung. Aber deshalb wollte ich mir auch dieses Ritual mal angucken. Das war ganz schön. Da wird erstmal was auf den Boden gemalt mit Mehl und mit Kurkuma-Pulver. Und das ist symbolisch für einen Stuhl, für das Göttliche, für die Gottheit. Und dann wird ein bisschen Feuerchen gemacht, ne? Und der Zeremonienmeister, ich weiß gar nicht, ob es dann, wahrscheinlich gibt es auch einen offiziellen Begriff für, der
Barkeeper.
Der Barkeeper.
Ja.
Der, und es gibt ganz viel Zeug, was die dann auch brauchen. Also zum Beispiel Blütenblätter werden da dargeboten und dann wird und Wasser und Milch und Essen und dann wird so quasi symbolisch die Gottheit erstmal gewaschen und dann gefüttert und dann werden, und das war so der Teil, wo ich dachte, okay, dann werden die 1000 Namen dieser Gottheit rezitiert und ich dachte, das ist doch jetzt nicht der Ernst. Und dann nahm er ein kleines Büchlein hervor und fing wirklich an, auf Sanskrit tausend Namen, also ich nehme mal an, dass es tausend waren, es hat ziemlich lange gedauert, zu rezitieren. Und zwischendrin hat man dann noch so Mantren gesungen, also es ging ging drum, eben diese Erkenntnis in dir selber dann auch dich zu öffnen dafür, bla, durch Meditation. Und dann wurde noch Kampfer verbrannt, weil Kampfer ist verbrennt ohne Asche. Und dann ging da raus.
Was ist ein Kampfer, bitte?
Kampfer ist einfach, also es war jetzt in dem Fall so ein bröckeliges Pulver. Aber Kampfer ist eigentlich doch so ein Kraut. Und das verbrennt auf jeden Fall ohne Rückstände. Ich habe mich davon auch überzeugt. Und es hat aber so viel Qualm gemacht, dass der Rauchmelder losging. Und in dem ganzen schönen Ritual macht es aber wiep, wiep,
wiep. Keiner konnte sich mehr konzentrieren auf sein Mantra.
Nee, dann ist der Yoga-Lehrer ist erstmal hat den Rauchmelder abmontiert erstmal. Okay. Und dann ging der zweite auch noch los, haben wir den auch noch abmontiert. Mhm. Und ja, am Ende gab es was zu essen. Das war besonders toll.
Essen ist immer gut.
Was Süßes. Prasad heißt das. Das war so war sehr süß und mit Obst.
Und was hat sich dir das jetzt gebracht so?
Ich fand es einfach sehr interessant zu sehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mir das sonst was gebracht hat. Also ich versuche gerade was zu lernen über diese hinduistische Kultur. Okay. Ja, und wenn ich mehr weiß, dann erzähle ich auch nochmal mehr dazu. Im Augenblick sind das doch Bücher mit 7 Siegeln. Aber es ist, also ich finde diese alten Schriften schon ganz cool. Viel davon wird gerade in der modernen Psychologie wiederentdeckt. Also mit anderen Worten umschrieben, und da machen Leute viel Geld mit Lebenshilferatgebern. Und vor 5000 Jahren hat es schon mal jemand aufgeschrieben. Finde ich auch ganz schön.
Ja, gut.
Achtung, Überleitung. Ist der Linkfrieden eigentlich auch dank der Hindu-Kultur entstanden?
Der Linkfrieden ist ja der Nachfolger des Westfälischen Friedens.
Nicht ganz so alt wie die Hindus.
Wikipedia nachgucken. Also der Linkfrieden. Genau, das ist auch ein schönes Thema. Der Linkfrieden wurde, ich glaube, gestern Abend geschlossen.
Ja, das war so gestern im Laufe des Tages auf jeden Fall.
Es war folgendermaßen.
Mal sehen, ob er irgendwelche Konsequenzen hat oder ob weiter gelinkkriegt wird.
Also es ist folgendermaßen entstanden. Ich glaube, eine SZ-Redakteurin oder ein SZ-Redakteur beschwerte sich bei jemandem, ich glaube bei Spiegel Online, bei dem CVD, glaube ich, bei dem CVD von Spiegel Online, warum denn bitte in einer bestimmten Story nicht auf den Originalartikel, das war halt irgendwie bei der SZ halt irgendwie so eine Vorabmeldung oder so etwas, verlinkt worden sei. Und daraufhin entspannen sich ein Dialog darüber, also auch gar nicht irgendwie verbittert oder so, sondern ein Dialog darüber, dass ja es ja gar nicht so üblich sei, dass man halt jetzt so irgendwie aufeinander verlinkt, dass so die Medien, die Online-Medien aufeinander verlinken. Worauf dann die SZ-Redakteurin meinte so, nö, eigentlich seit ein paar Monaten haben wir jetzt so bei uns die Policy, dass wir jetzt alles verlinken. So. Und dann zeigte sie ein paar Beispiele, die auch alle irgendwie Sinn machten. Daraufhin haben sich dann noch irgendwie andere Medien mit eingemischt, irgendwie, das waren, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Heise, es war glaube ich noch irgendwie, ich glaube dann irgendwie Öffentlich-Rechtlichen waren dann auch noch irgendwie da mit dabei, und irgendwie kamen sie dann alle so mehr oder weniger überein, dass es irgendwie so etwas gab wie ein Kartell des Nicht-Linkens, ja, irgendwie, dass alle irgendwie sich einig darin waren, dass es ja ganz fuibar ist, aufeinander zu verlinken.
Ja.
Und dass das jetzt aber irgendwie jetzt gerade so ein bisschen aufgebrochen ist. Und jetzt soll man doch einfach mal irgendwie mal ein bisschen lockerer damit umgehen könne, so langsam mal so, ne? Mhm. Und dann war das sozusagen so auf Twitter aus diesem Dialog heraus so dieser deutsche Linkfrieden geschlossen worden zwischen Medien, die alle mehr oder weniger dort in diesem Dialog feststellten, hey, so ein bisschen so wie aus einem Traum aufgewacht, ja, irgendwie so, hey, was ist war mit uns los? Wir haben irgendwie vor kurzem irgendwie ganz bescheuert nicht aufeinander verlinkt und warum fangen wir nicht einfach damit an und seien jetzt einfach mal nett zueinander und gestehen einander zu, wenn das andere Medium mal irgendwie eine Vorab-Story und eine Exklusivmeldung dann halt irgendwie drauf mal verlinken. Und da gab es halt ein schönes Storyfy-Board dazu, das halt die ganzen Tweets sozusagen zusammengeführt hat und kommentiert hat. Und der westfälische Linkfrieden ist jetzt geschlossen.
Na, mal gucken, ob er hält.
Und mal gucken, ob der hält. Und, also ich halte das für eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube, damit kommt jetzt endlich der deutsche Journalismus auch mal im 21. Jahrhundert an.
Aber wäre es nicht unglaublich, wenn ausgerechnet auf Twitter die Leute, die deutschen Verlage plötzlich auf die Idee kommen würden, aufeinander zu verlinken?
Ja, es ist ganz lustig. Ich meine, ich hatte vorhin diese Theorie von dem Shirky angesprochen. Je mehr Kommunikation stattfindet, desto mehr Möglichkeiten haben wir, uns einander zu widersprechen. Aber gleichzeitig findet natürlich auch Kommunikation statt, die vorher nicht stattgefunden hat, die vorher voneinander Opposition vermutet hat.
Wir haben auch die Möglichkeit, halt Gemeinsamkeiten zu entdecken.
Genau, wir haben die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Wir haben die Möglichkeit, Mauern niederzureißen. Wir haben diese Möglichkeit, gibt es auch bei mehr Kommunikation.
Das stimmt.
Das Feld sortiert sich einfach neu. Es gibt neue Oppositionen, es gibt neue Koalitionen. Das ist das, was wir sehen. Und ich glaube, der deutsche Linkfrieden 2012 ist eines der positiven Beispiele und er gibt uns allen Hoffnung, glaube ich, dass trotz der großen Dominanz von Trollerei und Sektiererei, die wir momentan überall sehen, vielleicht doch so etwas wie Fortschritt und Kooperation und sowas möglich ist.
Das war doch eigentlich ein fantastisches Schlusswort.
Ein total schönes Schlusswort eigentlich, ne?
Wollen wir es damit, haben wir es?
Ja, wir haben es auch langsam echt genug.
Ich bin auch echt durch.
Ja.
Ich glaub, Diana hat auch keinen Bock mehr.
Diana, du?
Ich muss ehrlich sagen, mir waren die Themen zu netzig.
Zu netzig?
Ja, du bist auch nicht mehr so richtig drin, ne?
Ja, finde ich das ja auch total wichtig, dass da Leute sich Gedanken machen und so weiter, aber ach Gott, es gibt noch andere Aspekte im Leben, über die man sich auch Gedanken machen kann.
Ja, da haben wir aber auch drüber gesprochen.
Jetzt überlege ich aber gerade, ob man da noch ans Brandenburger Tor gehen sollte, zum Beispiel.
Über was?
Ob man jetzt vielleicht noch ans Brandenburger Tor gehen sollte.
Heute?
Ja, wenn die da Unterstützung brauchen.
Also ich werde heute nirgendwo mehr hingehen, sage ich schon mal gleich.
Gut, wir ziehen gleich nochmal Streichhölzer, ob wir gleich noch ans Brandenburger Tor gehen.
Genau.
Und
gut.
Ach, wir waren auch schon mal Revolutionäre, oder?
Ja, eben. Ja, wie hat meine Chefin gesagt, ein Like ist noch lange kein politischer Protest.
Doch, kann durchaus politischer Protest sein. Halt vielleicht kein großer politischer Protest, aber es ist auf jeden Fall eine Form von Protest.
Es ist mehr als politischer Protest als vorm Fernseher sitzen.
Genau.
Ne? Also,
Es kann der Anfang eines politischen Protests sein, auf jeden Fall.
Irgendwo mitzulaufen und auf eine Demo zu gehen bei schönem Wetter ist auch kein toller politischer Prozess, kann man genauso sagen.
Ja, es ging dabei auch um solche Sachen wie, dass zum Beispiel auch Politiker, die irgendwas initiieren, einen Protest gegen irgendwas, mitunter dann Postkarten oder Protest-E-Mails bekommen aus ihrer eigenen Kampagne, wo man dann denkt, schön, dass ihr euch auch damit befasst habt und einfach nur auf E-Mail senden geklickt habt, ohne vielleicht durchzulesen, wer eigentlich dahinter steckt.
Oder? Na, dann kann man doch aber auch sagen, okay, das ist Unterstützung in unserem Sinne. Insofern ist es doch auch vielleicht im Idealfall ein bisschen aufmunternd. Ja. Man muss es immer von der positiven Seite sehen.
Die Leute, die du jetzt gerade da sozusagen meinst, die fühlen sich bestimmt genauso angegriffen wie andere Leute, die sich bei diesem Critical Whiteness-Diskurs ausgeschlossen fühlen. Mal eine Frage der Perspektive des Auskennertums und so.
Also, fühlt euch mehr eingeschlossen.
Genau, fühlt euch mehr eingeschlossen.
Genau, wir haben uns alle
lieb. Verlinkt einander, seid lieb zueinander und geht ans Brandenburger Tor und helft den Leuten dort.
Und helft mir, hört mehr WMR beim nächsten Mal dann wieder.
Guten Nacht.
Tschüss.
Tschüss.
So, das haben wir doch mal hingekriegt.